Just quiet quickly, please.
Майже же в прямому ефірі. З Мюнхенської філії «Наука, спорт, Київ» в районі Хазенбєгль. Представляємо. Big Show від Спорт Радіо 360. Позашлюбну дитину Андрія Шевченка та Еліни Світоліної.
Еліна Світоліна is back. And in a little over an hour and a half, it's 6-2, 6-3 in the final.
Тут стрибають вище за Ярослава Магучих. Тут б'ють сильніше за Віталія Кличка. Тут ще більше косметики, ніж в Марини Бех-Романчук. Big Show. Зараз.
Big Show 661, Sportradio 360, unser heutiges Programm. Aufgenommen haben wir alles, bevor Julian Nagelsmann mit dem Kader der deutschen Fußballnationalmannschaft um die Ecke gekommen ist. Es ist aber wurscht. Es ist ganz wurscht, weil richtig spannend wird es erst in ein paar Wochen, wenn es dann endlich losgeht bei einer EM, wo Rudi Völler schon Euphorie ausmachte. Ich habe die in München noch nicht bemerkt, aber gut, vielleicht irgendwo anders. Anyway, es geht los mit zwei Fußballteilen, wo wir über das große Ganze sprechen, mit Markus Götz und mit Andreas Renner. Danach wird meine Nervosität nicht weiter beruhigt von Martin Konrad, was die Meisterschaftsentscheidung in Österreich angeht. Teil 4 dann, Sven Heist hat wahrscheinlich die Meisterschaftsentscheidung in England live mitverfolgt, nämlich am Dienstag im Stadion von Tottenham. Dann springt Tobias Fenster in die Bütte, hat mit Thorsten Leibenat, dem ist er Sportdirektor, sportlicher Leiter von Ratio Farm Ulm, über die BBL Playoffs gesprochen. Wir kommen zurück dann mit Stefan Heinrich und mit Eddie Mielke, bisschen Formel E, bisschen MotoGP. Stefan Ehlen hat einen Blick auf die Formel 1 in Imola gemeinsam mit The Voice. Dann rufen wir in Ostrava an. Dort ist Sascha Bandermann bei der Eishockey-WM. Es folgt ein Solo mit Heiko Uldörp, wo wir auch, wir bleiben beim Eishockey. Ist ja Eishockey-lastig heute, ist aber schön, wo wir über die NHL-Playoffs sprechen und hinten raus noch Tennis. Dominic Thiem hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Dominic haben wir nicht erreicht, aber dafür plaudern wir ein bisschen mit Klaus Bellstedt über Dominic und über auch das Turnier in Rom. Auf geht's. Ja, Schaffner, es ist Donnerstag und zum Zeitpunkt unserer Aufnahme wissen wir immer noch nicht, wen Julian Nagelsmann jetzt mit zur EM nimmt und nicht. Also ein paar Leute wissen wir schon, aber wer wird zu Hause bleiben, ist mir mittlerweile fast egal. Nein, nur fast egal. Aber was wir wissen, wir beginnen die Show zum einen mit Andreas Renner von DAZN. Servus, Andreas.
Hallo.
Und weil Andreas ganz, 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 ganz viele Fragen auch zum Handball hat, freue ich mich, dass heute beim Fußball auch dabei ist Markus Götz. Servus, Götzi.
Ja, das neue Interesse bei Andreas für den Handballsport wäre mir tatsächlich total neu. Ich grüße euch.
Ich weiß da auch noch nichts davon, aber wir lassen es mal auf uns zukommen.
Sehr gut.
Ja, zum Glück sind fast alle Entscheidungen gefallen im Handball. Deswegen können wir uns auf den Fußball konzentrieren, wo es, ich möchte mal so anfangen, es gibt zwei organisatorische Dinge. Das eine ist, dass die UEFA gesagt hat, wir möchten bitte, dass nur noch die Spielführer beim Schiedsrichter herummaulen, dazu vielleicht später. Aber Andreas, in England gibt es von den Wolverhampton Wanderers, glaube ich, die Initiative, den VAR wieder abzuschaffen. Die haben das gut begründet, gesagt, ja, war nett, dass wir es probiert haben, aber es sind einfach zu viele Flaws in dieser ganzen Geschichte. Jetzt hat die Premier League wohl schon gesagt, naja, nein, wir wollen das eher verbessern. Aber hättest du so einer Initiative etwas abgewinnen können, Andreas?
Nein. Absolut nicht, weil habe ich ja an dieser Stelle zum Thema VAR schon oft genug gesagt. Ich bin ja ein bekanntermaßen großer Befürworter des VAR, weil der VAR tatsächlich dazu führt, dass die allermeisten Probleme, die es früher gab, bei Schiedsrichterentscheidungen gelöst werden können. Wir haben halt nur das Problem, dass wir diesen deutlich kleineren prozentualen Anteil an Problemen, die immer noch bleiben, weil manche Entscheidungen halt schlicht und einfach in einem Graubereich liegen, was beim Fußball weder Trainer, Spieler noch Fans akzeptieren wollen, wenn die Entscheidung gegen ihre Mannschaft geht. Und das Problem wird man nie lösen können. dann ist der Haken auch, dass manchmal Regelinterpretationen auch dann bei den Beteiligten nicht bekannt sind. So nach dem Motto, wenn du was über Regeln wissen willst, frag keine Trainer, keine Spieler, weil das sind die Letzten, die es wissen. Und dann kommt halt immer noch dazu, dass auch beim VAR Menschen am Werk sind, die Fehler machen und dann möglicherweise noch zwei, vielleicht sogar drei Leute, wenn der vierte Offizielle auch noch irgendwas dazu zu sagen hat, zwischen in der Kommunikation zwischen Schiedsrichter und dem Video Assistant. Und da passieren dann eben auch manchmal Fehler. Und es kann auch mal sein, dass vielleicht ein technisches Problem vor Ort vorliegt oder irgendjemand nicht die richtige Zeitlupe vorlegt. Das heißt, all diese Sachen passieren natürlich mal und die führen dann dazu, dass der VAR halt nicht zu 100% perfekt ist, aber zu 80% Lösungen finden ist verdammt nochmal viel besser als zu 0% Lösungen zu finden, wenn Fehler passiert sind. Dann kann man nämlich nichts mehr rückgängig machen und also aus meiner Sicht ist das eine reine logische Geschichte und da muss mich erstmal jemand vom Gegenteil davon überzeugen, dass ich lieber 100% Probleme hätte als 20% Probleme.
Götzi, überzeuge den Andreas. Was mich halt irritiert, ist diese ewig lange Zeit, die sie immer braucht. Und auch das ist ja okay, wenn die Entscheidung richtig ist. Aber da bin ich jetzt und ich diskutiere das mit Gaupi. Ich diskutiere es nicht mal, weil wir sind einer Meinung. Zumindest da. Und Markus, du bist ja in einer Sportart auch tätig beim Handball. Da wird die Zeit angehalten. Wenn ich 5 Minuten brauche, um eine Entscheidung zu treffen, die dann hoffentlich die richtige ist, dann muss das halt auch im Fußball möglich sein, dass für diese Zeit dann die Uhr angehalten wird. In Gottes Namen, Götzi.
Eieiei, das ist aber eine ganze Menge, was du jetzt zu mir rüberwirfst, Jens. Zunächst mal, ich kann leider keine Gegenrede zu Andreas starten.
Wieso leider?
Gar nicht, Jens hat ja darum gebeten. Ja. Und ich bin ein freundlicher Mensch, versuch zumindest zu sein. Kann ich nicht anbieten. Ja, die Sache ist ganz einfach. Also ich bin ganz klar Team VAR weiterentwickeln und verbessern. In einem Satz, bei diesen ganz großen Sachen, Tor oder Nicht-Tor, Tätlichkeit, Nicht-Tätlichkeit, spielentscheidende Sachen, stell dir das doch bloß mal vor, du hast keinen VAR mehr und solche Dinge entscheiden Spiele, Meisterschaften, Titel, was da los wäre, es geht einfach nicht. Du kannst, finde ich, in so einer Situation nicht auf die Technik verzichten, wenn du sie grundsätzlich zur Verfügung hast, wenn so große Dinge dranhängen. Jetzt der Blick rüber zum Handball. Ich finde den durchaus nicht uninteressant an dieser Stelle. Ich habe natürlich auch keine allumfassende Lösung parat, sonst hätte ich mich schon an die entsprechenden Gremien gewandt.
Die warten auf deinen Anruf.
Aber Schlagrichtung, ja. Schlagrichtung sollte aus meiner Sicht sein, den VAR so selten wie möglich zu bemühen. Und ich finde, das ist bei aller Entwicklungsbedürftigkeit auch noch dort, weil es gibt ihn ja noch nicht so lange beim Handball in der Bundesliga. Das ist in dieser Saison insgesamt aus meiner Sicht unterm Strich gut gelungen. Beim Handball konzentriert man sich wirklich nur auf sehr wenige und sehr klar deklarierte Entscheidungen. Da spielt die Technik auch nicht immer 100% mit. Kommt übrigens noch mit dazu, dass du beim Handball einfach nicht so viele Kameraperspektiven zur Verfügung hast bei den allermeisten Spielen wie beim Fußball, sodass einfach gewisse Situationen, du siehst es dann sofort, nicht optimal aufgelöst sind von den Kameraperspektiven her. Aber grundsätzlich die Schlagrichtung, so selten wie möglich die Schiris da raus, so selten wie möglich den VAR einzubinden, das hat mir jetzt in dieser Saison beim Handball gut gefallen und ich finde, da darf man dann von Seiten der Fußballer ruhig einen interessierten Blick darüber werfen.
Das fände ich auch grundsätzlich nicht schlecht. Diese Initiative ist ja beim Fußball oder diese Schlagrichtung ist ja beim Fußball eigentlich auch vorgegeben, dass man sagt halt wirklich nur klare und eindeutige Probleme sich nochmal anzuschauen. Das scheitert aber immer wieder, und da sind wir beim gleichen Thema, an den Spielern, an den Trainern und an den Fans, die bei jeder 50-50-Entscheidung der Meinung sind, dass wenn das gegen sie entschieden wird, dass das eine klare Fehlentscheidung ist. Das ist ein ganz großes Problem in der VAR-Geschichte und das hat nichts mit dem Schiedsrichter zu tun. Das hat schlicht und einfach was damit zu tun, dass da emotional beteiligte Menschen den Überblick verlieren und die sind dann dafür, dass 50-50-Entscheidungen überall sonst nicht überprüft werden, aber wenn es gegen sie entschieden wird, dann aber ganz dringend. Das Problem müsste man mal lösen, aber das ist halt, fürchte ich, die menschliche Natur, und damit werden wir uns immer rumschlagen.
Ja, ich war am Sonntag zu Gast bei LASK gegen Sturm. Wenn Sturm gewonnen hätte, wäre Sturm Meister geworden und beide Sturmtore wurden überprüft und zu Recht auch. Ja, ich dachte, dass das zweite Tor nicht anerkannt wird, weil es davor ein Foulspiel gegeben hat. Aber man kann es ja von zwei Seiten sehen. Die Sturmfans durften gleich viermal jubeln, obwohl es nur zwei Tore gab. Aber ich finde es halt schade, wenn dieser erste Jubel, man hätte beide, zumindest das zweite Tor, hätte man ohne weiteres auch nicht anerkennen können. Da habe ich halt dann das Problem, diese Emotionalität, die rausgenommen wird.
Das ist...
Götze.
Jens, da bin ich komplett bei dir. Das ist ja auch als Kommentator so. Ja, also mir geht es zumindest so. Ich sitze da in der Bundesliga-Konferenz zum Beispiel, ich rufe rein Tor in und im gleichen Moment habe ich immer den Gedanken im Kopf, ja mal schauen, ob es ein Tor ist. Das ist ja mittlerweile wirklich abgespeichert. In der Tat, das ist ein Pferdefuß der ganzen Geschichte, aber unterm Strich, und da bin ich, wie gesagt, bei Andreas und bei vielen anderen, glaube ich auch, immer wieder dieses Bild vorgestellt, da ist es ist egal, ob es entscheidend ist oder nicht, da ist ein Wettbewerbsspiel auf diesem Niveau und da fällt ein Tor und das wird von den Unparteiischen nicht erkannt. Also das kann man einfach nicht machen, diese ganz großen und absolut spielentscheidenden Entscheidungen, wenn du die Möglichkeit hast, das über den Videoassistenten zu überprüfen, das kannst du nicht, das kannst du aus diesem Grund nicht abschaffen. Aber trotzdem, klar, das ist ein Pferdefuß.
Ja, so. Und mein Vorschlag, die Zeit dazu stoppen, wurde von euch beiden nicht mal mit einem kleinen Kommentar gewürdigt. Da gehe ich gleich zum nächsten.
Aber Jens, es ist doch so, dass die VAR-Entscheidung, also es gibt doch im Fußball ein Tool, wie man dafür sorgt, dass diese Unterbrechungen eben nicht von der Spielzeit abgehen. Es gibt halt eine Nachspielzeit. Das passiert doch. Also was ist der Unterschied, ob der Schiedsrichter die zwei Minuten für die VAR-Entscheidung am Ende der Halbzeit dranhängt oder ob du die Uhr anhältst? Was ist damit gewonnen?
Nein, ich bin generell ein Verfechter der reinen Spielzeit.
Plötzlich. Es wäre schon transparenter, wenn in dem Moment, wo eine Videoüberprüfung stattfindet, wenn die Uhr anhalten würde und in dem Moment, wo das Spiel wieder freigegeben wird, die Uhr wieder beginnt zu laufen. Es wäre sichtbarer, es wäre transparenter, es wäre präziser, aber ich weiß gar nicht, ob das umsetzbar wäre. Wir haben jetzt nun mal im Fußball die Situation, dass die Spielzeit durchläuft. Wenn du das quasi an der Stelle komplett neu initiierst für den Fußball, ich glaube, da öffnest du die Büchse der Pandora. Das hat dann auch wieder Folgewirkung. Das ist im Handball und im Basketball nun mal anders, wo die Zeit beim Basketball ja ständig grundsätzlich unterbrochen wird, bei jeder Entscheidung und beim Handball eben relativ häufig. Ich fürchte, das hätte unabsehbare Folgewirkung. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe nur noch Semi-Lust, über den VAR zu diskutieren. Es ist einfach schon alles gesagt, nur noch nicht von allen und von uns eigentlich auch schon mehrfach insofern. Ich fand das andere, was du vorhin angesprochen hast, Jens, ja, ganz am Anfang, das soll doch jetzt, ist es schon fix verabschiedet, dass bei der Europameisterschaft nur noch der Kapitän mit dem Schiedsrichter sprechen darf?
Da
ist es nur im Gespräch?
Ja, aber das ist fix.
Da wollte ich eben jetzt die Brücke zum Handball bauen, weil ich weiß, im Handball sind die Schiedsrichter komplett sensibel, was das angeht. Im Handball, wenn du den Schiedsrichter schräg anredest, dann sitzt du draußen. Egal, ob du Kapitän bist oder nicht. Aber ja, das ist natürlich schwierig, jetzt die Spieler einzufangen, Götze. Im Fußball, im Handball ist alles übersichtlich. Im Fußball ist das Feld größer, es sind mehr Menschen auf dem Feld und es ist oft noch mal emotionaler. Ich bin gespannt, wie das funktioniert, Götze.
Also, okay, mach du zuerst.
Es ist, das wird mir ein bisschen von Menschen, die, sagen wir mal, jetzt nicht im Alltagsgeschäft Handball drinstecken, ein wenig zu sehr glorifiziert. Beim Handball ist auch nicht alles in Ordnung. Was vor allen Dingen von den Bänken, Klammer auf, insbesondere von den Trainern zum Teil kommt, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Übrigens auch mein einziger Kritikpunkt an Bennett Wiegert, ja, der welch überragende Arbeit in Magdeburg leistet, aber der im Grunde 60 Minuten Dauer schimpft. Ja, gefällt mir überhaupt nicht. Also es ist nicht alles wunderbar beim Handball. Aber es ist in der Tat so, wenn du auf dem Feld einen Schiri direkt angehst nach einer Entscheidung, dann gehst du normalerweise 2 Minuten runter. Ja? Und jetzt klar, ich meine, auf den Fußball transferiert, das ist die Schwierigkeit. Der Kapitän steht, was weiß ich, im eigenen Fünfer und 40 Meter weiter weg ist irgendwas. Ich würde trotzdem sagen, dass das einen Versuch wert ist. Andreas, ist es nicht im Rugby auch so?
Natürlich. Natürlich, das wäre auch das beste Beispiel bei der Geschichte. Und ich glaube, der Grund, weshalb das auch im Fußball dringend sein muss, sind die Rudelbildung um den Schiedsrichter jedes Mal, wenn es eine Entscheidung gibt. Und vor allen Dingen, man muss sich ja dann auch manchmal fragen, in Zeiten des VAR, wo der Schiedsrichter dasteht und darauf wartet, dass ihm der Kollege von vor Ort sagt, was er sieht oder nicht, da stehen trotzdem 5, 6, 7 Leute um den Schiedsrichter rum und quasseln auf den ein und der signalisiert immer nur, hier, ich muss abwarten, sorry, könnt ihr jetzt mal euch mal wegbewegen und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich ist Rugby das beste Beispiel, weil da ist das Feld genauso groß wie beim Fußball. Wenn der Schiedsrichter halt mal 10 Schritte laufen muss, wenn der Kapitän auch noch mal 10 Schritte laufen muss, dann ist es halt so. Es geht schlicht und einfach darum, dass diese permanenten Versuche, Schiedsrichterentscheidungen zu beeinflussen, indem Spieler einen Rudel um den Schiedsrichter bilden und quasi mit körperlicher Präsenz eine Art von Bedrohung aufzubauen, dass man das aus der Welt bekommt. Das ist in der Fußball-Bundesliga zum Beispiel nicht so schlimm wie in der Serie A in Italien. Da ist es eine Katastrophe. Letzten Endes muss es auch einfach reichen, wenn es einen Kapitän gibt, dass der Schiedsrichter dem sagt, hör zu, das und das ist das Problem und du kannst hier mit mir diskutieren, von mir aus, aber ich will nicht 23 Leute um mich rum haben, die alle auf mich einquatschen von beiden Mannschaften. Beim Rugby ist es tatsächlich so, es gibt noch eine andere Möglichkeit, die die Schiedsrichter häufig nutzen, könnte man auch beim Fußball umsetzen. Da gibt es also immer wieder in einer Phase relativ viele Regelverstöße von einer Mannschaft, wo der Schiedsrichter dann zum Kapitän geht und sagt, hör mal zu, red mal kurz mit deinen Jungs. Wenn das so weitergeht, der Nächste kriegt eine gelbe Karte. Da kann man Warnungen einschieben, da kann man mit den Kapitänen kommunizieren. Man kann tatsächlich die Kapitäne und ihre Mannschaft in die Verantwortung nehmen, ohne dass der Schiedsrichter sofort eine gelbe Karte zücken muss. Also das ist etwas, das aus meiner Sicht sehr viel für sich hat. Und wie gesagt, diese permanenten Spielertrauben um den Schiedsrichter drumherum bei jeder Entscheidung, das muss man einfach aus der Welt kriegen. Das bringt auch niemanden weiter.
Götzi, agreed? Oder haben wir Götzi verloren?
Total.
Nein, total.
Du, es ist alles gesagt dazu. Nur ganz grundsätzlich, ich höre immer wieder die Argumentation, ja, man würde dem Spiel die Emotionalität nehmen und man müsste doch da auch einen gewissen Spielraum geben. Einen gewissen, ja, aber das, was Andreas gerade beschrieben hat, das bringt wirklich keinem irgendwas und das kann es einfach nicht sein und übrigens ganz nebenbei und da lohnt der Blick rüber zum Rugby auf jeden Fall. Wenn die das geregelt kriegen, dann warum sollen das die Fußballer nicht auch hinbekommen? Das ist aus meiner Sicht alles eine Frage der Kultur, also der Erziehung in Anführungszeichen und des Learnings und dann sind solche Dinge auch umsetzbar und in dem Moment, wo du es halt so gewohnt bist, ja, dann neigt der Mensch halt dazu zu sagen, ja Moment, aber das geht ja gar nicht anders. Ich muss ja irgendwo hin mit meinen Emotionen, sorry. Ich glaube schon, dass das würde nicht von heute auf morgen funktionieren. Klar, da musste man den Leuten auch, finde ich, einen gewissen Entwicklungszeitraum zugestehen. Aber auf jeden Fall, das kann es nicht sein. Das ist schrecklich, wenn da unten einer steht, genau wie Andreas beschrieben hat, und alles rennt drumherum und schreit und tobt und fleht. Nein.
Dann lass mich
eine unpopuläre These vertreten, weil ich weiß ja, also spätestens in den letzten 20 Jahren ist Emotionalität ja das große Schlagwort im Sport und im Fußball geworden und Emotionalität in diesem Zusammenhang ist immer nur positiv besetzt. Und die Wahrheit ist halt, Emotionalität ist sowohl positiv als auch negativ. Aus Emotionalität tun Menschen ganz viele unglaublich dumme Dinge. Wenn man sie vor ein paar davor bewahren kann, ist es vielleicht gar nicht so schlecht.
Und diese Emotionalität kann ich euch sagen, als mein Sohn noch in der Jugend gekickt hat, war Götzi Bennett Wiegert erwähnt, aber du wirst ja, wenn du, und da habe ich dann halt bei anderen Mannschaften mal gepfiffen und die Kinder waren irgendwo zwischen 10 und 14 Jahre alt, und du wirst nicht nur vom gegnerischen Trainer beschimpft, schon im Jugendfußball, sondern du wirst auch von den Eltern beschimpft, die draußen stehen. Und das nehmen die Spieler dann einfach mit. Es ist ein Lernprozess, wie du ja gesagt hast, Götzi. Und da müssen wir alle an uns arbeiten. Vielleicht auch ich. Ich sowieso. Ich bin zu aggressiv. Ich glaube, wir brauchen eine Pause.
Ja,
bitte.
Dass du den Anchorman immer wieder an deiner Seite hast, der sehr ausgleichend und beruhigend auf dich einwirkt.
Pause.
Hallo Freund von Sportradio 360, hier ist Roberto, Servus.
Herrschaften, weiter geht's mit dem Fußball in der Big Show 661, Markus Götz und Andreas Renner. Jetzt kommen wir tatsächlich zu etwas Sportlichen. Götzi hat die Bundesliga-Konferenz angesprochen. Einmal, gibt es sie noch in diesem Jahr und wenn nicht außergewöhnliche Dinge passieren, Andreas, dann wird der 1. FC Köln in die zweite Bundesliga absteigen. Wir wissen, dass aus der zweiten Bundesliga mit Holstein Kiel und dem FC St. Pauli interessante Mannschaften aufsteigen, aber wir haben halt im kommenden Jahr auch dann eine zweite Liga, aller Voraussicht nach, mit dem HSV, mit Köln, mit Schalke und auch mit Hertha BSC. Ist dann die Bundesliga noch deine Bundesliga, Andreas?
Endlich wieder die beste zweite Liga der Welt.
Endlich, wie jedes Jahr. Die härteste. Ja, super. Ja.
Fantastisch. Ja, ich hätte noch eine Frage an dich. Du sprichst ja gerade von, es kommen interessante Mannschaften aus der zweiten Liga hoch, kommen auch manchmal uninteressante Mannschaften aus der zweiten Liga hoch?
Naja.
Und wer wäre das?
Ja, das stimmt schon. Ich gestehe hier als Erster, dass ich Heidenheim diesen souveränen Klassenerhalt nicht zugetraut hätte.
Ja.
Wirklich nicht.
Diesen Kampf um die internationalen Plätze, um mal ehrlich zu sein.
Ja, genau. Also das ist wirklich wahr. Aber ja, also ich freue mich wirklich für St. Pauli. Ich bin neugierig, weil ich finde, dass sich Holstein Kiel über die Jahre einfach verdient hat, so wie es früher halt bei Union Berlin. Wie oft haben wir hier zu Beginn bei Sportradio 360 auch mit Franz Büchner dann irgendwann im Mai mal gesagt, naja, schade, dass Union wieder knapp dran war. Vielleicht klappt es irgendwann mal. Bei Kiel hat es jetzt geklappt. Also ich bin schon interessiert, aber also darf bitte irgendwann mal wieder der HSV aufsteigen. Da wäre ich dann doch ein kleines bisschen interessierter. Ich weiß, man kann es nicht ändern. Ich weiß nur nicht, ob das die Beauty der deutschen Bundesliga ist.
Ja, also ich meine, ich würde jetzt auch hier mal wieder das Pferd andersrum aufzäumen und würde fragen, wenn so viele von diesen großen Traditionsmannschaften aus der Bundesliga absteigen, in der zweiten Liga spielen. Schalke, HSV, Kaiserslautern, jetzt der 1. FC Köln mit einiger Wahrscheinlichkeit und Hertha BSC, sind ganz viele dabei, die mir wahrscheinlich gar nicht auf Anhieb einfallen. Und in unteren Ligen gibt es ja welche, die schon länger weiter runtergereicht worden sind und so weiter und so fort. Und dafür aber Mannschaften wie Freiburg und Heidenheim und Hoffenheim sich in der Bundesliga etablieren. Woran liegt denn das?
Hoffenheim schlechtes Beispiel.
Ich will jetzt nicht von gallischen Dörfern reden, die ganz speziell irgendwie die auf traditionelle Art und Weise sich irgendwie in der Fußball-Bundesliga etablieren. Es geht nur darum, dass da ein Austausch stattfindet an Mannschaften und letzten Endes spiegelt das die Arbeit wieder, die in den Verein gemacht wird. Und ich kann das jetzt nur an dem Beispiel, das in meiner Nähe stattfindet, nämlich dem 1. FC Kaiserslautern sagen, dass der 1. FC Kaiserslautern zwischenzeitlich in der dritten Liga war, beinahe in die vierte Liga abgestiegen ist. Das haben die sich redlich verdient. Das haben die sich erarbeitet, in Anführungszeichen. Mit ganz vielen schlechten Entscheidungen, die man zurückführen kann bis zur Champions League Teilnahme 1998. Und zur Entscheidung, in Kaiserslautern unbedingt ein WM-Stadion haben zu wollen. Die zwei Sachen alleine zusammen reichen schon aus, um zu erklären, wo der FCK ist. Wo ganz viele Dinge halt schlecht gelaufen sind in der Planung. Und was ist denn, ich meine, dass der HSV nicht aufsteigt, ist kein Zufall. Dass Hertha BSC durchgereicht wurde. Reden wir mal darüber, was für schlechte Entscheidungen da in den letzten Jahren gefallen sind. Also das ist alles wohlverdient. Und deswegen sehe ich das halt nicht so, dass da Mannschaften interessanter und uninteressanter sind, nur weil die einen aus einer größeren Stadt kommen als die anderen. Also das ist halt nicht meine Sichtweise auf den Fußball.
Da würde ich tatsächlich das ist keine vollständige Gegenrede, aber zumindest in manchen Aspekten schaue ich ein bisschen anders drauf. Du hast natürlich vollkommen recht mit dem, was du sagst, Andreas. Die Korrelation ist ja immer die, also was schon ein Faktor ist, das ist ja auch klar. Die Menge an Geld, die du zur Verfügung hast, ist ein Faktor. Aber mindestens genauso entscheidend ist, was du mit der Kohle machst. Die Qualität der Entscheidungen in einem Verein, nicht nur was Finanzielles betrifft, Personelles, Strukturelles und so weiter und so fort. Das ist entscheidend für den Output. So, und alles, was du gesagt hast, ist vollkommen richtig. Ich finde aber, wie so häufig im Leben, ist alles eine Frage der Dosis und der Balance. Und selbstverständlich, ich will das auf keinen Fall falsch verstanden wissen, haben Kiel und St. Pauli sich den Aufstieg in dieser Saison verdient. Punkt. Ja, da gibt's kein interessant, kein uninteressant, das ist verdient. Und dann sind sie auch absolut willkommen in der Fußball-Bundesliga. Für die Gesamtdraufschau auf die Schlagkraft, auf die Wirkung, auf die Emotionalität, auf die Qualität ist ein bisschen schwierig an der Stelle, ja, schwierige Diskussion, aber auf das gesamte Erscheinen dieser Liga ist es aus meiner Sicht aber auch wahr, dass es schon gut ist, wenn auch das Verhältnis zwischen den großen Namen mit den großen Stadien, die auch voll sind und entsprechend für die Wirkung in Sachen Stimmung sorgen, dass das einigermaßen in Balance ist. Und es sind im Moment schon viele Clubs, die man, was diesen Aspekt betrifft, ja, das Interesse über die Stadtgrenzen hinaus, die Fanlandschaft, wie gesagt, die Stimmung des Stadions oder die Größe des Stadions, die Wucht des Stadions, Schalke, HSV, Kaiserslautern, Hertha und so weiter und so fort, da fehlen mir schon ein paar in der Bundesliga. Das muss ich ganz ehrlich sagen und das meine ich in keinster Art und Weise despektierlich gegenüber denen, die sich das redlich verdient haben, wie zum Beispiel der erste FC Heidenheim. Das ist für mich sowieso, kommt mir fast ein bisschen zu kurz, eine der Geschichten überhaupt dieser Saison.
Ich würde dir auch in dem Fall überhaupt nicht widersprechen wollen, dass es natürlich auch schön wäre, wenn all diese Traditionsvereine in der Fußball-Bundesliga eine gute Rolle spielen würden. Aber die sind halt der entscheidende Punkt ist, die sind halt selbst schuld, dass es nicht so passiert. Und reden wir doch mal über den ersten FC Köln. Ich wiederhole noch mal das, was ich glaube ich im Laufe der Saison schon mal gesagt habe. Aus meiner Sicht ein absolut folgerichtiger Abstieg wegen der Entwicklung der letzten Jahre. Und das hat schlicht und einfach was damit zu tun, dass die Geschäftsführung da einen strikten Sparkurs gefahren hat. Und dieser strikte Sparkurs am Ende dazu geführt hat, dass die Mannschaft qualitativ immer mehr ausgeblutet ist, wo man jetzt mal ganz ehrlich sagen muss, was die fußballerische Qualität angeht, gehört der erste FC Köln gerade so eben mal nördlich von Darmstadt 98, aber alle anderen sind besser besetzt. Und wenn wir uns jetzt noch überlegen, dass diese Transfersperre greift und der erste FC Köln sich auch in der zweiten Liga nicht nennenswert verbessern können wird, dann werden die vermutlich erstmal damit planen müssen, dass sie nicht direkt wieder in die Fußball-Bundesliga aufsteigen, sondern mal aufpassen müssen, dass sie nicht nächstes Jahr in die dritte Liga runtergereicht werden. Und das hat natürlich jetzt auch nochmal einen längerfristigen Vorlauf, weil warum glaubt der Geschäftsführer, er muss die Mannschaft, er wird wahrscheinlich sagen, gesund sparen, ich sage kaputt sparen, naja, weil die Kohle halt schon ausgegeben wurde, die man dieses Jahr gebraucht hat.
Das ist, Andreas, das zeichnet dich ja aus, das ist die rationale Betrachtungsweise, aber wir wissen ja auch, der Fußball ist halt nicht nur rational. Das stimmt ja alles, was du sagst. Ja. Übrigens, da möchte ich schon nochmal ganz kurz reingehen. Der erste FC Köln ist noch nicht abgestiegen.
Hat ja auch natürlich keiner gesagt.
Ist es eher wahrscheinlich, doch, Andreas, du hast es gerade, also du gehst davon aus, das kam jetzt bei mir an, dass die Kölner absteigen werden und unter uns, sie hätten sich's auch verdient. Aber diese letzte Spieltage, ich muss euch glaube ich nicht dran erinnern, die haben schon die verrücktesten Sachen hervorgebracht und es ist nicht vollkommen ausgeschlossen, dass Köln gewinnt und es ist nicht vollkommen ausgeschlossen, dass Union verliert. Also, lass uns das noch angucken.
Machen wir.
Klar. Und dann müssen sie immer noch in die Relegation. Das ist natürlich der nächste Schritt. Ich sage ja auch nur, der erste FC Köln steht aus meiner Sicht in der Tabelle genau da, wo er von seiner Qualität her hingehört.
Da bin ich zu 100% bei dir.
Köln gegen Düsseldorf in der Relegation. Das hätte natürlich auch einen gewissen Charme und das, was Götze aber auch gesagt hat mit dieser
oder
Balance.
Oder Katastrophenpotenzial, ja, je nachdem. Ja, weil da sind wir wieder beim Thema Emotion, positiv und negativ. Ja. Das kann ganz schön Mist werden am Ende.
Könnte so sein. Naja, aber Fußball hat halt natürlich auch diesen Charme, also ich liebe den Handballsport, Götze weiß das. Ich kann auch mit Basketball und Eishockey viel anfangen, aber ich höre halt im Zusammenhang mit diesen Ligen auch immer den Begriff des lokalen Phänomens, das ist halt das Herausragende am Fußball. Ja, also das war ein Kiel gegen Heidenheim im kommenden Jahr, einfach weil es Bundesliga ist. Und wenn das am Freitagabend dann noch bei DAZN kommt, okay, da werden die Server nicht gesprengt werden, aber weil es in Bundesliga ist, werden sich trotzdem Leute immer noch anschauen. Das ist für mich der große Unterschied zwischen Fußball und allen anderen Sportarten am Ende des Tages. Aber gut. So, eine Geschichte müssen wir ganz kurz noch aufwärmen. The gift that gives on giving, nämlich der FC Bayern München, der, wenn man Sky-Informationen traut, und wer sind wir, die wir Sky-Informationen misstrauen würden, nun doch möglicherweise wieder zurück zu Thomas Tuchel geht. Götzi, es gibt ja Stimmen, auch im Bekanntenkreis von Sportradar 360, die sagen, wenn Thomas Tuchel noch ein kleines bisschen Rest-Ehre hätte, dann würde er sagen, leckt's mich am Arsch. Wahrscheinlich würde er das nicht sagen. Wie bewertest du die Situation?
Sorry, auch wenn es langweilig ist. Sind wir mit dabei bei diesen Gesprächen?
Nein.
Nein. Ja, so. Deswegen, also Eberl und Freund sollen jetzt also die sportliche Führung bilden beim FC Bayern, wohl wissend, dass es da auch noch andere Player gibt, die beispielsweise am berühmten Tegernsee sitzen. Ja, aber jetzt sagen wir einfach mal, dass es tatsächlich so sein soll, dass Eberl und Freund diesen Club sportlich führen sollen. Jetzt weiß ich es nicht mehr ganz genau, wie es bei Freund war, aber waren die beiden, also Eberl auf keinen Fall, soweit ich weiß, ja, aber waren die beiden
Freund schon, aber in anderer Funktion.
Ja, und wie groß war sein Einfluss, was war sein Standpunkt, das wissen wir nicht. Ja. Wenn zum Beispiel es die Gemengelage wäre, dass diese genannten Personen und Thomas Tuchel eine Ebene finden würden in Gesprächen, bei denen wir nicht mit dabei sind, dann halte ich das für denkbar, dass das funktionieren könnte. Eins ist doch mal klar, die Bayern kommen doch eh nicht mehr raus aus dieser Nummer ungescholten. Es sei denn, sie bringen Klopp oder Guardiola um die Ecke, und das wird nicht geschehen. Verstehst du? Egal was passiert, wenn sie einen Trainer von außen holen, heißt, wie ist denn das eigentlich, die Lösung Nummer 17 zu sein? Und wenn sie jetzt mit Tuchel weitermachen, dann wird es heißen, was ist denn das für eine komische Nummer? Und überhaupt, Herr Tuchel, wie fühlt sich das eigentlich an, erst rausgeschmissen zu werden, und dann findet man keinen anderen, und dann soll man doch weitermachen. Das ist doch eh klar, dass sie da nicht mehr ganz sauber rauskommen. Aber das ist für mich alles eine Frage der Abmachungen und der Agreements, die man da findet. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, was da gerade berichtet wird und wie weit sie da sind. Und ich weiß auch nicht, wie Thomas Tuchel zu der Angelegenheit steht. Ich hatte das Gefühl, dass er das durchaus genossen hat jetzt in den letzten Tagen und Wochen, dass sein Name plötzlich wieder gehandelt wurde. Der sitzt doch auch garantiert zu Hause, ist doch zutiefst menschlich und denkt sich, Leute, was ist hier eigentlich los? Ja? Keine Ahnung. Ich glaube, es wird so oder so nicht unbelastet sein, was da ab dem 1.7. beim FC Bayern entweder neu startet oder weitergeht. So, und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Aber so wie die Gemengelage gerade ist, und wenn, das wäre übrigens für mich auch ein ganz entscheidendes Thema. An so einer Stelle, finde ich, muss man in die Mannschaft hineinhorchen. Wenn die Mannschaft dahinter stehen würde, dann wäre es aus meiner Sicht in der Gemengelage, wie sie sich aktuell darstellt beim FC Bayern München, nicht komplett gaga, an das Weitermachen mit Tuchel zu denken. Aber das wäre dann, weil, wenn er die Unterstützung der Mannschaft nicht hat, dann brauchst du es nicht machen.
Der Kicker schreibt heute, ich glaube auch nicht zum ersten Mal, dass es werden also tatsächlich namentlich Führungsspieler aus der Mannschaft genannt. Kane, Neuer, Müller, irgendeinen habe ich jetzt noch vergessen, die alle begrüßen würden, wenn Thomas Tuchel Trainer beim FC Bayern bleiben würde. Jetzt ist es, machen wir uns nichts vor, wenn du alle, keine Ahnung, wie viel es genau sind, 26 Spieler des FC Bayern befragen würdest, werden auch welche dabei sein, die sagen, bei dem spiele ich nicht, den will ich nicht weiterhaben. Aber ich glaube, da ist schon ein starkes Gerüst in der Mannschaft, wo halt die wichtigen Spieler tatsächlich der Meinung sind, mit Thomas Tuchel weiterarbeiten zu können. Und die Geschichte ist doch eher, wo man jetzt mal ernsthaft fragen müsste, warum musste man im, wann war es, Februar lauthals verkünden, dass Thomas Tuchel am Ende der Saison sowieso gehen wird? Naja, damals gab es ein paar nicht so gute Ergebnisse in der Bundesliga. Man hat gedacht, man kann das Thema damit befrieden, indem man das jetzt dann schon mal verkündet, und dann sind alle ruhig. Trotzdem wurde natürlich jede Woche dann wieder gefragt, okay, jetzt hat der FC Bayern wieder nicht gewonnen am Wochenende, muss jetzt Tuchel dann sofort gehen oder dauert es da doch noch ein bisschen? Also der FC Bayern ist ja, wie Jens gesagt hat, the gift that keeps on giving für Journalismus, und das ist, der FC Bayern ist toll, wenn es gut läuft, noch viel besser, wenn es nicht gut läuft, da kann man noch mehr schreiben, reden und so weiter und so fort. Aber letzten Endes, wenn ich mir überlege, dass ich dann hinterher lese, dass die Führungsetage des FC Bayern zum Ergebnis kommt, und ich nehme mal an, dass die Führungsetage ohne Hoeneß und Rummenigge, dass das, was Tuchel intern im Verein schon seit der letzten Transferperiode versucht hat zu transportieren, wo er Probleme angesprochen hat, wo er hingewiesen hat darauf, dass manche Dinge nicht so funktionieren, wie sie sollen, und er wurde nicht gehört, und in, auf manchen Positionen, wo dringend eine Verstärkung nötig gewesen wäre, wurden keine Leute geholt. Der hat denen halt erzählt, was sie nicht hören wollten damals. Und jetzt haben sie halt gemerkt, offensichtlich hat er doch recht, und ich habe, glaube ich, schon vor 2 Monaten, als das Thema aufkam, hier auch schon mal gesagt, wenn man den richtigen Trainer hat, soll man ihn nicht entlassen. Und wenn Thomas Tuchel der richtige Trainer ist, und das ist die Analyse, dann soll er halt bleiben.
Zustände wie beim FC Barcelona, möchte man sagen. Fast.
Weil du gesagt hast, letzte Frage, letztes Thema. Ich muss zwar raus, aber ich gehe hier nicht raus, ohne von euch noch einen Satz zu dieser speziellen Kaderbekanntgabe des Deutschen Fußballbundes, witzerweise, wie der Österreicher sagt, über unterschiedlichste Kanäle zu hören. Was sagt ihr dazu?
Lustigerweise, Götzi, habe ich in den späteren Teilen, die ich schon gestern aufgenommen habe, genau das Wort witzerweise verwendet.
Auch in diesem Zusammenhang.
Auch in diesem Zusammenhang. Und das Einzige, was mich noch, also ich glaube, der Müller hat es eh schon gemacht, aber das Einzige, was mir fehlt an dieser ganzen Geschichte, ist, dass sich bei ProSieben, Joko und Klaas, sind die überhaupt noch bei ProSieben? Weiß ich nicht. Oder das, sag mal so, dass bei ProSieben Rick Goldmann Rick Goldmann bei der Übertragung eines WM-Spiels der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft vor die Kameras stellt und lauthals verkündet, irgendeinen Spieler, dass der mit zur Euro fährt, was überhaupt nicht stimmt, was komplett aus der Luft gegriffen ist. Und dass dann der DFB zurückrudern muss und sagt, nee, das stimmt überhaupt nicht. Warum sagt der Goldmann das? Sowas würde mich freuen. Andreas.
Also, warum passiert das? Naja, früher war halt die Verkündung des WM-Kaders oder EM-Kaders ungefähr 4 Wochen vor Turnierbeginn ein Event. Da gab es eine Pressekonferenz, da wurden die Namen verlesen. Danach wurde eine Woche diskutiert und dann war das Thema rum. Und jetzt haben wir halt eine Social-Media-Welt, wo jede Impression und jeder Klick auf irgendwas dir Punkte bringt, mit denen du dich schmücken kannst. Und dann macht man das halt so kleinteilig, wie es nur geht. Und besonders freuen die sich natürlich über die Leute, die dann bei Twitter oder bei Instagram lauthals verkünden, wie bescheuert sie das finden, weil die halten einfach nur die Diskussion am Laufen, was wieder mehr Klicks sind, was wieder zeigt, wie relevant man ist. So funktioniert das Spiel und das machen alle mit. Bitteschön.
Götze, was machst du am Wochenende?
Nee, ich nicht. Ich mach's nicht mit. Ich hätte die ganze Aktion nicht gebraucht. Mir ist das einfach zu aufgeblasen. Ja. Ich finde, also das ist zumindest das, was bei mir ankommt, ist, man macht Dinge einfach wichtiger, als sie sind, aber ich käme nicht im Traum darauf, meine Zeit dafür zu verschwenden, das bei den sozialen Medien zu kommentieren. Und übrigens, was du gerade gesagt hast, Jens, ist genau zum Beispiel beim TVB Stuttgart passiert. Da haben sie nämlich ein Fake-Video gedreht mit Kai Häfner, der die Kader-Nominierung von Dennis Undaff verkündet hat.
Okay,
und jetzt kommt der Witz. Und jetzt kommt der Witz, am selben Tag war diese Verkündung tatsächlich geplant und hat stattgefunden. Aber die erste Verkündung vom TVB Stuttgart war, die haben ein Video nämlich auch in den sozialen Medien gepostet, das war ein Fake.
Ja, genau. Das hat man dann davon. Götzi, was machst du am Wochenende?
Ich kann dazu nur, Ich würde noch einen Satz anfügen wollen. Ich hätte mir noch nicht mal die Pressekonferenz angeguckt, die es traditionell immer gab, weil ich gedacht habe, weil ich mir immer denke, warum soll ich mir eine Stunde lang diese Show angucken, wenn ich mir hinterher 5 Minuten lang den Text dazu durchlese und dann alles weiß, was ich wissen muss. So viel Lebenszeit habe ich einfach gar nicht.
Eh nicht, weil du musst ja Musik gerade 360 machen, dazu kommen wir gleich.
Zum Beispiel.
Götzi, was machst du am Wochenende?
Zweimal Konferenz zum Abschluss. Am Samstag Hoffenheim gegen Bayern und am Sonntag den HSV gegen Nürnberg. Das wird ein Vergnügen.
Apropos Nürnberg, die nächste Traditionsmannschaft, die auch schon mal in Liga 1 waren, gar nicht so kurz. Götzi, du bist raus, Dankeschön. Andreas, noch ein paar Worte schnell zu Musikradio 360 am Sonntag um 12 Uhr.
Ja, wir befassen uns diesmal mit einer Band, die Pionierarbeit auf dem Bereich der Synthesizer-Musik geleistet hat und aus Deutschland kommt, und Bands, die Pionierarbeit geleistet haben in Sachen Entwicklung der Musik, populären Musik, Rockmusik, wie immer man das nennen will, aus Deutschland, das gibt's nicht so oft, fast genauso selten wie aus Österreich. Und die Band ist tatsächlich im Ausland populärer als in Deutschland, vor allen Dingen in England gewesen, nämlich Tangerine Dream. Mit denen befassen wir uns. Und es wird eine sehr lange Sendung, weil die haben sehr lange Songs.
Noch schnell ein Schlag unter die Gürtellinie, für mich als Österreicher. Wo sind die Österreichischen? Gibt's überhaupt irgendwelche Innovatoren aus Österreich, Andreas?
Musikgeschichtlich global gesehen, fürchte ich, ist die Antwort nein. Also sagen wir mal, seit Mozart nicht mehr.
Ja, ich finde übrigens, dass der Falke schon der erste seiner Art war. Mit diesem Mischmasch aus Deutsch und Englisch, und Falco kann man halt immer noch anhören jetzt.
Das mag sein, dass Falco, also Musikgeschichte, irgendwas Neues hat er geschrieben, hat er nicht, irgendwas Neues hat er nicht erfunden, und der Mix aus Englisch, Österreichisch, Deutsch und so weiter ist auch nicht so sensationell gewesen. Das war jetzt schon einer, der es geschafft hat, international Platten zu verkaufen, aber sind wir mal ganz ehrlich, was Falco so musikalisch beigetragen hat, wenn man sich die Neue Deutsche Welle und David Bowie anhört, dann kommt man ungefähr bei dem raus, was Falco gemacht hat, also da hat er nichts Neues erfunden.
Trotzdem war
nicht
er der
böse
Größte.
Gemeint.
Trotzdem
aber,
war ja. er der Größte. So, apropos, wir gehen in eine kurze Pause, und apropos Österreich, dann geht's weiter mit Martin Konrad.
Hallo, hier ist die Dorothea Wiere und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 661. Wir gehen weiter nach Österreich, und das heißt für uns natürlich zu Martin Konrad. Servus, Martin.
Servus, Jens.
Der Alfred hat heute keinen Winterreifenwechsel, hat aber trotzdem eine unaufschiebbare, sehr wohl entschuldigbare, aber unaufschiebbare Verpflichtung. Deshalb heute ein kleines Duett. Ein Duett, kein Solo, ein Duett für uns beide. Martin, ich war am vergangenen Sonntag in Linz, hätte diesen Kopfball in der 88. Minute, was glaube ich, gern im Tor gesehen. Ist nicht reingegangen, Sturm spielt beim LASK 2-2. Ich weiß nicht, wie oft warst du schon dort, wo das Stadion wirklich voll war, weil mir hat A, das Stadion sehr gut gefallen und B, die Stimmung auch.
Ja, also ich war natürlich schon dort, es ist ein wirklich beeindruckender Bau, insofern, weil eben die Stimmung doch, würde ich mal sagen, in Österreich wahrscheinlich aktuell am besten ist, aufgrund der Bauweise, und nicht desto trotz, oder was heißt nicht desto trotz, und gerade deshalb, so wollte ich sagen, finden ja auch Länderspiele statt, weil Ralf Rangnick das unbedingt wollte, und es gab ja auch die Quali-Spiele gegen die sogenannten kleineren, wie Estland oder Aserbaidschan in Wien, sondern in Linz, so, damit ich fokussiert bin, und eben nicht in Wien, weil man dann gesagt hat, da geht es um die Stimmung und die ist dort besser als in Frankfurt oder eben im Rappelstadion in Wien.
Jetzt gibt es, weil du gerade bei Ralf Rangnick bist, diese spannende Idee des steirischen Landeshauptmanns, und ich weiß, unsere deutschen Hörer brennen jetzt auf die, das neue Nationalstadion in der Steiermark errichtet werden soll, weil ja die Steiermark die Fußballhochburg Österreichs ist. Würde das auch noch gelten, wenn, Gott bewahre, Sturm am Sonntag nicht gegen Klagenfurt gewinnt?
Ja, natürlich aktuell kann man sagen, wenn Sturm Meister und Pokalsieger wird, wenn der GAK als Meister aus der zweiten höchsten Liga in die Bundesliga aufsteigt und Hartberg somit ein dritter Verein auch noch in der Bundesliga spielt, dann kann man schon das behaupten. Fakt ist, es gibt in Österreich im Herbst Wahlen, nicht nur zum Nationalrat, also in Gesamtösterreich, sondern auch in der Steiermark zum Steiermärkischen Landtag, wie es korrekt ist. Und da haben natürlich dann interessanterweise oder weniger überraschend Politiker Ideen, die auf möglicherweise große Gegenliebe stoßen. Also alle Sportfans zu vereinnahmen und vielleicht zu sagen, wir können ja hier in der Steiermark etwas bauen. Fakt ist, so ein Stadion kostet schnell mal im dreistelligen Millionenbereich. Dafür gibt es zwar immer wieder Gespräche und Überlegungen. Das ist interessant und natürlich ist es berechtigt zu sagen, Österreich ist ähnlich wie in Frankreich alles sehr zentralistisch. Also bei uns heißt es zwar föderalistisch, ist das meiste, weil es ja Länder gibt und Landesregierungen, aber im Prinzip sind die wichtigsten Organisationen und Einheiten in Wien stationiert. Und natürlich kann man sagen, warum soll nicht auch etwas in einem Bundesland sein wie in der Steiermark? Ist gut. Und abschließend muss man aber trotzdem sagen, das sind also dann Zukunftsgedanken, die möglicherweise in den nächsten Jahren vielleicht doch Realität werden können. Hier helfen aber absolut nicht in der aktuellen prekären infrastrukturellen Situation. Hartberg benötigt ein neues Stadion oder zumindest den kompletten Ausbau des aktuellen. Ansonsten, wenn es die Genehmigungen dazu in den nächsten Monaten nicht gibt, muss Hartberg 2025 absteigen, weil die Lizenzbedingungen punkto Infrastruktur nicht mehr erfüllt werden. Mhm. Also da ist wirklich allerhöchster Bedarf. Und bei Sturm Graz und GAK geht es eben darum, wir sind in Graz. Es gibt ein Stadion, das 25 Jahre alt ist. Es gibt zwei Mannschaften, die beide nicht glücklich sind und vor allem der SK Sturm nicht, weil eben veraltet, VIP-Bereich, Medienbereich. Aber das hilft nichts, die müssen jetzt trotzdem im kommenden Herbst da spielen und wenn Sturm Champions League spielt, muss Sturm nach Klagenfurt und wenn Hartberg in den Europacup kommen sollte, müssen sie nach Linz. Also ja, so schließt sich der Kreis.
So schließt sich der Kreis. Ein Wort noch vielleicht zum Nationalteam. Jetzt gibt es in Deutschland ja, ich glaube in der Steiermark würde man sagen, dieses zitzelweise Bekanntgeben des EM-Kaders. Wann wird denn Ralf Rangnick sagen, es gibt immer noch Leute, also ein Schüler von mir, der kroatischer Herkunft ist, also deswegen mag ich ihn schon, ganz besonders auch, weil ich ja auch ganz kleine Wurzeln habe im ehemaligen Jugoslawien, und der sagt, ja, der Alaba ist sicher dabei, und ich weiß noch, dass der Alfred ja vor allen Dingen gemeint hat, das würde Real Madrid nie zulassen. Wann wird Ralf Rangnick den Kader bekannt geben, Martin, und glaubst du an eine Überraschung, und selbst wenn der Alaba nicht im Kader steht, würde er dann bei der Vorbereitung irgendwie dabei sein, als gute Laune Bär, wie schätzt du da die Lage ein?
Ralf Rangnick wird kommenden Dienstag den Kader für das bevorstehende Länderspiel doppelt vor der Europameisterschaft bekannt geben. Das bedeutet, das sind ja zwei Spiele, nämlich gegen Serbien und gegen die Schweiz, Serbien in Wien, Schweiz in St. Gallen. Das alles Anfang Juni, also noch eben vor der Euro. Und man kann davon ausgehen, dass dieser Kader der Kader ist, der erweiterte, in dem Fall für die Europameisterschaft. Denn man trifft sich am 29. Mai in Windischgarsten in Oberösterreich und macht dort diese Vorbereitung. Und eben eine Woche später ist dann eben das erste Spiel gegen die Serben. Also man kann davon ausgehen, das heißt es ist der erweiterte Kader, aber natürlich nicht der endgültige, weil soweit ich informiert bin, muss es ja Anfang Juni dann erst bekannt gegeben werden. Und insofern weiß man nächsten Dienstag mehr, als vor allem bei jenen, die nicht dabei sind, es sei denn, es gibt noch Verletzungen in den nächsten Tagen, dann weiß man mehr.
Tja, mein...
Und auf Alaba zurückzukommen, das ist natürlich möglich bei 26 Spielern. Und in Anbetracht dessen, dass jetzt ja sich auch noch Xaver Schlager schwer verletzt hat, ist es natürlich möglich, dass bei 26 Spielern du auch einen mitnimmst, bei dem es bis zum letzten Tag ein großes Risiko ist, ob der überhaupt spielen kann. Bei 23 hätte ich es für ausgeschlossen gehalten, weil du dann einfach nicht riskieren kannst, jemanden schon mitzunehmen, der nicht hundertprozentig fit ist. Wenn sich dann noch im Laufe des Bewerbes zwei, drei Spieler verletzen bzw. gesperrt sind, dann würdest du dir ja selbst einen Spieler wegnehmen, einen Platz. Also bei 26 kann ich es mir durchaus vorstellen, es sei denn, Alaba sagt von sich aus keine Chance, auch nicht am 14. Juli beim Finale in München oder in Berlin. Wo ist es überhaupt?
Berlin ist das Finale.
Kann ich nicht dabei sein, dann ist es vielleicht, dann ist es nicht dabei, der Alaba. Aber also ich gehe davon aus, dass er durchaus ein Thema sein kann, eben bei 26 Mann.
Es ist schon, diese Hiobsbotschaften für das österreichische Nationalteam mit dem, also der Schlager ist für mich nicht zu ersetzen, ganz ehrlich. Also Schlager und Conny Leimer da in der Mitte, das hätte mir schon sehr gut gefallen. Und man hat ja letzte Woche gesehen, Seiwald in Leipzig, okay, der hat wenig gespielt. Das ist, es ist nicht so gut und mein Horrorszenario ist natürlich, dass Sabitzer im Champions League Finale gegen Real Madrid das 1-0 reinnagelt und dann ohne Fremdeinwirkung sich so wehtut, dass er bei der EM auch nicht spielen kann. So wie es bis jetzt gelaufen ist, Martin, würde ich das nicht
ausschließen. Beim Torjubel meinst du?
Beim Torjubel, genau, beim Torjubel, ja. Reißt er sich zwei Bandel im Knöchel. Also das würde ich.
Nein, also wir wollen ja nicht, wir wollen da hier nicht,
nicht jinxen.
Die alles schwarz malen, aber um es kurz zu präzisieren, bin ich natürlich bei dir. Alaba ist ein Ausfall, Xaver Schlager ist ein wirklicher Ausfall. Ich sage auch, Alexander Schlager, wenn er nicht dabei sein kann, was sehr eng sein wird, ist ein definitiver Ausfall, weil er, finde ich, ein kompletter Torhüter ist. Ansonsten wäre mit Patrick Benz einer, der mit dem Fuß vielleicht sogar besser ist, aber im Strafraumverhalten und in der Strafraumbeherrschung vielleicht nicht diese Qualität hat, die Alexander Schlager hat. Und nicht zu vergessen, Philipp Lienhardt. Der seit einem halben Jahr praktisch nicht spielt, wegen Knieknorpelproblemen und dessen Zukunft in dem Fall auch sehr fraglich ist, also über die Euro hinaus, weil er eben einfach da solche Beschwerden hat. Da wünschen wir ihm, dass er fit wird für seine weitere Karriere und im Idealfall geht vielleicht noch was, aber da befürchte ich eben, dass da auch nichts geht und deswegen fehlen mit Alaba und Lienhardt und wenn dann noch Xaver Schlager davor ist und dahinter Alex Schlager eigentlich ein ziemliches Gerüst, würde ich mal sagen. Ja. Und das soll dann eben von Leimer und von Sabitzer und Baumgartner aufgefangen werden. Ja, also wir brauchen nicht drum herum reden. Es könnten die Vorzeichen besser sein. Auch bei anderen Nationen gibt es natürlich Ausfälle, aber ich sag mal so, wenn in Frankreich 3-4 Spieler ausfallen, ist es trotzdem einfacher als in Österreich.
Ja, und bei dieser ganzen Euphorie über die Vertragsverlängerung von, oder um das Erfüllen des Vertrages von Ralf Rangnick, haben die Leute, die da gejubelt haben, glaube ich, auch ein bisschen vergessen, in welcher Gruppe wir spielen, weil, ja, wenn ich Frimpong sehe, wenn ich Xavi Simon sehe, obwohl der im Nationalteam gar nicht so oft spielt, aber Van Dijk hinten, das ist schon ein Gerüst, das, habe ich jetzt viele vergessen. So. Am kommenden Sonntag werde ich nicht in Graz sein. Ein lieber Freund, manche sagen sogar mein Großcousin, schreibt mir aber Folgendes. Seit 1981 mag ich keine Vorfeiern. Zu viel Meistergerede. Aber ein Finalspiel mit guten Chancen, wenn, Achtung, wir alles abrufen. Okay. Warum sollte Klagenfurt, außer weil Peter Backhult, der alte Rapidler, dann sagen kann, besser Salzburg als Sturm wird Meister, aber warum sollte Klagenfurt... Was ist für Klagenfurt in diesem Spiel noch drinnen? Ich habe natürlich ärgste Befürchtungen. 1981, wer sich erinnern kann, hätte Sturm mit einem Heimsieg gegen Rapid erstmals österreichischer Meister werden können. Sturm hat 4-1 verloren. Parallel hat die Austria gegen den GAK 6-1 gewonnen. Die Austria ist Meister geworden. Das war natürlich eine wunderbare Rapid-Mannschaft mit Antonin Panenka, mit Christian Keglewitz, mit Hans Krankl. Warum muss man, worin liegt die große Gefahr von Klagenfurt am Sonntag in Graz?
Die große Gefahr liegt darin, dass Klagenfurt mit einem Sieg noch Fünfter werden kann und damit noch Chancen auf einen Europacup-Platz hätte. Immer vorausgesetzt, Hartberg verliert in Wien zur selben Zeit gegen Rapid, was ja nicht ausgeschlossen ist. Das ist einmal der Punkt, der vielleicht für Klagenfurt sprechen kann, zumindest was die Einstellung betrifft. Mit Karweiner kommt der Topscorer von den Klagenfurtern und einer der besten in Österreich in der Liga in dieser Saison zurück. Der Deutsche ist also wieder dabei, weil er gesperrt war letzte Woche. Dafür fällt mit Andy Irving, der schottische U21-Teamspieler, der ja West Ham gehört, ein Keyplayer im Zentrum. Und was noch für Klagenfurt oder was die Brisanz einfach gibt und herausfordernd ist, die Situation, dass natürlich, Stichwort Sturm gegen Hartberg vor knapp 2 Wochen, dass du natürlich vom Spielverlauf her mit 0-1 in Rückstand gelangen kannst, dass du vielleicht auch, wie damals Goran Stankovic wurde noch 8-9 Minuten mit Rot vom Platz verwiesen, dass du plötzlich vielleicht auch in Unterzahl bist und das Ergebnis war am Ende ein 1-1. Und wenn jetzt gleichzeitig Salzburg gegen LASK führen sollte, dann braucht eben Sturm einen Sieg und dann müsstest du eben ein Spiel drehen. Das heißt, es könnte natürlich einfach schwierig werden und viele sagen und erinnern an die Vorsaison in der deutschen Bundesliga, ja. Dortmund gegen Mainz. Ja. So, hat ja auch jeder gesagt, das wird erledigt und dann wird gefeiert und dann kam es, wie wir wissen, ganz anders. Also ich sage mal so, Sturm hat selbst in der Hand, aus eigener Kraft, ist qualitativ über Klagenfurt zu stellen, aber es ist ein Spiel, das auch im Kopf entschieden wird und das kann relativ rasch entschieden sein zugunsten von Sturm, aber es kann mühsam werden, wenn eben der Spielverlauf aus welchen Gründen auch immer nicht so erfolgen sollte. Insofern spannende Voraussetzungen, aber auf der anderen Seite, wenn es klappt, ist es natürlich auch ein besonderer Moment, wenn du dann am letzten Spieltag nach 10 Meistertiteln in Folge Salzburg entthronen würdest, dann wäre das natürlich eine außergewöhnliche Leistung und ein spezielles Erlebnis für alle, die dann auch vor Ort sind.
Im schlimmsten Fall muss Christian Ilzer in der 86. Minute Sami Muratovic springen, dass der ein kleines Revival hat, so wie damals der alte Georg Kahler, der Sturm zum Meistertitel geschossen hat. Jetzt habe ich schon noch auch ein paar kritische Anmerkungen zum SK Sturm. Also erstmal, wenn man die live sieht, ist was anderes als im TV. Es ist dieses Pressing, wo ja auch dieses 1:1 jetzt in Linz entstanden, das ist Wahnsinn. Und Mika Bireth vorne, der wahrscheinlich im Herbst nicht mehr da sein wird, aber wie viel der arbeitet, auch wenn er wenige Tore schießt, aber wie viel der arbeitet, das ist absurd. Aber wir dürfen nicht vergessen, du warst in Salzburg, Sturm hat 2:0 geführt bei Salzburg, Sturm hat jetzt 2:1 geführt in Linz und hat sich dann, ich weiß nicht, ob der LASK so stark war oder ob sich Sturm freiwillig zurückgezogen hat und gesagt hat, okay, das probieren wir jetzt zu verteidigen. Es hat eine Situation gegeben, wo Tommy Horvath ganz, ganz schlecht von hinten rausgespielt hat. Da wäre 2:1 an der Mittellinie gewesen, alles weit offen, aber muss man da, ist das Müdigkeit bei Sturm, denkst du? Ist es dann wirklich der Kopf? Ist das die Ansage vom Coach, dass man dann einfach mal nicht mehr weiterspielt? In Salzburg waren vielleicht die Salzburger so stark, aber der LASK dünkte mich nicht so stark.
Nein, also ich würde sagen, dass das in Salzburg einfach dann tatsächlich Salzburg in der zweiten Spielhälfte völlig anders agiert hat, gezeigt hat, wozu diese Mannschaft auch fähig ist, aber das eben nicht über 90 Minuten und das auch nicht Woche für Woche in diesem Finaldurchgang in der Meistergruppe abrufen konnte. Und gegen den LASK war es insgesamt ein intensives Spiel mit der Führung und da war auf das Messer schneide, da hätte Sturm vielleicht auch ein drittes Tor erzielen können, aber gleichzeitig hat man auch gesehen, dass der LASK immer gefährlich war. Ich finde, das war ein offener Schlagabtausch. Und da ging es, glaube ich, nicht darum, dass man absichert. Natürlich, wenn du 2:1 führst, lässt du den Gegner mehr, aber man hat gespürt, dass der LASK da auch sehr mutig und auch sehr intensiv versucht, den Ausgleich zu erzielen. Aber Fakt ist natürlich, wenn man dieses Sturmspiel LASK, Sturmspiel Hartberg und davor das Sturmspiel in Salzburg nimmt, wo sie die Grazer 2:0 schon geführt haben, dass es dann eigentlich 3 Matchspiele jetzt schon waren. Und vor allem die letzten beiden Spiele, eben die 2 Matchspiele, die noch nicht genutzt wurden. Also du musst natürlich einmal drüber gehen. Und klar war immer, Sturm muss die Punkte machen, hat noch das Glück gehabt, dass Salzburg noch in Wien gegen Rapid verliert. Und sie haben eben jetzt aus diesen beiden Spielen von 6 möglichen nur 2 Punkte gemacht. Und sind trotzdem noch vorne und können mit einem Sieg, egal was passiert, in Salzburg die österreichische Meisterschaft gewinnen. Also ich würde sagen, das ist auch eine Kopfsache, aber es war jetzt gerade im Spiel gegen LASK keine, wo ich sage, taktische Angelegenheit. Das war dann eher, finde ich, gegen Hartberg, wobei Hartberg eben unangenehm war. Und wie gesagt, der Spielverlauf war eben so 0:1 Ausschluss, dass du dann 80 Minuten in Unterzahl eigentlich auch froh sein musst, dass du gewinnst, den Ausgleich erzielst, weil es hätte in der zweiten Hälfte, hat Hartberg mehr vom Spiel gehabt, da hätte es auch bitterer noch für Sturm enden können. Also insofern ist es, das meine ich eben auch gegen Frankfurt, eine diffizile, aber eben trotzdem auch eine schöne Angelegenheit, dass man zu Hause auf dem allerletzten Spieltag das eben auch für sich entscheiden kann.
Martin, wirst du oder werdet ihr mit Sky Sport Austria, werdet ihr in Graz sein, werdet ihr in Wien sein am Sonntag? Wie ist die Idee?
Wir sind überall wie immer. Also bei
allen Spielen. Wo bist du
physisch? Das Studio ist in Graz, in der Annahme, dass natürlich der Favorit dann auch den Teller bekommt. Es gibt ja 2 Teller, einer ist in Graz und die Kopie ist in Salzburg, wo Salzburg eben gegen den LASK spielt. Und dort sind aber natürlich auch dementsprechend Vorkehrungen getroffen, auch personell, dass man überall die Meisterfeier dann auch tatsächlich schön ins Bild bringt. Ich selbst hatte vor Monaten schon diesen Pfingstsonntag eingenommen. Du wirst es nicht für möglich halten. Aus privaten Gründen.
Ja, schön.
Aus privaten Gründen konnte ich nicht anders. Und in der Annahme im Übrigen auch, wie in den letzten 10 Jahren, dass die Meisterschaft ja schon Wochen vorher entschieden ist. Also ich werde mir das, weil es im privaten Rahmen eine Feierlichkeit gibt, das sozusagen am Rande verfolgen, aber natürlich verfolgen.
Und dann habe ich jetzt da wirklich die Rausschmeißerfrage. Gerade habe ich auf irgendeinem dieser verrückten sozialen Netzwerke gesehen, dass der Co-Trainer von Jürgen Klopp der nächste Coach von Salzburg werden soll. Wie konkret ist die Geschichte schon?
Das ist sehr konkret. Man könnte sagen, Salzburg hat jetzt auch einen Pep, nämlich den Pepijn Lijnders.
Okay.
Das ist ein 41-jähriger Niederländer, der mittlerweile, glaube ich, 8 Jahre bei Klopp als Assistenztrainer gearbeitet hat und arbeitet. War nur mal kurz in der niederländischen Eredivisie auch für ein halbes Jahr bei Nijmegen. Ansonsten war er Trainer im Jugendbereich bei Eindhoven, glaube ich, und bei Porto. Und war also dabei bei Jürgen Klopp beim Meisterschaftsgewinn in der Premier League 2020 und auch beim Champions League Gewinn 2019. Und der wird Salzburg übernehmen. Es ist also ein Trainer, der ist zwar Niederländer, aber es ist nicht die niederländische Schule in erster Linie, sondern schon ein Klopp-Fußball, also schon auch ein, wie es in Salzburg ist, und das hat auch Stefan Reiter, der Geschäftsführer, in den letzten Wochen auch auf Sky mehrfach betont, egal wie die Meisterschaft ausgeht, die Philosophie und die Grundausrichtung, die Spielweise und die Idee, junge, hochtalentierte Spieler zu verpflichten, in jungen Jahren über die verschiedenen Schienen, Akademie, zweite Liga, Bundesliga zu verkaufen, die bleibt. Und es ging also darum, einen Trainer zu finden. Jetzt hat man keinen eigenen mehr gehabt im Nachwuchsbereich. Und deswegen hat man sich eben umgesehen und hat sich für Lijnders entschieden. Und ich glaube, der Co-Trainer kommt aus Portugal. Also es ist ein völlig neues Team, das dann in Salzburg möglicherweise dann schon sehr früh Ende Juli zweite Qualifikationsrunde Champions League über den Ligaweg den Angriff nehmen wird, wenn die Salzburg am Sonntag nicht Meister werden soll.
Ja, der LASK hat genau null Incentive, sich da anzustrengen, aber wurscht, ich sehe es jetzt hier auch, FC Red Bull.
Nein, Salzburg. Der hat auch keine Chance mehr,
klar. Servus in Salzburg, schreibt FC Red Bull Salzburg gerade, Pep Lijnders, welcome to Salzburg, Pepijn Lijnders, fantastisch. Martin, ganz, ganz herzlichen Dank, wir machen eine kurze Pause in der Big Show 661.
Hallo, hier ist Carina Wittüft und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 661, Sportradio 360. Wir machen weiter in der Premier League. Wir telefonieren am Mittwoch mit Sven Heist. Und Sven, servus erstmal. Bist du noch in irgendeiner Art und Weise geflasht vom Dienstagabend bei Tottenham oder war das ein Spiel wie jedes andere? Grüß dich, Sven.
Hallo Jens, grüß dich auch. Nein, das war auf keinen Fall ein Spiel wie jedes andere. Das war ein ganz besonderes. Sogar eines, das ich in der Form so noch nicht gesehen habe. Weil normalerweise hast du halt immer, wenn es einen Sieger gibt einer Mannschaft, die einen Fans, die sich freuen und die anderen, die irgendwie trauen. Und gestern hattest du den Eindruck, dass sich eben die alle gefreut haben. Die City-Fans, weil sie kurz davor stehen, wieder Meister zu werden. Und die Tottenham-Fans, weil es so aussieht, als würde der Erzrivale FC Arsenal nicht den Titel holen.
Ja, es ist ganz, ganz komische Stimmung, die auch im TV so rübergekommen ist. Und zwei Leute sind da aus meiner Sicht jetzt mal herausgestochen, der zweifache Torschütze, Erling Haaland. Da sage ich auch, den Elfmeter, so muss man Elfer schießen, ja, dass der erst drin ist. Und der zweite natürlich, ein bisschen auch aus deutscher Sicht, Stefan Ortega, der diesen Ball hält von Son, der alleine aufs Tor zuläuft. War das auch dein Eindruck im Stadion? Wen habe ich übersehen, der wirklich gestern dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt hat, diesem 2:0 von Man City bei Tottenham?
Du hast die beiden schon genannt und ich würde sogar Stefan Ortega an erster Stelle erwähnen. Der hat ja nicht nur gegen Son kurz vor Schluss pariert, sondern zweimal zuvor schon gegen Dejan Kulusevski und das auf ähnlich herausragende Art und Weise. Guardiola hat es ja später in der Pressekonferenz erwähnt, dass er kaum einen Keeper kennt, der besser in diesen 1-gegen-1-Duellen ist. Und wenn du dir das da gestern anguckst, wie Ortega da pariert, er bleibt lange stehen, bietet überhaupt nichts an, spekuliert nicht. Und dann so blitzschnell unten zu sein und diesen Winkel zu verkürzen und auch die Beine zuzubekommen, das ist von der Beweglichkeit her schon selten gesehen auf europäischem Niveau. Also es gibt nicht wenige, Jens, die sagen, dass es ein Glücksfall war für Manchester City, dass Ortega in den letzten Minuten auf dem Platz gestanden ist und in gewisser Weise großes Pech für die Meisterrivalen Liverpool und Arsenal. Denn wenn du dich zurückerinnerst, Ortega stand ja auch in den Duellen gegen Liverpool und Arsenal im Tor, hat kein Gegentor kassiert und jeweils herausragend gehalten. Das hat er gestern fortgesetzt.
So, jetzt ist Bernd Leno, wenn ich es richtig verstanden habe, angeschlagen, fraglich für die EM. Kevin Trapp, okay, zuverlässiger Torhüter. Es ist eh nur eine akademische Frage, die gestern, also am Dienstag auch im Kommentar bei Sky gestellt wurde. Aber Stefan Ortega, einfach mal so, weil Zeit ist, als dritten Torwart mitzunehmen zur EM, würdest du sowas, so einen bold Move Julian Nagelsmann zutrauen?
Ich fürchte, dass er das nicht tut und das ist aus meiner Sicht sehr unverständlich. Muss ich das ja mal vorstellen, dass Stefan Ortega ja bislang im öffentlichen Diskurs in Deutschland überhaupt nicht stattfindet und bislang ja auch nicht kein einziges Mal nominiert worden ist für die Länderspiele. Und wenn ich mir hier seine Leistungen seit Jahren angucke, dann kann ich das wirklich nicht nachvollziehen, weil wie sehr soll er noch unter Beweis stellen, dass er ein idealer Ersatztorwart ist? Ich kann so ein bisschen die Idee nicht so ganz nachvollziehen, die viele Trainer haben in der Nationalmannschaft. Warum soll der Stellvertreter des Stammtorwarts jemand sein, der auch permanent zum Einsatz kommt? Denn du benötigst ja bei der EM im Fall einer Verletzung von Manuel Neuer jemanden, der sofort ins Spiel kommt und dann Weltklasseleistung zeigt. Und das genau tut ja Ortega seit Monaten hinweg und das auch noch in den absolut wichtigsten Spielen. Insofern erscheint mir eine Nominierung von Ortega zwingend notwendig. Und ich kann sie nicht verstehen, dass die bisher noch nicht erfolgt ist. Ich habe das Gefühl, dass vielleicht das ein bisschen übersehen wird, weil er hier in England ist und weil er eben nicht jede Woche zum Einsatz kommt. Aber das kann für mich nicht die Begründung sein, dass er nicht nominiert wird. Ich fände es sehr, sehr schade für ihn, wenn er da nicht zum Zug kommt.
Okay, schauen wir mal. Wer das präsentieren wird dann am Donnerstag, also am heutigen Donnerstag ist es dann ja soweit, am Donnerstag am Tag unserer Ausstrahlung, ob er da dabei ist. Jetzt hat Pep Guardiola in den letzten Tagen, er wurde nicht müde zu betonen, Sven, dass er gesagt hat, Manchester United hat mehr Geld als wir ausgegeben, Arsenal hat mehr Geld als wir ausgegeben, der FC Chelsea hat mehr Geld ausgegeben als Manchester City und dass die Leute eher darüber reden sollten. Does he have a point, Pep?
Naja, ich glaube, es ist sehr auffallend, dass Pep Guardiola in seiner Amtszeit versucht, den eigenen Verein zu schützen. Und das würde ja jeder an seiner Stelle auch machen. Dass City nicht der einzige Verein ist, der sehr viel Geld für Spieler ausgibt, das steht ja außer Frage. Allerdings halte ich den Vergleich, den Guardiola dort aufgeworfen hat, für ein wenig verzerrt. Denn Fakt ist ja, dass City in der Vergangenheit sehr, sehr viel Geld ausgegeben hat. Gerade von 2008 bis vielleicht 2018, in der Periode, wo eben dieser Club aufgebaut worden ist und auch die Substanz in der Mannschaft, dass jetzt in den vergangenen 3-4 Jahren die Ausgaben nicht mehr exorbitant hoch sind, das erklärt sich ja damit, dass ja die Qualität der Mannschaft schon extrem vorhanden ist. Dadurch kann City immer wieder Spieler verkaufen und auch neue holen. Dadurch hält sich das Minus auf dem Transfermarkt einigermaßen in Grenzen. Aber entscheidend ist ja, dass der Verein davor sozusagen die Grundlage gelegt hat. Und das macht ja momentan auch Arsenal jetzt seit einigen Jahren. Wenn du zurückdenkst an die Mannschaft, die Mikel Arteta da 2020 übernommen hat, dann war die ja wahrlich nicht auf dem Niveau, um Titel mitzuspielen. Deswegen mussten sie natürlich extrem viel investieren. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass die Mannschaft von Arsenal so viel Qualität hat, dass solche horrende Ausgaben wie zuletzt nicht mehr notwendig sind.
Ja, also eine Runde ist noch zu spielen. Manchester City muss Punkte abgeben, die spielen zu Hause gegen West Ham, wenn ich es richtig gesehen habe, und Arsenal muss das letzte Spiel gewinnen. Dann ein weiterer Coach, Maurizio Pochettino, du weißt, wen ich meine, der Chelsea-Coach jedenfalls, scheint mir, und ich zitiere ja immer nur, oder ich lese nur das, was dieser unsägliche Transferjournalist auf X postet, aber ich weiß nicht, muss der um seinen Job fürchten, Pochettino, oder sitzt der sicher im Sattel? Weil einen Tag lese ich, ja, mit mir hat noch keiner geredet, am anderen Tag lese ich, naja, er plant schon den Kader für kommendes Jahr. Was ist da der Deal, Sven?
Ich glaube, das kann dir nur Todd Boehly, der Vereinseigentümer, beantworten und selbst dem würde ich zutrauen, dass sich die Meinung dort wöchentlich verändert. Ich halte Pochettino für ein großes Glück beim FC Chelsea. Er kann mit dieser Mannschaft sehr gut umgehen. Er kommt mir so ein bisschen vor wie so ein Erzieher im Fußballkindergarten. Er bringt sehr viel Geduld und Verständnis mit für diese junge Mannschaft. Und wenn du die Erfahrung nicht durch gestandene Spieler einkaufst, dann musst du die Erfahrung selber machen. Und genau das tut diese Mannschaft in dieser Saison. Und du merkst, dass sie stetig besser wird. Ich würde es absolut bedauern, wenn Pochettino seine Arbeit da nicht fortsetzen kann, weil ich nämlich glaube, dass so langsam der ein oder andere Spieler hervorblickt, der Qualitäten verspricht, die durchaus einem Club wie Chelsea angemessen ist. Und wenn du im Sommer diese Mannschaft sinnvoll auf der einen oder anderen Position verstärkst und vielleicht auch der Club dann doch den ein oder andere Führungsperson noch mit integriert, halte ich Chelsea in den nächsten Jahren für einen Aspiranten wieder für die Europa-League-Saison. Sie haben, glaube ich, so ein bisschen das Tal hinter sich, wenn sie jetzt nicht den Fehler begehen, diese Mannschaft wieder auseinanderzureißen. Und das weiß natürlich niemand, weil du nicht in die Finanzlage des Clubs hineinschauen kannst. Wenn sie gezwungen sind, Spiele abgeben zu müssen, dann droht ihnen eine ähnlich schwierige Saison wie diese. Wenn sie die Mannschaft zusammenhalten und sinnvoll verstärken können, glaube ich, werden sie auf absehbare Zeit wieder eine gute Rolle spielen können.
Luton Town, damit hast du nicht gerechnet. Aber ich habe in diesem Jahr erstaunlich viele Spiele gesehen, bei denen Luton Town beteiligt war. Und ich habe diese Spiele genossen, einfach weil ich die Mannschaft unterhaltsam fand, aber auch weil ich dieses Stadion, zumindest vom TV her, fand ich überragend. Für mich ein klassisches englisches Stadion, Zuschauer nahe dran, natürlich jetzt nicht mehr groß genug, um den modernen Anforderungen zu genügen. Aber bin ich da der Einzige, der ein kleines bisschen sentimental wird, dass Luton die Premier League wieder verlassen wird?
Um ehrlich zu sein, habe ich nicht damit gerechnet, dass du Luton Town konkret ansprichst. Allerdings bin ich davor gewappnet, dass dein Allgemeinwissen im Sport sehr, sehr breit angelegt ist. Insofern weiß ich, dass du durchaus auch in die Nischen vordringst. Das ist ein sympathischer Club, habe ich den Eindruck gehabt. Und so haben sie sich durchweg in der Saison präsentiert. Sie haben jetzt auch kein großes Aufsehen um sich herum gemacht. Sie sind dort in diese Liga gekommen. Sie haben das genossen und versucht, mit der Qualität, die sie aus der zweiten Liga hatten, den Ligaerhalt zu schaffen. Beinahe hätte es geklappt, dass es jetzt am Ende nicht ganz gereicht hat, das war abzusehen gewesen. Und dessen sind sie sich auch bewusst. Deswegen wird für den Verein keine Welt zusammenbrechen. Und das finde ich sehr sympathisch, dass sie sich nicht durch den Aufstieg in die Premier League verändert haben und Duftschlösser gebaut haben, sondern sind sich treu geblieben. Und dafür haben sie die entsprechende Anerkennung jetzt auch erhalten.
Ja, und da müssen wir natürlich, wir wollen auch noch über das letzte Spiel von Jürgen Klopp gegen die Wolverhampton Wanderers, gegen die Wolves spielen. Am Sonntag um 17 Uhr wird das Spiel stattfinden, natürlich auch in England, alle Spiele parallel. Ich hatte den Eindruck bei Aston Villa, Jürgen Klopp hat Kreide gefressen, hat sich über nichts aufgeregt, weil er nicht riskieren wollte, dass er beim letzten Spiel zuschaut. Wie ist denn er wurde ja auch freundlich verabschiedet dort. Wie ist denn die Stimmung in Liverpool?
Melancholisch natürlich. Ich glaube, die Leute haben jetzt schon Tränen in den Augen. Mhm. Sie haben seit Wochen Tränen in die Augen. Niemand möchte, dass Jürgen Klopp geht, aber langsam wird es ja immer plastischer vor einem. Du hast ja so ein bisschen das Gefühl gehabt, seine Liverpool-Spiele werden heruntergezählt wie ein Countdown. Sein letzter Europapokalabend, seine letzte Auswärtsreise, das letzte ungeliebte Spiel zur Anschlusszeit um 12.30 Uhr in England. Und jetzt tatsächlich steht sein allerletztes Spiel an. Ich habe den Eindruck, dass es eigentlich überhaupt nicht um das Spiel geht. Das Spiel wirkt ein bisschen wie Hintergrundmusik, denn die Anhänger kommen nicht in erster Linie, um die Mannschaft zu sehen, wie das sonst der Fall ist, sondern um tatsächlich sich bei Klopp für die unvergessliche Zeit zu bedanken. Und wie groß er ist und vor allem auch, dass er tatsächlich sein Vermächtnis dem eines Volkshelden nahe kommt, siehst du, wie viele große Persönlichkeiten sich momentan zu Jürgen Klopp äußern. Vor einer Woche hat Eric Clapton bei einem Konzert in Liverpool eine überraschende Solo-Einlage abgeliefert. Und in der Solo-Einlage hat er nicht einen seiner großen Klassiker gespielt wie zum Beispiel Tears in Heaven oder Wonderful Tonight. Und er spielt dann You'll Never Walk Alone und sagt dann nach diesem Einschub vor Jürgen. Ich denke, mehr musst du dazu nicht wissen.
Unglaublich. Jetzt kommt ein kleines bisschen, Jürgen, ich habe es gerade vorhin mit Martin Konrad angesprochen, nach Salzburg. Ich habe von dem jungen Mann noch nie gehört, du natürlich schon. Einer der Co-Trainer von Jürgen Klopp, nämlich Pep Leinders, wird nach Salzburg kommen. Was bringt er mit?
Vielleicht klingt das nicht so ganz angenehm, aber es ist fast ein Klopp für mich in gewisser Art. Also das ist fast ein Double. Und das ist nur im positivsten Sinne gemeint. Ich glaube, dass Pep Leinders der Schlüssel war, dass Liverpool in den vergangenen Jahren mitunter so durch die Decke gegangen ist, wie sie das taten. Du erinnerst dich sicherlich an den Assistenzwechsel in Klopps Trainerteam. Das war im Frühjahr 2018. Damals ging Željko Buvac und dann zur neuen Saison kam Pep Leinders. Und das war ein riesiger Einschnitt für Jürgen Klopp. Denn du weißt, Buvac war mit ihm jahrelang unterwegs. Das war ja fast wie ein eingespieltes Ehepaar. Und dann hast du diese plötzliche Trennung. Und ich hatte den Eindruck, dass Leinders eine andere Spielidee mit nach Liverpool gebracht hat. Von den Grundsätzen her sind sie sich ähnlich. Das soll ein attraktiver Offensivfußball sein, da soll es zur Sache gehen, ein offener Schlagabtausch. Aber du merkst Leinders diese holländische Schule an, dieses auf Ballbesitz ausgerichtete Spiel. Und ich meine damals zu Saisonbeginn 2018, 2019 erkannt zu haben, dass sich die Spielanlage im Ballbesitz von hinten heraus deutlich unterschieden hat zu den Vorjahren. Und das würde ich mitunter auch auf den Verdienst von Pep Leinders schieben. Dass Klopp immer schon ein Auge hatte für gute Mitarbeiter und denen dann den entsprechenden Freiraum gewährt, ist eine seiner größten Stärken. Den hat Leinders gegeben, dass sie sogar noch von der Art sich fast identisch sind, von der Emotionalität, von der Freude, die sie ausstrahlen. Das hat diese Zusammenarbeit nur noch besser gemacht. Und ich glaube, dass die beiden tatsächlich ein Dreamteam sind. Ob das Pep Leinders jetzt auch allein verantwortlich hinbekommt, wird eine spannende Frage für die Zukunft sein. Ich glaube, dass er sich damit einen großen Gefallen tut, nach Salzburg zu gehen, um vielleicht in einem etwas beschaulicheren Umfeld Erfahrungen als Cheftrainer zu sammeln. Und wenn ihm das gelingt, glaube ich, hat er eine sehr vielversprechende Zukunft vor sich.
Also spannend auf jeden Fall finde ich, dass das so jemand in die österreichische Liga kommt. Zwei Kleinigkeiten habe ich noch, Sven. Ich habe dieses 3:3 zwischen Aston Villa und Liverpool sehr genau verfolgt und mir war nicht bewusst, dass Tom Hanks jetzt wirklich ein Edelfan von Aston Villa ist, dass er nach dem Spiel auch die Vereinshymne mitsingt. Ist das allgemein Wissen, das an mir natürlich wie immer vorbeigeschrammt ist?
Nö, weil so oft war Tom Hanks meines Wissens noch nicht in Villa Park.
Okay, gut.
Vielleicht hat ihm der Verein noch nicht den Anlass gegeben in den vergangenen Jahren, denn da ging es ja meistens eher um Mittelfeld. Platzierungen als jetzt um die Champions League. Dieser Verein ist attraktiv geworden in den vergangenen Jahren. Und Emery macht einen hervorragenden Job. Die Eigentümer sind gewillt, seine Ideen finanziell zu unterstützen und man kann sich da im Villa Park sehen lassen. Und vermutlich werden wir dann noch ganz andere Persönlichkeiten auch zu Gesicht bekommen in der nächsten Saison, wenn dann hochkarätige Mannschaften auf Champions League Reise nach Birmingham kommen.
Übrigens, ohne Emery dachte ich, der ist immer so zurückhaltend, aber wie dieser Ausgleich, das 1-1, was glaube ich gefallen ist, und da beim 3-3 dann sowieso, der ist ja wirklich abgegangen wie Schmidts Katze. Großartig. So, und jetzt die Rausschmeißerfrage, Sven, ist folgende. Deutschland wird ja am Donnerstag der EM-Kader verkündet und seit ein paar Tagen immer so alle 3 Stunden auf irgendwelchen Kanälen, man weiß nicht wo es einen erwischt.
Wann ist Sportradio 360 dran?
Ja, ich verkünde dann, dass, warte mal, ich überlege schnell, dass Romano Schmid für Österreich am Start sein wird. Das ist, glaube ich, das, was ich mich sicher zu sagen traue. Aber noch hat Julian Nagelsmann bei mir nicht angerufen. Ich erwarte minütlich seinen Call. Wie funktioniert das in England? Gibt's in England auch so große Diskussionen? Gibt es irgendwelche Spieler, so wie ein Mats Hummels, der wahrscheinlich jetzt nicht mitfahren wird? Gibt es diese Härtefälle auch in England?
In England läuft es hier klassisch deutsch ab. Okay. Also nächste Woche wird Gary Southgate eine Pressekonferenz halten und dort seinen Kader benennen. Ich glaube, er hat jahrelang darauf hingewirkt, dass genau das, was momentan in Deutschland passiert, jetzt in England nicht mehr stattfindet. Dass ein persönliches Verhältnis mit den Medien vorhanden ist, die machen ihre Arbeit er macht seine Arbeit und dass diese permanenten Durchstechereien und Informationen ein Ende nehmen. Insofern, glaube ich, ist er heilfroh, dass das momentan hier noch nicht wirklich Thema ist und die Leute sich mit dem Finale in der Premier League auseinandersetzen und dann nächste Woche auf seine Entscheidung warten. Ich glaube, die großen Überraschungen wird es nicht geben, weil der Kader an sich relativ bekannt ist mit den absoluten Topkräften und daran wird auch Southgate nichts ändern. Grundsätzlich ist er ja eh ein Trainer, der jetzt nicht dazu neigt, mit Überraschungen aufzuwarten, sondern er legt viel Wert auf das Teamgefüge. Und insofern, glaube ich, wird er auch an den gestandenen Spielern festhalten, die ihn jetzt über Jahre begleitet haben. Dass der ein oder andere talentierte Spieler vielleicht nicht dabei sein wird, wie zum Beispiel Jadon Sancho, das liegt in der Natur der Sache. Denn diese englische Mannschaft, die hat einfach mittlerweile ein solches Sammelsurium aus an hochkarätigen Offensivspielern, dass er nicht alle mitnehmen kann. Denn dafür ist er zu klug, sich nicht wie vielleicht einige Vorgänger davon leiten zu lassen, die namhaftesten Spieler mitzunehmen, sondern Southgate nimmt diejenigen mit, wo er glaubt, dass sie als Team am besten zusammenpassen. Und da kannst du natürlich jetzt nicht unbedingt mit 25 Flügelstürmern im Sommer glänzen, sondern brauchst irgendwie eine gute Mischung. Und ich glaube, die wird er wieder hinbekommen.
Das wären ja schon Zustände wie bei Chelsea, die 15 Mal den gleichen Spielertyp gekauft haben. Einen davon Christopher Nkunku, den ich schon sehr bald beim FC Bayern München sehe. Das aber nur so nebenbei. Sven, es war wie immer eine Freude. Ich werde auch weiterhin lästig sein. Ich hoffe, dass wir uns während der EM hier sehen. Ich hoffe, dass wir uns während Wimbledon in London sehen. Wir schauen mal. The Great Swine Heist, Ladies and Gents. Kurze Pause in der Big Show 661.
Hi, hier ist Carlo Tenner und Sportradio 360. Muss ich ablesen, weil ich kenne den Sender nicht so gut. Aber ja, viel Spaß beim Hören, was auch immer. Und es hat Spaß gemacht mit dir, Jens. Liebe Grüße.
Heute spreche ich hier mit Thorsten Leibenat, Sportdirektor des noch amtierenden deutschen Meisters. Vielleicht auch weiterhin, vielleicht auch nicht. Wir stehen kurz vor den Playoffs am Ende der regulären Saison. Deshalb, Herr Leibenat, vielleicht ein kurzer Blick auf die reguläre Saison. Wie zufrieden sind Sie mit dem, was Ihre Mannschaft mit dem Heimrecht durch direkten Vergleich, aber nichtsdestotrotz Heimrecht in den Playoffs erreicht hat? Wie schauen Sie zurück auf die 34 Spiele?
Also ich bin durchaus zufrieden. Wir haben sehr gut in die Saison gestartet, hatten dann einen kleinen Durchhänger, haben wieder ein paar Verletzungsproblematiken kompensieren müssen und haben jetzt zum Ende der Saison wieder einen ganz guten Lauf hingelegt. 9 Siege aus den letzten 10 Spielen ist sicherlich kein schlechtes Vorzeichen, um in die Playoffs zu gehen. Und dass wir Hauptrundenvierter geworden sind, ist eine wirklich gute Platzierung, eine der besten in den letzten Jahren. Und stimmt mich insgesamt hoffnungsfroh, was die Playoffs angeht.
Ja, in Ulm geht es ja oftmals darum, Spieler zu entwickeln, Mannschaften zu entwickeln. Wenn Sie da so ein bisschen draufschauen, gab es Spieler, die Sie vielleicht sogar positiv überrascht haben oder umgekehrt Spieler, wo Sie vielleicht dachten, dass Sie einen Schritt mehr machen können?
Ja, wir könnten wirklich jeden Einzelnen durchgehen. Und ich habe bei keinem Spieler das Gefühl, dass die Entwicklung enttäuschend war. Ich finde, jeder Spieler hat einen Schritt nach vorne gemacht, hat oftmals Erwartungen übertroffen. Unsere Importspieler haben meiner Meinung nach alle eingeschlagen. Von den jungen Spielern, die dann ja auch oft in dieser Draft-Diskussion, NBA-Diskussion gehandelt werden, die haben sich sehr stark geschlagen mit Juan Núñez, Pacome Dadier. Noah Esengwe hat schon gezeigt, dass er auch da in die Fußstapfen treten kann. Und die deutschen Spieler haben stark gespielt. Also ich glaube, das war individuell alles mehr als im Soll und auch mannschaftlich. Also war das wirklich eine erfolgreiche Hauptrunde. Und wenn man dann noch sieht, dass wir im Pokal ins Finale gekommen sind, ist das mit Sicherheit ebenfalls als Erfolg zu werten. Eurocup-Achtelfinale, leider gegen Badalona ausgeschieden, aber auch das war eine erfolgreiche Saison.
Mhm. Ein Spieler, der für mich so ein bisschen zwiegespalten ist, oder nee, eigentlich gar nicht zwiegespalten, aber wenn man nur auf die Zahlen schaut, bei Tommy Kleppheiß, dann ist das eine für seine Verhältnisse schlechte Saison in seiner Spezialdisziplin des Dreierwurfs in der Bundesliga. Da hat er ein paar Prozentpunkte weniger aufgelegt als ansonsten, aber
ansonsten für mich eine überragende Saison wirklich gespielt hat, hat defensiv gewaltige Schritte gemacht. Ich glaube, man sieht, was er der Mannschaft insgesamt gibt. Wie schauen Sie auf ihn und seine Bedeutung für die Mannschaft, vielleicht auch als Kapitän?
Also wenn man jetzt nur die Hauptrunde in der BBL nimmt, dann sind die Quoten von der Dreierlinie ein bisschen runtergegangen, oder ist die Quote runtergegangen. Wenn man dann sieht, wie stark er im Eurocup gespielt hat, da hat er die beste Saison gespielt, er hat brutale Quoten aufgelegt. Und deswegen würde ich jetzt auch nicht davon sprechen, naja, er schießt nicht mehr so stark. Der Ball ist nicht ganz so oft reingefallen in der BBL, liegt aber auch daran, dass er ganz besonders im Fokus der gegnerischen Verteidigung steht. Und es liegt auch daran, dass wir eine lange Zeit keinen zweiten Schützen hatten. Also so einen ausgewiesenen Schützen. Dakota Mathias war ab Dezember verletzt und wir haben ihn erst im März quasi ersetzt mit Justinian Jessup. Und in dieser Phase war es für gegnerische Mannschaften einfach etwas leichter, sich sehr auf Tommy Klebeis zu konzentrieren. Das heißt, er musste schwerere Würfe nehmen und dass dann die Quoten nicht ganz so weit oben bleiben, ist klar. Aber das, was Sie gesagt haben, defensiv war er ein ganz wichtiger Stabilisator dieser Mannschaft. Wie in jeder Saison ist er absolut uneigennützig, hat viele Assists, spielt viele wichtige Pässe. Unsere großen Jungs sind da besonders Nutznießer. Also er hat einen ganz großen Wert für die Mannschaft und hat das meiner Meinung nach auch diese Saison, ähnlich wie letzte Saison, absolut unter Beweis gestellt. Mhm.
Sie haben jetzt die beiden Spieler, die sich für den Draft gemeldet haben, schon angesprochen. Vielleicht, wenn wir auf die noch mal ein bisschen mehr den Blick richten. Pacom Dadier ist ein Spieler, der manchmal nicht so auffällig aussieht, aber auf der anderen Seite, was, glaube ich, niemand glauben würde, wenn man ihn sieht, ist, wie jung er ist. Er macht einen wahnsinnig abgeklärten, wahnsinnig stabilen Eindruck, weiß für meinen Eindruck sehr genau, was er tun möchte und bekommt das auch umgesetzt. Mhm. Wie schätzen Sie seine Rolle ein? Was kann er? Also, wie sehen Sie vielleicht auf der einen Seite den Draft? Da wird er ja teilweise in der ersten Draftrunde schon gehandelt. Und falls das nicht passieren sollte, was würden Sie im nächsten Jahr erwarten, wie es bei ihm weitergeht?
Also, sollte ein NBA-Team ihn wählen, dann werden sie einen Spieler bekommen, der extrem nervenstark ist. Er hat Spiele gehabt, wo er jetzt nicht viel Gelegenheit zum Auszeichnen hatte, dann kriegt er 2-3 Würfe, aber die trifft er dann. Das ist eine besondere Qualität, die er besitzt. Also er hat keine Angst, in großen Momenten sich hervorzutun. Das konnte man auch im Pokalfinale erleben, wo er sehr stark gespielt hat und auch in anderen Begegnungen, wo er, sag ich mal, die Initiative ergriffen hat und auch Chancen ergriffen hat. Er ist ein Spieler, der sich immer einen Wurf selbst kreieren kann. Vielseitiger Spieler, der den Ball nicht haben muss, um einer Mannschaft zu helfen. Bewegt sich gut ohne Ball, reboundet stark. Vielseitiger Verteidiger. Also ich würde auch das wieder unterschreiben. Er spielt extrem abgeklärt für einen Jungen seines Alters. Was jetzt im Sommer passieren wird, können wir nicht beeinflussen. Wird spannend sein für uns zu beobachten. Er ist bei uns unter Vertrag und sollte er nicht bei einem NBA-Team landen, werden wir uns mit Sicherheit nächstes Jahr an ihm erfreuen dürfen.
Ist die Situation bei Juan Núñez ähnlich? Der hat sich auch für den Draft angemeldet. Glaube ich, wird momentan ein bisschen niedriger gehandelt, aber wie das vorher gehandelt wird, erlebt man ja durchaus auch Überraschungen. Jetzt hat er letzte Saison ja fast schon wöchentlich unglaubliche Fortschritte gemacht. Diese Saison war die Kurve vielleicht ein bisschen flacher, auch verletzungsbedingt. Wie sehen Sie seine Entwicklung und das, was auch da die Zukunft angeht?
Also jeder, der irgendwann sagen kann, Juan in seinen Reihen zu haben, wird darüber glücklich sein, weil er einfach ein Spieler ist, der seine Mitspieler so viel besser macht. Und er macht das mit einer Leichtigkeit, die man tatsächlich nicht trainieren kann. Also das ist ein Stück weit ein kreatives Genie und er überrascht alle damit immer wieder und es macht einfach für Mitspieler unglaublich Spaß, mit ihm auf dem Feld zu stehen, weil man bekommt einfache Möglichkeiten, den Ball in den Korb zu werfen. Das hat er dies ja genauso wieder unter Beweis gestellt. Er ist jetzt nicht der klassische Prototyp, was NBA angeht. Und genau deswegen, glaube ich, ist er besonders spannend. Ja, es wird Clubs geben, die ein gewisses Risiko eingehen wollen. Und für die wird er positiv überraschen. Ja, ob das dies hier im Draft sein wird, ob das auf einem anderen Niveau sein wird in den kommenden Jahren, das kann ich nicht genau sagen. Ich kann nur sagen, wir schätzen uns unglaublich glücklich, ihn zu haben. Er hat auch für kommende Saison noch Vertrag. Und gleichzeitig ist es wahrscheinlicher, dass er nach dieser Saison wechseln wird. Ich glaube, das ist auch legitim zu sagen. Ich würde mir auch für ihn wünschen, dass jetzt der nächste Schritt kommt. Er hat 2 Jahre tolle Fortschritte bei uns gemacht und jetzt möchte ich ehrlich gesagt sehen, dass er das auf dem nächsthöheren Niveau unter Beweis stellt.
Okay. Wenn wir in die etwas kurzfristigere Zukunft schauen, stehen jetzt die Playoffs an. Mit Würzburg steht da eine Mannschaft, die 2-mal in dieser Saison von ihrer Mannschaft geschlagen wurde. Relativ knappe Begegnungen.
3-mal sogar, weil im Pokal
auch. Oh ja, den Pokal hatten wir auch noch. Stimmt, genau. Dann meine ich mal sogar 3 relativ knappe Begegnungen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Das waren wirklich gerade die beiden Begegnungen in Würzburg im Pokal und das Hinspiel. Ich weiß nicht genau mit wie vielen Punkten, aber definitiv einstellig und wirklich auch in der letzten Sekunde erst oder in den letzten Sekunden erst wirklich entschieden. Sehr starker Gegner, keine Zweifel. Ja, also ich glaube, wir tun gut daran, mit sehr viel Respekt in diese Begegnungen zu gehen. Jetzt haben wir den Heimvorteil, das ist wichtig, das ist gut und den haben wir uns auch erarbeitet und das wird uns helfen. Und gleichzeitig daraus abzuleiten, dass es einfacher wird, sollten wir nicht machen. Wir haben ja schon öfter in Playoffs die Erfahrung gemacht, dass es sich etwas leichter als andere agiert. Und die Würzburger werden heiß auf die Playoffs sein, waren länger nicht mehr dabei. Bei denen ist eine absolute Euphorie. Die Mannschaft spielt sehr, sehr guten Basketball. Ja, und das sollte uns Warnung genug sein. Natürlich auch die 3 Begegnungen, die wir zwar gewinnen konnten, aber nur sehr knapp gewonnen haben. Ich glaube, hier treffen 2 Mannschaften auf Augenhöhe aufeinander und die Mannschaft, die wirklich von der ersten Minute an den vollen Fokus hat, die volle Bereitschaft hat, die kann dann, das kann dann den kleinen Ausschlag pro Sieg geben.
Jetzt mit Otis Livingston, der MVP und Offensive Player des Jahres mit dabei. Isaiah Washington, ein 2. sehr starker Guard, erinnert so ein kleines bisschen an die Ausgangssituation gegen Oldenburg aus dem vorletzten Punktrundenspiel mit auch 2 sehr dominanten Guards, wo es gut gelungen ist, die Kreise einzuengen. Wird das auch wieder einer der Hauptschlüssel für die Serie sein, mit Livingston und Washington, die ein bisschen an die Kette zu legen?
Ja, glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, Javon Best, der bester Verteidiger geworden ist, den sollte man auch offensiv nicht aus den Augen verlieren. Sehr starker Schütze, der nicht so viele Versuche braucht. Also der gibt sich selbst nicht so viele Würfe pro Spiel, hat uns aber mit diversen Nadelstichen schon wehgetan in den Begegnungen. Seljas ist ein offensiv starker Spieler. Also die 4 muss man ganz besonders auf dem Schirm haben, meiner Meinung nach. Aber es ist richtig, wie Sie sagen, das Guard-Duo Washington Livingston ist brutal gefährlich. Da macht mir Hoffnung, dass wir gerade jetzt in der letzten Phase der Saison defensiv ordentlich angezogen haben, haben deutlich weniger Punkte pro Spiel kassiert. Ich fand, über wirklich weite Strecken in den letzten Partien war unsere Defensive sehr stark playoff-reif. Und das muss sie auch sein, wenn wir gegen Würzburg bestehen wollen.
Sie, Javon Best als Defensive Player, auch schon angesprochen. Häufig wird über einen Gameplan eben gegen offensive Spieler gesprochen. Gibt es auch sowas gegen einen defensiven Spieler? Also muss man seine eigene Offensive ein Stück weit anpassen, wenn da auf der anderen Seite so ein Javon Best steht?
Ja, ich glaube, wir werden das insgesamt weniger machen müssen, weil unsere Spielphilosophie weniger auf 1-gegen-1 Matchups ausgelegt ist, vielmehr einen kleinen Vorteil zu kreieren, um daraus größere Vorteile zu gewinnen. Dieser kleine Vorteil, der wird mit Sicherheit in Pick-and-Roll-Situationen versucht werden zu entwickeln. Und ja, da kann man dann schon mal schauen, muss man unbedingt einen Javon Best in einem Pick-and-Roll attackieren wollen? Nicht so unbedingt, aber gleichzeitig, dadurch, dass man den Block stellt, den kann auch er nicht vermeiden, auch wenn er so ein starker Verteidiger ist. Also auch gegen einen Javon Best bekommt man aus einem Pick-and-Roll einen kleinen Vorteil, wenn man es richtig läuft. Insofern würde ich sagen, unser offensiver Gameplan wird jetzt nicht besonders darauf ausgerichtet sein, die Stärken von Jerome Bess zu negieren. Ich glaube, wir wollen grundsätzlich unser Spiel spielen, was meiner Meinung nach sehr gut angelegt ist, nämlich auf vielen Schultern verteilt, wenig, sage ich mal, 1-gegen-1-Situation mit vielen Dribblings, sondern viel Bewegung ohne Ball, und sich darüber Vorteile zu verschaffen. Und da spielt es keine so große Rolle, wo welcher Verteidiger wie verteidigt.
Mhm. Okay. Eine weitere Personalie, die im Sommer sich natürlich verändern wird, ist der Wechsel von Anton Gavel nach Bamberg. Jetzt gab es da ja sehr viel Aufregung um den Zeitpunkt der Kommunikation, um die Hintergründe, sehr viel Medieninteresse. Ich glaube, das ist insoweit alles mittlerweile geklärt. Aber vielleicht trotzdem, wie ist Ihr Blick auf die 2 Jahre, die Anton Gavel da war? Natürlich mit einem riesengroßen Highlight der Meisterschaft. Mal schauen, was dieses Jahr da noch dazu kommt. Aber wie schauen Sie auf die 2 Jahre und wie schauen Sie vielleicht auch auf den Abschied, der dann jetzt in dem Sommer ansteht?
Also ich schaue auf die 2 Jahre extrem positiv. Ich schaue insgesamt auf die Zeit, die Anton bei Ratio Farm Ulm und unserer orangenen Welt war, sehr positiv. Er hat ja davor 3 Jahre extrem viel bewegt in der Pro B, in der Orange Academy und in der NBBL, ins Halbfinale gekommen vor 2 Jahren. Ja, ich glaube, vor 2 Jahren war das mit der NBBL-Mannschaft. Unter seiner Führung haben sich Spieler wie Igor Milicic, wie Jeremy Sohan unglaublich entwickelt, Zach Ensminger. Also er hat eben nicht nur auf Bundesliga-Ebene große Fußstapfen hinterlassen, sondern das auch schon in der Pro B. Es ist unglaublich angenehm, mit ihm zu arbeiten. Er ist ein Arbeitstier, er ist ein Verrückter und gleichzeitig stellt er immer die Mannschaft in den Mittelpunkt, stellt sich in den Hintergrund mehr als nötig wäre. Also ich werde definitiv traurig sein, wenn er geht. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Ty Harrelson. Ich bin froh, dass wir einen so kompetenten, so angenehmen Nachfolger gefunden haben. Und ich denke, die großen Fußstapfen, die Anton hinterlassen wird, wird Ty ausfüllen können.
Mhm. Einen ganz kurzen Ausflug außerhalb von Ratio Farm Ulm, nachdem es bei Trainern gerade tagesaktuell quasi auch spannende Neuigkeiten gegeben hat. Gordon Herbert wird den DBB nach Olympia verlassen und es gibt Gerüchte, dass er in die Bundesliga eventuell wechselt. Wie schauen Sie da drauf? Wie wichtig ist vielleicht die DBB-Nationaltrainerposition und was würde es bedeuten, wenn ein Konkurrent jemanden wie Gordon Herbert verpflichten kann?
Also Gordy hat Unglaubliches für den DBB geleistet. Und ich kann mir vorstellen, dass das diesen Sommer auch noch weitergeführt wird. Ich traue der Mannschaft auch bei den Olympischen Spielen einiges zu. Aber der Weltmeistertitel letzten Sommer ist eine Riesensensation. Mir fällt wenig ein, was man als größere Sensation beschreiben könnte. Und da ist er natürlich federführend. Insofern wird der Abschied mit Sicherheit nicht einfach sein und das zu kompensieren wird für den DBB auch nicht einfach sein. Gleichzeitig muss man sagen, die Generation, die dort gerade Basketball spielt, das ist eine sehr, sehr starke Generation und die werden jetzt nicht auf einmal das Basketballspielen verlernen, weil dann ein anderer Trainer an der Seitenlinie steht. Sollte Gordy Herbert tatsächlich in die BBL wechseln, dann ist das ganz klar als Bereicherung für die Liga zu betrachten. Jeder Verein kann sich glücklich schätzen, einen solch renommierten Trainer unter Vertrag zu haben. Wird das die Konkurrenzsituation vergrößern? Ja, möglicherweise schon, aber also Angst ist mir davor nicht. Ich sehe es vielmehr so als Bereicherung und als Herausforderung.
Mhm. Und wir vielleicht, auch wenn die Playoffs jetzt noch anstehen, einen kurzen Blick auf die neue Saison werfen. Ich meine, dass Philipp Helkenhoff und Karim Jalo noch Verträge fürs nächste Jahr haben. Hatten, glaube ich, vor der letzten Saison 2 Jahre verlängert.
Tobias Jensen ebenfalls.
Ah, Tobias Jensen, okay. Okay, dann sind es auch schon mal 3. Ansonsten ist, glaube ich, relativ offen. Gibt es da schon, also ich bin mir sicher, dass es schon Gespräche gibt, aber stehen Sie da auch schon vor Abschlüssen oder wird das länger im Sommer dieses Jahr dauern, bis die Mannschaft Gestalt annimmt?
Wasserstandsmeldungen geben wir dann ungern ab, weil die für unnötigen Druck sorgen. Ja, wenn ich jetzt sagen würde, wir sind kurz davor und in 2 Wochen ist dann noch keine Verkündung gekommen, ja, dann machen wir uns selbst Druck und diesen Prozessdruck, das möchte ich gerne vermeiden. Es ist klar, dass es Gespräche gibt mit deutschen Spielern, mit internationalen Spielern. Wir haben grundsätzlich ein Interesse daran, eine Mannschaft nicht komplett neu zusammensetzen zu müssen, sondern Konstanten zu haben. Auch deswegen letzte Saison Karim und Philipp für 2 Jahre weiter verpflichtet, Tobias Jensen Profivertrag gegeben, und das ist eine gute Basis, wenn man dann sieht, dass eigentlich ja auch Pacom Dadier, Juan Nunez Vertrag haben, nur Isengue wahrscheinlich den ersten Schritt in der Profimannschaft machen will, dann haben wir ein gewisses Konstrukt, was auch Kontinuität darstellt, und gleichzeitig glaube ich, bin ich da optimistisch, dass wir es schaffen werden, noch mehr Kontinuität in diesen Kader reinzubringen. Wir werden aber sicherlich auch wieder neue Spieler hier finden, und auf die neuen Spieler freue ich mich ebenfalls, weil es ja auch immer wieder spannend ist, was die dann für ein Skillset haben, was die einer Mannschaft geben können. Ich weiß, dass wir vor einem Jahr natürlich traurig waren, als wir wussten, Caboclo, Brandon Paul, Iago dos Santos werden nicht wieder für Ratiopharm Ulm auflaufen. Und wenn ich dann sehe, wie viel Freude uns ein Trevion Williams macht, wie viel Freude uns ein Justinian Chesup macht, wie viel Freude uns ein LJ Figueroa macht, ein George De Paula. Ja, also da ist mir nicht Angst und Bange. Wir werden auch zukünftig Spieler verpflichten, die in Ulm Freude machen.
Zum Schluss noch ein kurzer Blick auf sozusagen die zweite Mannschaft, auf die Orange Academy, die momentan im Halbfinale der Pro B-Playoffs steht. Zwar 0-1 hinten, aber man so will, 2 Siege davon weg, das Finale und damit einen potenziellen Aufstieg in die Pro A zu erreichen. Wie zufrieden sind Sie mit dem, was dort passiert ist? Und zweite Frage dazu, es war zu lesen, dass keine Lizenz für die Pro A beantragt wurde. Ist das richtig? Also würde der Aufstieg abgelehnt werden, wenn es dahin käme? Oder?
Das kommentieren wir dann, wenn das Ei quasi gelegt ist.
Okay.
Ja, das wäre jetzt so, wie wenn wir uns darüber unterhalten würden, ja, Ratiopharm Ulm, wenn wir wieder deutscher Meister werden, werdet ihr euch darum bemühen, in der Euroleague eine Wildcard zu bekommen. Ja, ich finde, das macht wenig Sinn, und es ist auch ein bisschen respektlos den Gegnern gegenüber, wenn wir schon über Dinge sprechen, die noch gar nicht aktuell sind. Momentan brauchen wir uns nicht damit zu beschäftigen, ob wir quasi in der Pro A antreten möchten oder nicht. Momentan beschäftigen wir uns damit, wie wir Köln schlagen können. Was die Mannschaft bislang gezeigt hat, ist beeindruckend. Eine wirklich tolle Saison. Da steht ein echtes Team auf dem Platz mit tollen Einzelspielern, aber als Mannschaft haben sie sich diesen Erfolg erarbeitet und stehen jetzt zu Recht in dem Halbfinale mit starken Leistungen. Jetzt hat es in Köln nicht gereicht. Köln hat wirklich sehr gut gespielt im ersten Spiel, und wir haben jetzt morgen die Chance, das 1-1 zu machen vor eigenem Publikum, und wir freuen uns schon sehr auf die Aufgabe.
Okay, vielen Dank.
Danke sehr.
Das ist Daniel Theiss und Sie hören Sportsradio 360. Danke.
Big Show 661. Weiter geht es mit dem Motorsport in der bewährten Kombination. Zum einen Eddie Mielke ran. Grüß dich, Eddie.
Servus, schönen guten Tag aus dem sonnigen Bremen.
Ah, das haben wir uns gerade gefragt. Und ebenfalls sonnig ist es in Tübingen bei Stefan der Voice-Heinrich. Servus, der Voice.
Ja, das hängt nicht nur mit der Sonne im Herzen zusammen, sondern tatsächlich draußen. Ich glaube, nur bei dir tatsächlich, Jens, ist es ein bisschen wolkiger.
Naja, aber das kann ich verkraften. Wir wollen heute, weil Stefan, du mir ein paar Bilder geschickt hast aus Berlin, mit der Formel E beginnen. Man muss sagen, für eine Legende wie dich, ich glaube, da stimmt Eddie mit ein, für eine Legende wie dich waren die Arbeitsbedingungen fast spartanisch. Ich weiß, du legst keinen Wert auf Luxus. Wie war das Wochenende in Berlin?
Es war super, es war ein Jubiläumswochenende, wir wussten gar nicht, die ganzen Beteiligten, sowohl dann der Veranstalter vor Ort, wie die Formel-E-Weltmeisterschaft mit allen Teams, wo wir anfangen sollten zu feiern, mit den etwa pro Tag, Samstag und separat Sonntag, etwa 30.000 bis 40.000 Fans. Es war super Stimmung. Die deutschen Fahrer haben uns Spaß gemacht, die deutschen Hersteller. Es gab endlich einen Heimsieg durch Porsche am Sonntag. Das Gigantenduell Jaguar gegen Porsche setzte sich jetzt auch in Berlin fort. Und gleichzeitig Berlins einzige Stadt, die ja seit 10 Jahren, seitdem es die Formel E gibt, in jedem Jahr Dreh- und Angelpunkt der Rennserie war. Nicht New York, nicht London oder Rom, sondern tatsächlich Berlin war von Anfang an dabei. Und weil das A so ein offenbar aus Formel E-Sicht guter Partner ist und weil die Organisation in Tempelhof auf dem ehemaligen Flughafen so gut funktioniert und spektakulärer Motorsport geboten worden ist, wurde der Vertrag verlängert. Und zwar nicht wie üblich eigentlich um 3 Jahre, sondern jetzt um 6 Jahre, was dann wirklich ein großer Vertrauensvorschuss ist und was auch zeigt, Berlin will die Formel E und die Formel E will nach Berlin.
Eddie, ich weiß, du warst, und wir kommen gleich dazu, mit der MotoGP beschäftigt, aber Nick Cassidy hat gewonnen, Antonio Felix da Costa hat gewonnen, das sind Namen, die sogar mir etwas sagen. Hat dich mit Blick auf die Nachbereitung des Berlin-Wochenendes was überrascht in der Formel E?
Nee, das ist nicht überraschend. Das sind schon seit Jahren feste Größen. Ich kenne die ja in großen Teilen auch aus der DTM, wo sie tätig waren. Ich habe ja selber 3 Jahre Formel E gemacht und ich habe mir Berlin tatsächlich am Sonntagabend dann angeguckt, als ich dann wieder zu Hause war. Weil so ganz wird man da dann doch nicht von loskommen. Das ist normal. Und ja, tolle Stimmung, wie Stefan beschrieben hat, und toller Sport. Das wird, glaube ich, noch eine sehr, sehr spannende Saison in der Formel E, da ist noch gar nichts vorherzusagen, aber Nick Cassidy muss man schon lobend erwähnen, der ist schon wirklich ein absoluter Topfahrer und absolut im Flow und das dürfte keinen überraschen, wenn er den Titel holt.
Der Voice.
Ist eigentlich, um das anzuschließen, wenn es nicht das Alter gegen ihn sprechen würde, eigentlich auch, das, was Eddie sagt, nur zu unterstreichen, war er schon mal Vize-Champion der DTM. Ja, in einem Jahr ist er da gefahren, war sofort konkurrenzfähig mit Ferrari. Ist ja seit Jahren tatsächlich eine bekannte Größe. Und deswegen hat ihn das Jaguar-Werksteam jetzt vom Kundenteam Envision eben auch in die Werksmannschaft geholt. Das ist eine super starke Fahrerpaarung mit Mitch Evans und Nick Cassidy. Und Cassidy ist eigentlich Formel-1-reif, muss man sagen. Leider eben das Alter, jetzt mit etwas über 30, wahrscheinlich zu spät. Aber der hat diese Qualität, das ist überhaupt gar keine Frage. Und er ist tatsächlich am Samstag von ganz weit hinten, da war er teilweise 20. und hat dann am Ende das Rennen gewonnen. Also es war zwar Demolition Derby, es hat unglaublich viel geknallt, obwohl die Strecke ein bisschen breiter war als in den letzten Jahren, was mir gut gefallen hat. Aber wie üblich beim Energiesparen, das haben wir ja hier oft bei dir, lieber Jens, schon im Sportradio diskutiert, wenn dir eine relativ knappe Energiemenge zur Verfügung steht, die du für die gesamte Renndistanz brauchst, musst du eben auch ab und zu mal so ein bisschen Peloton fahren machen, wie die Radsportler sagen. Also dich bei der Führungsarbeit abwechseln, um dann in der Schlussphase attackieren zu können. Und genau da war er da, als es darauf ankam, dann die Cassidy, makelloser, wirklich heiß umjubelter Sieg und ist auch ein Sympathieträger bei den Fans. Muss man sagen, der kommt wirklich gut an. Der sieht ja so ähnlich wie wir alle auch wirklich gut aus. Ist ja, smart, ja. Ist schnell. Jetzt für Jaguar und Grund auf dieses Duell Jaguar gegen Porsche. Eddie, das ist ja was wir aus der Vergangenheit des Motorsports auch kennen. Das sind wirklich zwei ganz große, klasse Namen. Das tut der Formel E natürlich auch gut.
Ja, definitiv. Und das Gleiche, was wir über Nick Cassidy gesagt haben, können wir auch über Pascal Wehrlein sagen. Auch der ist gereift, auch der ist mittlerweile ein absoluter Sympathieträger, ist erwachsen geworden und die sportliche Leistung stimmt bei ihm auch. Also das wird schon eine heiße Nummer. Und dann eben noch so Typen wie Mitch Evans auch noch mit dazu. Also an der Spitze hat die Formel E kein Problem. Da ist die Formel E extrem gut besetzt mit richtigen Top-Jungs und das wird noch sehr, sehr spannend.
So, Eddie, komme ich gleich mit einer frevelhaften Frage. Zum Abschluss der Formel E, The Voice, von dir habe ich ja gelernt. Du hast den Spruch nicht erfunden, aber du hast ihn bei uns reingebracht. Win on Sunday, sell on Monday. Hat Jaguar, hat Porsche, gibt es da irgendeine Korrelation, ob die jetzt in der Formel E gut sind? Erfährt man da irgendwas? Ob sich dann am Montag der Verkauf der E-Autos multipliziert oder hat diese Serie keinen Einfluss auf den Verkauf der Autos?
Also das ist eine Frage, die kann ich gar nicht beantworten. Ich weiß, dass der Taycan, also das Porsche-Spitzenmodell mit E-Antrieb, sehr gut und sehr begehrt ist. Ob das aber mit den Formel-E-Zahlen zusammenhängt, mag ich nicht beurteilen.
Okay, ich hatte.
Also ich glaube schon, dass das zumindest nicht direkte Verkaufszahlen widerspiegeln, aber ich glaube schon, dass das Image auch dann Kompetenz zeigen, was E-Antrieb angeht, natürlich im Grunde für alle Hersteller, die involviert sind, der entscheidende Knackpunkt ist. Es gibt da natürlich im Vergleich zur Formel 1 nicht so ausufernde Kosten, aber es ist schon sehr kostenintensiv. Der Wettbewerb ist sehr hart. Wir haben es ja gerade beschrieben. Wir hatten Dutzende von Führungswechseln und eigentlich immer ist tatsächlich, sind die Top 22 innerhalb von einer Sekunde oder knapp darunter. Also es ist heftig. Dann haben wir bisher 10 Rennen jetzt gehabt mit den beiden Rennen in Berlin. 8 verschiedene Sieger, was deutlich macht, wie hart es dazu geht. Das heißt, die Kosten lassen sich nur rechnen, wenn das ein eindeutig nachvollziehbar Marketing- und Imagegewinn ist. Dazu kommt auch, dass sicherlich die Techniker für die Serienautos auch aus der schnellen Entwicklung, die du ja im Motorsport und auch in der Formel E brauchst, neue Dinge ausprobieren, neue Elektronik entwickeln, neue Kennfelder und. Da kannst du sicherlich für die Serie auch was lernen, sonst wären die alle nicht dabei. Auch das ist klar. Aber ganz sicherlich, 1:1 wirst du es so ohne weiteres nicht sehen können. Das war früher mal so. Das ist heute nicht mehr ganz so.
Wir gehen eins weiter nach Le Mans. Und jetzt kommt erst die frevelhafte Frage an Eddie. Ich schaue mir also das Moto-E-Rennen an, Eddie. Und ich denke mir, okay, wenn jetzt Eddie mir erzählen würde, dass da Marc Marquez auf dem zweiten Platz liegt, hinter Jorge Martin, Pecco Bagnaia ist dahinter. Ganz ehrlich, für mich als Laien, ich sehe keinen Unterschied zwischen Moto E und der Moto 2. Wenn ich dieses Rennen sehe, es ist für mich als Zuschauer, der damit peripher nur in Verbindung kommt, das ist komplett, eigentlich ist es das Gleiche, Eddie. Ist das jetzt zu frevelhaft?
Das ist mittlerweile angekommen im Rahmenprogramm. Also die werden dann zum Beispiel demnächst am Sachsenring, wir haben ja einen deutschen Fahrer nur noch in den 4 Klassen der Motorrad-Weltmeisterschaft und das ist Lukas Tudovic, der letztjährige Moto2-Fahrer in der Moto-E. Der Rennsport stimmt. Einer der Sieger, Spinelli, hat neulich gerade erst einen Superbike-WM-Lauf gewonnen, wo er in Assen Danilo Petrucci ersetzt hat auf dem Superbike. Also das sind alles Top-Rennfahrer. Die Bikes sind leichter geworden. Im Vergleich zum Vorjahr im Vergleich zu den Vorjahren kommen ja seit letztem Jahr aus dem Hause Ducati. Also das geht schon in die absolut richtige Richtung. Das sind richtige Rennmotorräder und absolut Topfahrer, die da drauf sitzen. Und von daher ist die Action in einem Moto-E-Rennen, auch wenn die Distanz ja doch wesentlich kürzer ist mit 8 Runden im Vergleich zu den anderen Klassen, die Action ist auf jeden Fall geboten. Und unterhaltend ist das allemal auch.
Ist das, Eddie?
Und man muss wirklich sagen, wenn man bedenkt, wie das angefangen hat und was für Saurier-Motorräder das am Anfang waren, die E-Bikes.
Ja, genau.
Es ist optisch ein Riesenfortschritt. Die sehen richtig knackig inzwischen aus. Zuverlässig sind sie auch. Also es ist ein richtiger Gewinn für so ein Rennwochenende.
Ja, und Gewinner in der MotoGP zumindest, Eddie, Jorge Martin hat gewonnen auf der Ducati. Natürlich vor Marc Marquez und Pecco Bagnaia. Die drei innerhalb von grob geschätzt 6/10. Ich weiß nicht, was ist da die Geschichte hinter diesem Rennen?
Also, dass die alle drei Weltklasse sind, wissen wir. Das gesamte MotoGP-Feld besteht aus Weltklasse-Fahrern. Dass die drei sich dann da jetzt an der Spitze getroffen haben, Marc Marquez in seinem ersten Ducati-Jahr mit einem Vorjahresmotorrad, also nicht das 2024er-Material, wie die anderen beiden und dann so einen Dreikampf liefern. Dazu neue absolute Rekordkulisse, so viele Zuschauer an einem MotoGP-Wochenende wie noch nie zuvor in Le Mans, wo ja die Stimmung schon immer fantastisch gewesen ist im Rahmen der MotoGP. Da passte einfach alles, selbst der Regen hat mitgespielt, indem er nämlich nicht angefangen hat, die Strecke unter Wasser zu setzen, was in den letzten Jahren immer dazu führte, dass Le Mans das sturzreichste Wochenende war. Nee, die hatten gute Bedingungen und haben mit Leistung zurückgezahlt. Also beste Werbung für den Motorsport. Ich hatte Riesenspaß mit Florian Hall zusammen beim Kommentieren. Das war großartig anzuschauen, was es da für Überholmanöver gab, was wir für Saves gesehen haben und dann eben
ein achtfacher Weltmeister, ein zweifacher MotoGP-Weltmeister und einer, der unbedingt noch MotoGP-Weltmeister werden will mit Jorge Martin, der dann All-In gegangen ist, Pole-Position, Sprint-Sieg, Hauptrennen gewonnen. Mehr geht nicht und von daher ist der Vorsprung von Jorge Martin auch total verdient. Er ist im Moment der dominierende Mann und wenn er sitzen bleibt, dann wird es für die anderen, das hat er letzten Sonntag gezeigt, ganz, ganz schwer, ihn zu schlagen.
Wir, The Voice, wir drei haben natürlich besonders Auge auf Pedro Acosta, für den es am Sonntag erstmals nicht so richtig rund gelaufen ist. The Voice, was war los?
Ja, er war wieder Beste der KTM-Fahrer und insofern, da wird Eddie mir wahrscheinlich zustimmen, ist es tatsächlich jetzt ein bisschen ein KTM-Problem schon, denn Brad Binder und Jack Miller und Co., die stehen wirklich im Schatten aktuell und zwar Wochenende für Wochenende. Das ist unglaublich, was der junge Mann macht als Rookie. Die KTM hat gerade ein bisschen technisch Probleme und er kann das aber mit offenbar ein bisschen mehr, noch mehr körperlichem Einsatz wettmachen. Hat da einige Saves gezeigt, wo du denkst, das ist ja bester Marc Marquez-Manier. Unfassbar, was der da mit seiner relativ geringen Erfahrung auf diesen Raketen tatsächlich zu leisten imstande ist. Und ich glaube, dass es inzwischen ein bisschen bei Brad Binder und Jack Miller und so angekommen ist im Hirn, dass die deswegen auch ein bisschen schon Probleme haben. Klar ist, dass der Fahrfehler jetzt gemacht hat auf der Bremse, hat dann aber noch reagiert und quasi keinen anderen mitgerissen. Er hatte da keine große Wahl. Aber klar ist, das kann im Eifer des Gefechts immer passieren. Alle anderen der Spitzenleute sind ja in diesem Jahr auch schon gestürzt. Also, dass er nach wie vor ein Kronjuwel ist und ein kommender Weltmeister in Spe, wenn, klopf mal kurz auf Holz, er sich nicht irrsinnig schwer verletzt. Es ist ein Ritt auf der Rasierklinge, aber es ist wunderbar, ihn wirklich zu beobachten, wie er das macht und wie er tatsächlich relativ frei im Kopf da losglühen kann. Es wird ein kleiner Rückschlag sein. Beim nächsten Rennen ist er gleich wieder vorne mit dabei, ganz sicher. So einer ist es. Und ich glaube tatsächlich, dass deswegen... Das haben wir in der Formel 1 oft auch gehabt, wenn so ein Max Verstappen gekommen ist, da war klar, der wird, wenn solche schnellen, superstarken Talente kommen, wird es die Karriere einiger der Etablierten verkürzen, wenn nicht gar bald beenden. Und ich glaube auch, nachdem wir ja das Fahrerkarussell schon gesprochen haben, dass relativ viele Verträge Ende des Jahres auslaufen, ein Acosta ist momentan relativ kostengünstig, der ist sauschnell, gibt offenbar technische Rückmeldungen. Also bei Jack Miller und Co., ich bin mir da jetzt nicht sicher, Eddie, was meinst du? Das kann schon ein großer Kratzer in deren Karriere werden, oder?
Ja, definitiv. Das ist völlig klar. Und man wäre ja bescheuert, wenn man in Mattighofen nicht Pedro Acosta dann nächstes Jahr ins Werksteam befördern würde, nach den Leistungen, die er jetzt schon gezeigt hat und auch noch zeigen wird. Der hat noch bis zum Sachsenring Zeit, Marc Marquez als jüngsten MotoGP-Sieger aller Zeiten abzulösen. Und ich sehe die Chancen, zumal ja das nächste Rennen Heimspiel in Barcelona ist, da wirklich sehr, sehr gut, dass Pedro Acosta auch diese Benchmark, auch diese Rekordmarke schafft. Der Junge ist wirklich klasse, war von den Top-Leuten der Einzige, der in jedem Rennen gepunktet hat, bis eben zu diesem kleinen Fehler am Sonntag. Aber du hast es richtig gesagt, das kann passieren. Sein Talent zeigt er in jeder einzelnen Trainingssitzung und auch vor allen Dingen natürlich durch die Tatsache, und das hast du richtig erkannt und analysiert, dass er permanent der schnellste KTM-Fahrer ist. Und das schmeckt Brad Binder und Jack Miller natürlich überhaupt nicht.
Eddie, ganz kurz noch, woran würde man es denn außer an den Rundenzeiten? Aber gibt es irgendetwas, was jemand wie Pedro Acosta noch lernen muss? Sieht man das irgendwie? Sind es diese Saves? Geht er, bremst er, wenn er dann in 2-3 Jahren noch ein bisschen reifer wird? Bremst er dann noch eine Millisekunde später?
Also ich glaube persönlich nicht, dass Pedro Acosta noch sehr viel lernen muss und kann, denn der hat das schon so verinnerlicht und der ganze Fahrstil, die Art und Weise, wie er seinen Körper auf dem Motorrad bewegt, ist einmalig. Da setzt er neue Dimensionen. Das hat es immer wieder mal gegeben in der Vergangenheit, dass Fahrer daherkamen, die dann das gesamte Geschäft so ein bisschen revolutioniert haben. Ja, und ich denke mal, wir werden dann in der nächsten Generation ganz viele Acostas sehen, die sich auch ähnlich extrem wie er auf dem Motorrad bewegen. Das ist bei ihm halt das Gesamtpaket. Da werden Körperteile auf einmal auf den Asphalt gelegt in permanenter Art und Weise. Da gab es bisher noch gar keine Polster. Jetzt werden da aber welche fällig. Also dieses extreme Hanging Out, was Pedro Acosta fährt, ist schon einmalig. Und daran erkennt man ihn ja auch optisch ganz genau. Das bringt regelmäßig die anderen, wenn sie hinterher mehrfahren, zum Staunen. Aber ich glaube, das wird viele Nachahmer finden. Und ich glaube, das ist letztendlich ein Weg, der ihn so schnell macht. So muss man anscheinend ein MotoGP-Motorrad ausquetschen und bewegen und sich auf dem Motorrad bewegen, um schnell zu sein. Und ich glaube persönlich nicht, dass es da noch allzu viel gibt, was er noch lernen kann und muss.
Körperteile auf den Asphalt legen, das nehmen wir uns heute für kurz nach dem Mittagessen vor. Danke, Eddie. Der Voice bleibt noch für die Formel 1 dabei. Wir machen eine kurze Pause.
Hallo, hier ist Markus Windyhock und ihr hört Sportradio 306.
Big Show 661. Motorsport, weiter geht's. Der Voice ist dabei geblieben, neu dazugekommen und Formel1.de, motorsport.com. Stefan Eden. Servus, Stefan.
Hallo in die Runde.
Ich suche jetzt gerade diesen Tweet, den du vor ein, zwei Stunden rausgeschrieben hast, aber du bist ja ein Mann mit einem frischen und jungen Gedächtnis. Dieser anstehende Grand Prix am kommenden Wochenende hat ja einen längeren Namen als das erste Kapitel in einem Buch von Alexander Solzhenitsyn. Ist ja Wahnsinn. Und wir sagen einfach Imola, Stefan Eden.
Du spielst dann auf den Formula One MSC Cruises Gran Premio del Maglia in Italia e del Emilia Romagna 2024.
So ist es, ja. Das ist grandios.
Für
ja.
Buchstaben super gut, oder?
Für Buchstaben super gut, ja, das ist halt der Kommerz, der dahinter steckt. Ne? Man hat da diverse Titelsponsoren. Also MSC Cruises ist tatsächlich, ich glaube, eine Kreuzfahrtgeschichte, die da sponsert. Und Made in Italy, da geht es ja auch um kommerzielle Belange. Also es ist ein Doppelsponsoring und der Grand Prix an sich, Emilia Romagna, der wäre ja schon lang genug. Ja, es ist jetzt nichts Ungewöhnliches, dass ein Rennen einen Titel hat. Ich glaube, die Amerikaner schießen da regelmäßig den Vogel ab, weil das sind dann die Veranstaltungen, haben einen Namen, dann sind sie aber noch powered by und alles möglich. Also da sind die Zusätze wirklich noch länger. Da wird es dann schon drei oder vier Zeit, ich mag für ein Rennen. Aber ja, es ist der Imola Grand Prix für alle. Jeder sagt nur Imola. Und manche sagen auch, es ist quasi der San Marino Grand Prix, der heimliche San Marino Grand Prix, weil so war es halt über viele Jahre hinweg.
Ja, ja.
Und jetzt diese neue Bezeichnung, die verfängt einfach nicht so wie Imola.
Jetzt gehe ich.
Ja gut, das war früher eine Zeit, da haben wir ja als schreibende Journalisten, Stefan, und das, so hast du ja auch angefangen, tatsächlich habe ich am Anfang noch Silbenhonorar bekommen. Da war ich über so lange Titelnamen eigentlich immer sehr froh. Es gab Geld.
Wurde per Silbe bezahlt, okay. Der Voice, ich gehe am Montag also in mein Klassenzimmer rein, in eines meiner Klassenzimmer, kommt ein Schüler auf mich zu und der sagt, ja, Huber, was erwarten Sie am Wochenende von Ferrari? Und ich schaue meinen Schüler an und sage mir, was sollte ich erwarten? Und er sagt, ja, die kommen mit einem riesigen Update. Und ich konnte ihm keine kompetente Auskunft geben. Der Voice, weißt du mehr?
Ja, die werden natürlich nachlegen, denn man muss sagen, das Zepter ist ja tatsächlich, seitdem da jetzt in Amt und Würden der Frédéric Vasseur ist, er hat tatsächlich geschafft, da einiges umzukrempeln. Strategie Boxenstopps funktionieren, das war ja keine Bank. Das Auto ist wirklich gut, hat kein sehr spitzes Abstimmungsfenster, ist sowohl mit leerem Tank, also für Qualifying, wie auch im Rennen gut zu den Reifen. Natürlich sind die jetzt vor heimischem Publikum. Wir werden da wieder die Berghänge voller Tifosi sehen. Sind sie besonders motiviert? Die haben auch allen Grund zu, da sie vom Speed her tatsächlich an Red Bull rangekommen sind und die, wir haben es bei den letzten Rennen gesehen, immer wieder auch in Probleme treiben können. Zum Beispiel, was die Strategie angeht. Da kann Ferrari, weil sie so nah dran sind, tatsächlich Druck ausüben auf die Strategen von Red Bull. Und dann müssen die manchmal tatsächlich entscheiden und das ist dann manchmal eine falsche Entscheidung. Das war im letzten Jahr eigentlich nicht der Fall, aber nicht nur Ferrari wird in Imola mit Updates antreten, sondern Red Bull auch und ich bin sicher, der Stefan hat da noch sehr viel genauer als Formel 1 Experte was zu sagen, was die da genau bringen.
Genau, das wäre genau meine Frage gewesen. Update heißt für mich, dass mein Computer sagt, schalten Sie den Computer nicht aus, folgt jetzt ein Update. Aber was genau heißt das im konkreten Fall, Stefan Ehl?
Also im Fall von Ferrari hat man es zum Beispiel schon gesehen. Die haben ja zwei Filmtage eingelegt, beziehungsweise einen Reifentesttag und einen Filmtag in Fiorano letzte Woche. Und da war man tatsächlich dann schon mit der neuen Ausbaustufe unterwegs. Also ganz praktisch, so ein Filmtag hat man ja damit verbunden, es gibt ja den neuen Titelsponsor Hewlett Packard. Mhm. Und dessen Logos sind ja seit Miami auf dem Auto. Und da will man natürlich auch für kommerzielle Belange ein paar Videoaufnahmen rechtefrei anfertigen. Das kann man nur außerhalb des Rennwochenendes machen. Und dann hat Ferrari also diesen Filmtag dazu genutzt, ja praktischerweise ein paar Kilometer zu fahren. 200 darf man maximal. Für diese neuen Teile. Und was ist unter anderem neu? Es ist tatsächlich neu der Seitenkasten. Und wir Formel 1-Leute, wir reden natürlich sehr gerne über den Seitenkasten und wie die Form aussieht und ist die Form schön oder nicht oder hat sich was verändert. Und ja, also da hat man halt einfach umgebaut. Und was das jetzt im Einzelnen dann bringt, das wird eine aerodynamische Verbesserung sein. Es geht wie immer darum, so sagen es dann die Techniker, um den Luftstrom zu glätten und zu versuchen, dass das Gesamtpaket im Prinzip noch effizienter funktioniert und dass die Luft noch besser zum Heckflügel und zum Diffusor geht. Ja, und da hat Ferrari halt einfach ein bisschen umgebaut und nachgebessert, um das Auto ein bisschen besser dastehen zu lassen. Und das ist insofern bemerkenswerter als früher in der Formel 1, weil früher war ja klar, freies Blasen, Entwicklung war freigegeben für alle, jederzeit, so viel du Geld hast, so viel kannst du machen. In Zeiten der Budget-Obergrenze aber ist es halt so, dass du dir schon sehr genau überlegen musst, wann du was machst und wie du es machst. Das heißt im Prinzip, jedes Rennen irgendwas Neues einzusetzen, das wird schwierig finanziell, machen aber manche Teams. Racing Bulls zum Beispiel ist da recht weit vorne dabei und Ferrari hat aber gesagt, nee, wir häppeln das. Also wir machen da kleine Schritte. Ich glaube, in Japan gab es ein Update und jetzt halt dann wieder in Imola. Und das ist halt dann die ganz große Frage, wie die Teams die Ressourcen dann verteilen. Aber es ist auch so, mit dem Beginn der Europasaison sind nicht nur die Motorhomes zurück im Fahrerlager, sondern man hat natürlich auch bedeutend kürzere Wege von den Werken, von den Fabriken an die Rennstrecke. Und das heißt, die Teams werden jetzt wahrscheinlich richtig draufdrücken, auch bei der Entwicklung und versuchen da einen Neuteil nach dem anderen zu bringen. Und Imola als Auftakt jetzt für Europa ist dafür halt dann die beste Gelegenheit. Es ist kein Sprintwochenende, nachdem zuletzt ja zwei Sprintwochenenden waren. Das heißt, man hat jetzt auch auf einer Strecke, wo man viele Erfahrungsdaten hat, jetzt die Chance, zwei freie Trainings, zwei Stunden lang zu gucken, ob das jetzt funktioniert oder nicht.
Der Voice, Imola, und das haben wir hier an dieser Stelle ja in aller Ausführlichkeit besprochen. Du hast mit Stefan Ehlen ja bei YouTube, glaube ich, auch nochmal Bezug genommen auf dieses Wochenende vor 30 Jahren mit Roland Ratzenberger und mit Ayrton Senna. Ich dachte, dass diese Strecke nicht mehr zeitgemäß ist. Was hat sich, wenn überhaupt, was verändert in Imola seit jenen Zeiten, wo eben dieser Unfall, Gerhard Berger hat auf dieser Strecke auch einen furchtbaren Unfall gehabt?
Ja, natürlich ist da eine Menge umgebaut worden seit den Unfällen. Auch da hat man natürlich reagiert. Aber klar ist das grundsätzliche Layout und das ist das Gute daran. Das ist eine Naturrennstrecke, die ist tatsächlich in die Landschaft eingebettet. Zwischen Weinbergen durch an Wohnhäusern direkt vorbei, wo dann die Mama gleichzeitig auch, wenn es freie Training ist, die Wäsche aufhängt zum Trocknen. Das hast du in dieser Form eigentlich nirgendwo. Und das ist das, und da bin ich ähnlich wie Stefan gestrickt, ja auch ein Traditionalist. Ich finde, kann man sagen, klasse, dass wir solche Strecken noch haben. Aber natürlich ist an der Sicherheit, an den Auslaufzonen, an den Mauern und dergleichen wahnsinnig viel in den letzten 30 Jahren passiert. Denn auch Imola, und da hilft die Tradition am Ende, die erfolgreiche Geschichte gar nicht, muss natürlich die aktuellen FIA abhandeln. Das heißt, du musst die aktuellen Sicherheitsvorkehrungen musst du einbauen und es wird abgenommen. Und da hilft dir nicht, ob du 40 Jahre, 50 Jahre schon dabei bist. Das hilft nichts, sondern du musst den aktuellen neuen Regeln Folge leisten. Da musst du investieren, das haben sie gemacht. Es ist eine Rennstrecke an einigen Stellen immer noch, ich glaube, Stefan, das kann man sagen, wo wir wissen, mit den aktuell schnellen Autos hat man so ein leichtes Zucken und kann nur sagen, na, hoffentlich geht da nichts schief. Aber es ist eine fahrisch sehr anspruchsvolle Rennstrecke und nicht nur für die Fahrer, sondern auch fürs Material. Wir werden da sicherlich neue Fingerzeige bekommen. Dazu, und das müssen wir auch sagen, jeder, der damals zu dieser Zeit in Imola war, trotz auch der schwarzen Geschichte, es atmet wirklich Historie. Mhm. Und dazu noch der Frühling in der Emilia-Romagna. Viel besser kann man es eigentlich nicht haben, oder Stefan?
Ja, und wenn ich da gleich anknüpfen darf mit Schwärmen, mir gefallen natürlich Rennstrecken, wo die Kurven auch Namen haben. Also Tosa, Piratella, Tamburello, Acque Minerali, Variante Alta, Variante Bassa, die es früher Maga, Privatza, das sind halt schon klingende Namen. Die sagen nicht immer sehr viel aus, ja. Das muss es gar nicht bedeuten. Also die Übersetzung, die ist nicht mal sehr gehaltvoll. Aber es geht da einfach um so ein gewisses Gefühl, um so eine Atmosphäre, die da mitschwingt. Es ist halt anders als einfach nur Kurve 3, Kurve 7. Und deswegen, also Imola gefällt mir auch aus der Cockpit-Perspektive. Ich habe schon das Glück gehabt, dass ich ein paar Mal mitfahren durfte dort. Und im Simulator bin ich auch schon mal gefahren. Nicht in dem aktuellen Formel-1-Simulator, aber eben halt in so einem Simulator, was man als Normalsterblicher halt tun kann. Mhm. Und Imola ist für mich einfach eine wahnsinnig coole Rennstrecke. Ein bisschen eine kleine Nordschleife hat man das Gefühl, weil, wie der Stefan sagt, es geht da durch die Hügel, durch die Hänge. Anspruchsvoll zu fahren, sehr, sehr cool, wenngleich für mein Befinden seit dem Umbau 2008 so ein bisschen Charakter verloren ging, weil da eben dann die Variante Bassa rausgefallen ist und die Zielgerade im Prinzip verlängert wurde aus der Rivazza raus. Geschmackssache. Aber der Flair, der dort ist, den spürt man tatsächlich. Also das sagen wir immer nicht nur so dahin. Das ist tatsächlich so, das merkst du. Eine Rennstrecke wie zum Beispiel in Marrakesch, der Stadtkurs, da ist halt eine Rennstrecke, die da aufgebaut wird. Aber sowas wie Imola, sowas wie Monza, auch Nürburgring oder Hockenheim, das hat wirklich ein anderes Flair. Das ist einfach so. Da siehst du die Geschichte und du spürst sie auch.
Ich überlege jetzt gerade, welche Kurven mir namentlich bekannt sind. Und ich bin natürlich als Österreicher aufgewachsen mit dem Heller Licht S. Das ist ja leider,
selbstverständlich.
Das es leider nicht mehr gibt, weil dort nämlich regelmäßig, also ältere Sportfreunde werden sich daran erinnern, aber der Österreich Grand Prix musste immer zweimal gestartet werden eigentlich, weil beim ersten Start jedes Mal in diesem Heller Licht S, das nach einem kleinen Hügel war, sofort ein Unfall passiert ist. Aber nach dem Umbau des Österreichrings gibt's das ja auch nicht mehr. Da fährt man jetzt gleich rechts rauf. Dieser Hügel ist immer noch da, meine ich, aber da wird eben abgebogen. Mhm. Und ansonsten sind es eigentlich nur The Voice oder die ikonischen Kurven, die wir in Monaco haben. Mit der Löws, mit der Mirabeau, sonst und natürlich das in Monza. Aber ansonsten, ich weiß nicht, gibt's in Montreal zum Beispiel, gibt's da eine Kurve, von der man die einen Namen hat?
Nee, es gibt eigentlich tatsächlich, da hat Montreal hat die Rennstrecke auch Namen, benannt nach vielen ehemaligen Rennfahrern, so wie man es auch in Australien natürlich gerne macht, als Verneigung vor früheren Champions. Es gibt da die letzte Schikane Montreal mit der Wall of Fame oder Wall of Shame. Ja. Das sind dann so die Slogans, die nachträglich gegeben werden. Das sind nicht die offiziellen Namen, aber klar ist, auch solche Rennstrecken sind toll. Diese neu konstruierten, von Stefan gerade erwähnten, durchnummerierten Kurven und Pisten haben aktuell natürlich auch ihre Berechtigung. Aber es ist was anderes und der Mix macht's aus. Und aktuell muss ich sagen, der Formel 1 gefällt mir der Mix der Strecken wirklich gut.
Ja, wir haben ja auch genug Rennen. Da ist für jeden was dabei. So, Nico Hülkenberg hat die letzten Wochen überzeugt. Stefan Ehlen, ist Imola tendenziell von der Charakteristik her ein Kurs, dass er überragend im Qualifying ist, wissen wir. Aber ist das tendenziell ein Kurs, wo Nico Hülkenberg tatsächlich, wenn denn vorne der eine oder andere ein kleines bisschen schwächelt, in die Punkte fahren kann?
Hängt in erster Linie von Nico Hülkenberg selber ab, weil er ist tatsächlich noch nie in Formel-1-Rennen in Imola
gekommen. Ach was, gibt's
ganz,
ja nicht.
Ganz lustig, weil Imola 2006 zum letzten Mal im Kalender war, dann kam Nico Hülkenberg in die Formel 1, dann war Nico Hülkenberg aus der Formel 1 wieder draußen, dann kam Imola zurück und dann war Nico Hülkenberg wieder da und jetzt ist auch Imola wieder da. Letztes Jahr wurde er nicht gefahren wegen den Unwettern, das heißt, dieses Jahr ist tatsächlich seine Imola-Premiere und er hat vorhin schon in so einer Presserunde gesagt, naja, 80-90% kriegst du aus Simulator- und Onboard-Aufnahmen schon zusammen, aber die restlichen 10-20%, die musst du halt im freien Training dann erarbeiten. Und also das ist im Prinzip der Punkt. Er muss halt von sich aus jetzt erstmal noch ans Limit kommen. Und deine Frage zielt wahrscheinlich darauf ab, ob der Haas das technisch hinkriegt, der Haas VF24. Und da würde ich mal sagen, wenn vorne alles klar geht und Aston Martin vielleicht nicht ganz so aussortiert ist, dann sollte das schon möglich sein grundsätzlich. Also der Haas gefällt mir dieses Jahr sehr gut. Man hat ja auch schon das erste Update untergebracht in China. Und der Nico Hülkenberg fährt auch gut. Wenn da im Qualifying alles passt, dann sehe ich da gute Chancen dafür, dass er wieder in die Top 10 fahren kann. Und aber genauso wie er halt dann bisher knapp in die Top 10 gefahren ist, kann es halt auch sein, es reicht vielleicht knapp nicht. Also die Frage, ob er jetzt mit dem Haas regelmäßig Punktekandidat ist, die wurde ihm tatsächlich auch gestellt. Und er hat gesagt, hängen halt ein paar andere Faktoren noch dran. Und so klar ist es tatsächlich nach bisher 6 Grand Prix noch nicht. Aber Imola an sich, ich glaube schon, also er ist einer, dem taugt so eine Strecke, sagt er auch selber. Und ich glaube, wenn ein Fahrer Bock hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass was Gutes dabei rauskommt, immer noch ein bisschen größer.
Und jetzt kommt die ganz schwierige hypothetische Frage, The Voice. Würde Mick Schumacher mit dem Haas 2024 unterwegs sein? Wir erinnern uns, der hatte damals halt wirklich eine Krücke, mit der er fahren musste. Und da war es gerade mal wichtig, dass er den längst und zu Recht vergessenen Nikita Mazepin in Schach hält, was er dann auch zumeist gemacht hat. Aber würde Mick Schumacher eine ähnlich gute Figur machen? Ich weiß, es ist rein hypothetisch. Oder andersrum gefragt, gibt es eine Option, dass wir Mick Schumacher in der Formel 1 wiedersehen?
Schwierig. Glaube ich, für nächstes Jahr ist es eher schwierig. Tatsächlich, weil die möglichen Autos und die möglichen Teams, die vielleicht auf ihn zurückgreifen könnten, teilweise jetzt ja auch schon besetzt sind. Wir haben gerade mitbekommen, dass Alexander Albon über mehrere Jahre sich bei Williams tatsächlich committed hat und einen Vertrag unterschrieben hat. Also diese Reise nach Jerusalem mit dem Sesselrutschen, wer könnte wohin, sieht, glaube ich, für ihn eher nicht so gut aus. Er ist schnell momentan in der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Die Ergebnisse kommen auch nicht, aber es ist eben auch ein neues Team. Auch es wird darüber diskutiert, dass eventuell bei Alpine der Jack Doohan heißer Kandidat ist, der von dem Alpine Formel 1 Team hier aufgebaut wird für größere Aufgaben. Ich glaube, dass es da einen Wechsel geben wird in dieser Paarung. Aktuell, glaube ich, wird es nächstes Jahr bei den Franzosen so nicht weitergehen in der Formel 1. Aber ich glaube, dass ein Jack Doohan da deutlich besseres Standing hat als der Mick Schumacher. Stefan ist aber mehr dran und drin. Wie siehst denn du das, Stefan?
Also für mich hat sich jetzt nicht Wesentliches was verändert bei Mick Schumacher zu dem Zeitpunkt, also verglichen zu dem Zeitpunkt, als er aus der Formel 1 ausgeschieden ist. Er war damals nicht gewollt bei den Teams und ich sehe auch jetzt nicht, dass er groß gewollt wäre. Und ich glaube, so langsam lässt auch Mercedes ein bisschen durchsickern, wenn man einem Kimi Antonelli Testmöglichkeiten gibt und den Schumacher quasi zum, ja, stell mal das Auto ein, abstellt, dann kann man schon ein bisschen deuten, dass es bei Mick Schumacher und Mercedes vielleicht nicht unbedingt allzu weit noch geht. Und wenn es darum ging, und so hat es ja Toto Wolff mal geschildert, wenn der Hamilton mal ausfällt oder der Russell fällt mal aus gesundheitlichen Gründen oder was auch immer, dann hätte man mit dem Mick einen, den man reinsetzen würde. Dann müsste man natürlich jetzt die Frage stellen, ja, Lewis Hamilton hat seinen Abschied angekündigt, der wechselt zu Ferrari. Warum ist Mick Schumacher nicht schon längst bestätigt als Stammfahrer für 2025? Und die Tatsache, dass das nicht passiert ist, spricht meiner Meinung nach Bände. Und da kann man, glaube ich, auch daraus ableiten, dass das halt dann doch nicht so ist, wie man bei Mercedes vielleicht hat versucht zu glauben, uns glauben zu machen, dass Mick Schumacher das nächste große Ding ist nach geschnitten Brot. Und ja, dementsprechend wird's halt irgendwo dünn. Das sehen halt auch die anderen Teams. Und die anderen Teams sehen halt vielleicht, was er in der WEC macht. Da ist er wirklich gut unterwegs, da ist er aktuell sehr gut aufgehoben. Aber die anderen Teams haben halt Daten aus erster Hand von seinen Formel-1-Einsätzen. Und wenn's das damals nicht gereicht hat zum Überzeugen, dass er 2023 ein Cockpit kriegt, dann sehe ich nicht, was es aktuell gibt an Daten, die überzeugen, dass er 2025 im Auto sitzen soll. Also die Lage von Mick Schumacher ist quasi unverändert. Der müsste im Prinzip Le Mans gewinnen und das ja überzeugend quasi allein am Steuer, dass da irgendjemand da auf die Idee kommt, den wieder reinzusetzen. Weil ich glaube, aktuell ist die Faktenlage einfach so, dass er für Formel 1 Verhältnisse ein bisschen verbrannt ist. Und das liegt auch daran, was halt alles passiert ist. Da hat er selber auch einen Anteil dran. Er hat das Auto oft genug weggefeuert. Da waren blöde Zwischenfälle drin. Und dann halt das ganze Trara in den Medien, die deutsche Presse, das will man sich vielleicht so in der Form auch nicht antun. Ne? Und Haas hat da schon ziemlich Dresche abgekriegt, berechtigterweise teilweise, ne? Da gingen ja einige lustige Sachen hin und her. Aber das ist so ein Ding, wo man als Team sagt, naja, bevor wir den Mick reinsetzen und nur Theater haben, dann nehmen wir vielleicht einen anderen, der kann es genauso gut.
Ich möchte zum Abschluss dieses Segments eines festhalten. Ich habe Jahre gebraucht, aber ich sage jetzt auch ja, es gibt nichts Besseres als geschnittenes Brot, weil Stefan Ehlen das erwähnt hat. Ja, und an geschnitten Brot muss man erstmal rankommen. Wenn man beim Bäcker ein schönes Brot hat und das geschnitten mit nach Hause nimmt, mir hat sich nicht erschlossen, warum machen das die Leute, aber es ist fantastisch. Vielleicht sprechen wir nächste Woche nur über geschnitten Brot, wenn Max Verstappen wie geschnitten Brot in Imola gefahren ist. Oder vielleicht sind es die Ferraris. Wir sind sehr, sehr gespannt. Ich habe mir MSC Cruises gemerkt. Ich habe mir Made in Italy gemerkt und 2024 Emilia Romagna. Irgendwie kriege ich es vielleicht noch auf die Reihe. Wir freuen uns. Danke Stefan Ehlen, danke Stefan der Voice Heinrich. Das war's mit dem Motorsport in der Big Show 661. Kurze Pause.
Hi, I'm Heather Watson and you're listening to Sport Radio 360. No, that's wrong.
Herrschaften, Big Show 661. Wir schalten, nein, wir rufen via FaceTime. Was ganz, ganz Verrücktes Neues für uns junge Leute. Und mit uns meine ich, wir schalten nach Ostrava zum großen Sascha Bandermann. Hi, Sash.
Hallo, grüß dich.
Sascha, du bist ja über die wievielte Eishockey-WM ist das jetzt, die du wirklich live und vor Ort betreust?
Live vor Ort meine 12. Das Dutzend ist voll.
Das Dutzend ist voll und es gab ja auch schon vor allen Dingen in der Vorrunde Weltmeisterschaft, wo ich mir gedacht habe, okay, stell dir vor, es ist Weltmeisterschaft und es geht keiner hin. Mich dünkt jetzt, dass sowohl in Ostrava als auch in Prag so richtig die Hölle los ist. Du bist in Ostrava, wie ist die Stimmung vor Ort?
Ja, cool. Also ich weiß nicht, wo du das her hast. Das ist das Eishockey-WM und keiner geht hin. Das habe ich nie so empfunden. Also sorry, vielleicht Finnland, solltest du einfach Finnland, mal mit mir vor Ort reisen. Das ist das Problem.
Es gab
ja, du bist herzlich eingeladen. Ja. Ich brauche noch einen guten Redakteur. Nein, es ist ernsthaft so, dass ich gestern noch mit Kollegen auch drüber gesprochen habe und oft ja so dieser Standort B, also der kleinere Standort, wo dann das Heimteam, das Gastgeberland nicht spielt, gelegentlich zur Zuschauer technisch immer ein bisschen abgestunken hat. Hier überhaupt nicht. Du hast hier echt immer easy 8.000-9.000 Fans in der Halle in Ostrava und das macht schon was aus und das macht Laune. Deutschland, Lettland gefühlt jeder zweite Zuschauer, vermutlich war es sogar jeder in Lette und dementsprechend passt das echt gut. Man hat ja immer davon gesprochen, nahe zur polnischen Grenze, macht auch ein bisschen was aus. Also wir sind hier happy, zufrieden und ich finde, dass das von der Stimmung, also hier sicherlich ein bisschen gegen Prag vielleicht abstinkt, das ist klar, aber es ist auf einem echt guten Niveau, macht Fun.
Naja, den Eindruck hat man auch und dein lieber Freund und Kollege Rick Goldmann hat gestern, glaube ich, in der 8. Minute schon gesagt, dass ihm das deutsche Team total viel Spaß macht, wie sie spielen gegen Lettland bei diesem 8:1. Ab wann hat es dir Spaß gemacht? Ist dieses hohe Ergebnis, ich glaube Lettland war im vergangenen Jahr ja Dritter der Weltmeisterschaft, ist dieses hohe Ergebnis, was ist das, Balsam auf die Wunden, eine Überraschung, wie ordnest du das ein?
Ja, erstmal habe ich jetzt gerade bei deiner Fragestellung überlegt, wie ich dem großen Rick Goldmann irgendwie widersprechen könnte. Das würde mir natürlich große Freude bereiten, aber leider muss ich mit einstimmen in den Chorus. Nein, es hat natürlich Spaß gemacht insofern, als dass man gemerkt hat, die Mannschaft war von der ersten Sekunde an ready, vielleicht sogar wirklich vom Bulli weg, brutal viel Zug zum Tor, Spiellaune, dieser Rucksack, der vielleicht ein bisschen hinten dran hing, den hat sie halt schnell losgeschmissen oder weggeschmissen und dementsprechend hat man gemerkt, spätestens ab dem 2-0, dass die Mannschaft, glaube ich, auch an dem Tag nicht mehr zu stoppen war. Jetzt kann man sagen, Lettland vielleicht nicht mit dem besten Spiel, gerade offensiv nicht, aber hatte auch ein bisschen was mit der deutschen Defensive zu tun. Die haben extrem viel Wert nochmal auf ihre D-Zone gelegt. Das hat funktioniert, war im Training auch Hauptfokus und dementsprechend hat man irgendwie so gemerkt, wie viel im Sport eben auch mental manchmal ist. Mhm. Und ich glaube, diesen Schalter und diese Blockade konnten die natürlich extrem lösen. Bringt dir das jetzt was, 8 Tore geschossen zu haben für das, was kommt? Werden wir sehen. Aber auf jeden Fall hätte auch ein 5-1 vermutlich gereicht, um das gleiche Ergebnis vom Kopf vielleicht für die Mannschaft zu produzieren. Die hat sich ja auch nochmal zusammengesetzt, wo die Jungs auch im Nachgang in den Interviews bei uns bei Magenta Sport natürlich gesagt haben, das war nochmal ein wichtiges Momentum für uns als Mannschaft, uns zusammenzusetzen und uns auf eine gerade Linie zu bringen, initiiert vom Kapitän Moritz Müller. Mhm. Und in dem Moment war das, glaube ich, gestern ein Spiel und Ergebnis, was für den Verlauf des Turnieres für die deutsche Mannschaft ultimativ wichtig war.
Das heißt aber, Sascha, selbst bei so einem Turnier, wo du ja manchmal nicht mal einen Tag Zeit hast zwischen den Spielen, aber selbst bei so einem Turnier haben die Trainingseinheiten wirklich noch mehr Sinn, als rein regenerativ zu sein.
Naja, klar, du hast in dem Moment, glaube ich, nochmal ein sinnvolles Training, wenn du wirklich zumindest mal entspannte 24 Stunden zwischen den Partien hast. Die deutsche Mannschaft hatte jetzt eben den Vorteil, dass sie dann den Day Off hatte im Vergleich zu Lettland. Das heißt, du kannst auch taktisch nochmal an Themen arbeiten. Und es war im Training wirklich schon gut zu sehen. Ist nicht immer zu sehen, weil du richtigerweise sagst, oft ist es wirklich nur Körper locker machen, Kopf frei machen. Aber In dem Training vor dem Lettland-Spiel war das eigentlich fast defensive Einheit mit dem Defensive Coach, mit Alex Sulzer, der wirklich nochmal echt jedem erklärt hat, wo er zu stehen hat und wie die Bewegungen sind, wenn entsprechende Dinge mit der Scheibe vom Gegner passieren. Und das war spannend zu sehen. Und da würde ich schon sagen, dass das ein wichtiger Baustein auch irgendwo war für den Sieg gestern.
Jetzt geht's für die Deutschen morgen gegen Kasachstan. Wieder im Team war dabei jetzt gegen Lettland Nico Sturm. Da habe ich letzte Woche ja gelernt, dass das eigentlich mit der wichtigste Spieler ist. Würdest du das auch so einschätzen? Wie hat dir Sturm jetzt gestern gefallen?
Also er gefällt mir immer gut, egal wie er auf dem Eis spielt, einfach weil das so eine Leader-Type ist und weil das, wie wir immer sagen, und das sagen ja auch alle in der Mannschaft, das kommt ja jetzt nicht von uns, sondern so ein ja, das ist so ein Performance-Schwein, ne? Also der ist schon in der oder so ein so ein Vorbereitungsmaschine. Also er hat so ganz klare Struktur in der Art und Weise, wie er in so ein Spiel reingehen will. Das merken natürlich auch andere, die vielleicht auch zum ersten Mal bei einer WM sind. Der ist der Erste gefühlt auf dem Eis, der ist der Letzte, der runtergeht, der hat seinen Habitus, sei es das Bully-Training. Das braucht er und ist nebenbei natürlich einfach auch so ein Typ, dessen Worte schon ein Gewicht haben. Sicherlich aufgrund der Art und Weise, wie er sich auch letztes Jahr in der Mannschaft präsentiert hat. Auch ein wichtiger Baustein für diese Silbermedaille im vergangenen Jahr. Also ich glaube, seine Leistung auch so und seine Wichtigkeit für die Mannschaft, vielleicht nicht nur auf dem Eis, aber auch abseits des Eises, würde ich schon sehr, sehr hoch hängen. Und es ist immer so, wenn ein NHL-Spieler kommt, der auch mal irgendwie diesen Cup nach oben gestemmt hat, das ist ja immer so. Das macht was in der Kabine.
So, Deutschland aktuell Vierter, die USA haben nur 3 Spiele, sind dahinter. Deutschland richtiger und wichtigerweise zum Auftakt gegen die Slowakei gewonnen. Ist es tatsächlich so, wenn du im Viertelfinale bist, kann alles passieren? Ist dieses Viertelfinale in irgendeiner Art und Weise gefährdet aus deiner Sicht, weil gegen Kasachstan bei aller Liebe wird und muss Deutschland gewinnen?
Na, gefährdet ist es immer ein bisschen, ne? Weil jeder kann irgendwie spielen, der bei einer Weltmeisterschaft ist, aber um jetzt die Floskel wegzulassen, natürlich musst du gegen Kasachstan, Polen und Frankreich 3-mal gewinnen. Es kann dir im Eishockey schnell mal passieren, selbst wenn du vielleicht ganz okay spielst, dass du vielleicht dann doch nur einen Overtime-Sieg rausholst, weil es ein schwierigeres Spiel wird als erwartet, aber ich gehe mal davon aus, dass jetzt auch mit dem Sieg nach Lettland, dass die Mannschaft einfach so ein bisschen in der Spur ist und auch um die eigene Stärke wieder weiß, das defensiv hinbekommen hat. Und daher würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass wir schlecht geschätzt 7 Punkte auf jeden Fall holen werden. Ob es dann am Ende reicht, liegt auch immer an den anderen Ergebnissen. Und wenn du im Viertelfinale bist, ja, auch ein blöder Spruch, kann wirklich alles passieren. Wir haben das im vergangenen Jahr gesehen, dann ist es eben nur dieses eine Spiel. Und das ist im Eishockey ja logischerweise eigentlich das, was du nicht haben willst. Das ist ja das Gute und das Schlechte bei der Weltmeisterschaft, weil es muss sich dann am Tag X eben nicht unbedingt die bessere Mannschaft auf lange Sicht durchsetzen, sondern die am Tag X dann einfach die Effizienz hat, vielleicht eben aus nur 20 Schüssen eben 3-4 Tore macht. Das hat man auch bei der deutschen Mannschaft gegen Lettland gesehen. Wir hatten ja jetzt nicht irgendwie 45 Schüsse, sondern wir haben es effizient runtergespielt und das ist genau das, was du bei einer WM brauchst.
Was du bei einer WM als bestes Team möchtest, sind Best of Seven. Oder was du generell möchtest, sind Best of Seven Serien. Die gibt's aber bei einer WM nicht. Wäre schwierig. Welches Team, um noch abschließend in Ostrava zu bleiben, aber welches Team hat dir bis jetzt am besten gefallen? Sind's die Schweden?
Ja, bei uns in der Gruppe, ich gucke ja vor allem in erster Linie auf die Gruppe B, logischerweise hier in Ostrava, das war schon eine kleine Machtdemonstration, auch gegen uns. Ich weiß, dass da schnell deutsche Fans enttäuscht sind, wenn du dann 1-6 Rutsche kassierst. Aber hey, wir haben das auch nochmal kurz durchgerechnet, wenn du dir die Millionen mal zusammenrechnest, die Jungs in Schweden, in Nordamerika, waren ja 18, glaube ich, aus der NHL da drüben verdienen, dann muss das ja auch irgendwo berechtigt sein, irgendwo Sinn und Verstand haben, weil diese Spieler eine unfassbare Qualität haben. Und es ist in diesem Jahr vor allem eben die Defensive der Schweden. Ich hatte mal nachgerechnet, ich glaube, gute 36 Millionen verdienen die Top 5 Verteidiger der Schweden. Das sagt einiges aus und dementsprechend ist es natürlich bisher von der Leistung die Mannschaft, die es zu schlagen gilt.
Ein kurzer Blick nach Prag, wenn ich darf. Und mein österreichisches Herz blutet ja ein kleines bisschen, weil gegen die Schweiz hat, hat Österreich brillant begonnen, 2-0 und 3-1 geführt, hat es dann noch verloren. Und dann diese irre, also ich sage halt schon zum zweiten Mal irre, wo ich das Wort nicht mag, diese unglaubliche Sequenz im dritten Drittel gegen Kanada, wo sie von 1-6 auf 6-6 rangekommen sind, immer einen Punkt mitgenommen haben, bevor sie es dann verloren haben im Overtime. Ist das, hast du irgendwas von den Österreichern schon gesehen? Ist das in irgendeiner Art und Weise Gesprächsthema?
Du, das war natürlich hier auch ein Riesenthema, ist ja klar, weil das eben bislang noch nicht passiert war, dass jemand einen 5-Tore-Vorsprung hergegeben hat. War also, wenn man so will, historisch. Und ich habe immer das Gefühl, du magst das doch auch ganz gerne, oder? Ihr wollt doch in Österreich ab und zu auch ein bisschen leiden,
ja,
nah dran sein und dann doch irgendwie die letzte Ausfahrt zum Sieg dann doch nicht bekommen. Also von daher wird es wahrscheinlich auch wieder auf das letzte Spiel dann oder auf das entscheidende Spiel ankommen, wie schon im vergangenen Jahr. Schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Am Ende hätte ich Österreich auch gegönnt, weil das wäre natürlich ja was Historisches gewesen, wenn du auf die Art und Weise dann Kanada wirklich schlägst. Unglücklicherweise war es dann nach 15 Sekunden der Overtime vorbei. Aber zeigt ja trotzdem, dass du eine gewisse Qualität hast. Jetzt kann man sagen, Kanada hat da vielleicht auch dann ein bisschen laufen lassen, waren ja auch ein paar haarsträubende Fehler der Kanadier defensiv dabei. Aber auch so ist eine Eishockey-Weltmeisterschaft. Man kann diese Ergebnisse nicht immer vorhersehen. Klingt auch blöd, aber das hat ja auch mit dem Spielplan zu tun. Ja? Wen habe ich am Tag vorher vielleicht gespielt? Habe ich einen Tag Pause? Kommt jemand aus dem Spiel, was vielleicht nicht so gelaufen ist? Hat das ein mentales Problem, das Team? Weil 7 Spiele in dieser kurzen Zeit alle perfekt auf den Punkt spielen, schaffen echt wenige in einer Weltmeisterschaft, kommt immer mal wieder vor. Vielleicht ist es bei Schweden in diesem Jahr der Fall, aber auch dann sind sie ja nicht gefeit davor, im Viertelfinale rauszugehen. Auch Schweden hat das in den letzten Jahren immer wieder kassiert, trotz einer guten Mannschaft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das sage ich jetzt nicht nur, weil du am Telefon bist. Ja, ich drücke ja auch immer irgendwie Österreich die Daumen. Ich finde, das ist eine total sympathische Mannschaft, auch der Staff drumherum, echt nett. Wir hatten da auch im vergangenen Jahr bei der WM einen total coolen Austausch. Macht immer Spaß, die bei einer Weltmeisterschaft zu sehen.
Geht runter wie Öl. Sascha, 2 Dinge habe ich noch. Das eine ist a big picture und eine der ganz, ganz großen Eishockey-Nationen fehlt aus guten Gründen. Fehlen sie dir auch? Also die Rede ist natürlich von Russland. Mit keinem Wort möchte ich plädieren, dass die Russen hier mitspielen dürfen. Aber hat man sich schon komplett daran gewöhnt, dass Russland nicht dabei ist? Oder fehlt da schon dieses Element? Du weißt, ich bin mit Makarov, Larionov, Kasatonov groß geworden.
Ja, das sind die einzigen Buchstaben, die du früher wahrscheinlich im Alphabet aufsagen konntest. Ne? Ja,
und alle haben auch oft geändert, ja?
Zumindest im Eishockey-Alphabet. Nein, wir müssen da auch natürlich gar keine politische Note reinbringen, weil wer wäre ich jetzt, als dass das irgendwie mir zusteht. Ich nehme das so auf, wie es ist. Und so ist es nun mal entschieden in verschiedenen Sportarten auf diesem Planeten. Eishockey gehört dazu. Und rein sportlich, das kann man ja schon beurteilen, rein sportlich fehlt natürlich immer Russland, weil das hat einen ganz besonderen Vibe, diese russische Mannschaft. Die Art und Weise, wie Russland Eishockey spielt, ist für eine Weltmeisterschaft rein sportlich gesehen natürlich immer bitter, wenn das Team nicht dabei ist. Also das steht außer Frage. Und sie haben auch so, finde ich, immer diese arrogante Art, so ein bisschen zu denken, okay, wenn wir gut spielen, wenn wir eigentlich mal alles abrufen, dann wissen die anderen nicht, wie sie gegen uns gewinnen sollen. Und das hat immer so, finde ich, auch so was Mystisches rund um dieses Team. Das hat bei der Eishockey-WM immer total Spaß gemacht zu beobachten. Aber gut, fehlt jetzt nur mal seit ein paar Jahren, aber das mindert die Qualität der WM natürlich auf keinen Fall. Wir haben jetzt in diesem Jahr vielleicht die stärkste Eishockey-WM vom Line-Up seit Prag. Oder seit Tschechien 2015, also seit gut 10 Jahren. Und das sagt ja auch was aus. Trotz dessen, dass eben viele Spieler, dass die Russen fehlen und eben auch viele Spieler aus der KHL nicht genommen werden von anderen Ländern, die so eigentlich auch nochmal ihr Team hätten pimpen können.
Okay. So, und jetzt kommt noch zum Abschluss eine Frage, auf die du nicht vorbereitet bist. Aber ich weiß, dass wir auch nicht nur die Leidenschaft für Österreich teilen, sondern auch jene für Roger Federer. Und es wurde gestern angekündigt, dass es bald, ich glaube bei Amazon Prime,
20. Juni.
Ja, genau. So, und jetzt ist es meine Frage. Du kennst, also er kennt dich auch. Ich hast ja auch an dieser Stelle schon erzählt, dass ihr ab und zu auch einen privaten Austausch hattet bei den Turnieren, als du für Sport 1, glaube ich, bei den ATP-Finals oder ganz generell warst. Gibt's da noch irgendetwas, was du wissen möchtest oder erwartest du dir da irgendwas zu lernen, wenn du dir das dann natürlich auch anschauen wirst, so wie ich?
Ja, also das ist das Datum, was ich mir auf jeden Fall jetzt schon in den Kalender eingetragen habe. Also ich kann sein, egal was ich an dem Tag tue, das werde ich irgendwie durchgucken. Ich weiß nicht, wie es genau gelagert ist, ob es jetzt Folgen sind oder ob es eben nur eine Doku am Stück ist. Aber das ist, glaube ich, das Stück Filmgeschichte, auf das ich mich am meisten freue in diesem Jahr. Und ich bin schon gespannt, wie tief der Einblick ist. Vor allem auch vielleicht so in die Sportlerseele auf dem Weg zum Rücktritt. Also das könnte schon nochmal etwas sehr Besonderes werden, weil das wissen ja alle, die Roger Federer verfolgen. Der hat ja schon einfach auch einen besonderen Blick auf Sport, auf Wettbewerb. Also wenn sie da wirklich nah dran waren, und ich glaube, das waren sie, sonst hätte der vermutlich das nicht gemacht. Das könnte vielleicht sowas Interessantes werden wie The Last Dance und vielleicht noch mit einer Steigerung.
Ich glaube 12 Final Days heißt es dann oder irgendwie so.
Ja, eben. Ja, genau.
Bei Amazon Prime. Ein paar, 12 Tage, das kommt ungefähr auch hin, wie lange Sascha Bandermann noch bei der Eishockey-WM am Start sein wird. Magenta Sport, für die ist er dort unterwegs, falls ihr ihn sucht. Sascha, ich danke dir ganz herzlich. Wir machen eine Pause in der Big Show 661.
Hallo, hier ist die ehemalige Biathletin Kati Wilhelm und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 661. Weiter geht es mit dem Sport in den USA und ich freue mich, dass Heiko Ulder in Boston wieder am Start ist. Vielleicht kommt Schwede dazu, aber zuerst mal schönen guten Abend, Heiko.
Moin, ich meine, was willst du mit jemandem aus LA? Da ist die K.O.-Runde, NBA, NHL, Playoffs, alles schon vorbei. Was willst du mit ihm reden?
Deshalb rufe ich ja in Titletown USA an. Wobei,
sagen wir so, ehrlicherweise vor mit Titletown, aber wir haben zumindest noch zwei Teams dabei. Also die Celtics sind heute gerade ins Conference-Finale eingezogen. Gut, das war auch das Mindeste. Also selbst der nächste Gegner, glaube ich, dürfte kein Problem sein, egal wer es wird, Indiana oder die Knicks, also das ist wirklich, it's their championship to lose, aber ich kann mir vorstellen, dass sie trotzdem noch wieder einen Weg finden, das zu verdaddeln, irgendwie, die sind reif eigentlich, ne, Tatum, Brown sind in ihrer Prime, aber die tun mitunter so, als hätten sie schon so viel gewonnen, dabei haben sie noch nichts gewonnen, aber ja, dieses Jahr geht der Titel nur über die Celtics, das heißt nicht, dass es eine Garantie ist, weil gegen Denver, wenn es denn Denver sein sollte oder wer sollte, never underestimated the champion or the heart of the champion, aber die haben einfach, waren in der Regular Season vom Potenzial das beste Team. Und wenn die klar im Kopf sind, dann müssten sie es eigentlich gewinnen. Und die Bruins, ja, zumindest nochmal gestern verlängert. Die haben am Dienstag Spiel 5 in Florida gewonnen, auf 2-3 verkürzt, haben am Freitag jetzt Heimvorteil und ja, mal sehen, wie das wird. Aber da sind die Erwartungen ohnehin nicht so groß.
Das heißt aber, wenn ich das mal, ich habe bei der NHL natürlich, mein einziges Interesse gilt den Edmonton Oilers. Das heißt aber, dass die Panthers als Favorit in die Serie gegangen sind.
Ja, genau. Also es ist auch interessant, wie schnell sich sowas dreht. Vergangenes Jahr haben die Bruins ja sowohl was punktemäßig als auch mit der Anzahl der Siege neue NHL-Rekorde aufgestellt, führten dann in der ersten Runde gegen die Panthers, die sich als letztes Team, als 16. und letztes Team für die Playoffs qualifiziert haben, schon 3-1, kommen nach Hause zu Spiel 5, verlieren das in der Overtime, verlieren in Florida und verlieren auch zu Hause Spiel 7 und dann ist der Florida ja durchmarschiert bis ins Finale, als sie dann erst von Vegas gestoppt wurden und dieses Jahr ist Florida eigentlich der Favorit. Ich war bei den beiden Heimspielen hier, die Panthers beide gewonnen haben. Ich glaube, Schüsse aufs Tor waren doppelt so viele. Und ich meine, Statistiken sind eine Sache, Jens. Ne? Also wir wissen ja, Schüsse aufs Tor sagt nicht immer was aus, weil du kannst 10-mal den Pfosten oder die Latte treffen, das taucht auf keiner Statistik auf, weil das zählt nicht als Schuss aufs Tor. Aber das ist schon Wahnsinn. Also das ist schon, ich sag immer so, dieser the eye test, ne? Also was du wirklich mit dem bloßen Auge siehst, da siehst du, die sind besser, die sind tiefer, die sind auch so von der Einstellung her, ich glaube, die haben so das Gefühl, dies könnte unser Jahr sein. Und trotzdem war ich jetzt überrascht. Also da merkst du halt auch wieder dieses, man sagt ja immer, der schwierigste Sieg in einer Best-of-Seven-Serie ist der vierte Sieg. Und den hätte Florida jetzt holen können, daheim, und haben es nicht geschafft. Boston hat das Ding nochmal verlängert. Ich sehe trotzdem Florida vorne, egal ob es dann nach 6 oder 7 Spielen sein wird. Aber die sind echt top besetzt von hinten bis vorne und auch tief in 4 Reihen. Haben auch so diese mit dem Matthew Tkachuk diesen ekelhaften, aber trotzdem guten Spieler, der dann auch mal halt, sag ich mal, das macht, was du so in den Playoffs machen musst. So sich den David Pastrnak, den Topscorer hier raussucht von den Bruins, um sich zu prügeln. Und dann sagt Pastrnak, der absolut kein Fighter ist, ja klar, mache ich. Aber für sowas haben die Bruins eigentlich einen absoluten Goon. Patrick Maroon, den haben sie extra geholt. Und das sind so diese Spielchen, wo, glaube ich, Florida immer einen kleinen Schritt noch voraus ist. Aber wie gesagt, von den Bruins wurde ohnehin nicht viel erwartet. Die hätten ja fast schon in Runde 1 sich wieder auf die Schuhe gepinkelt. Genau, wie immer 3-1 geführt in der Serie oder wie oft 3-1 geführt. Und lass uns noch auf ein 3-3 ankommen, gewinnt dann zu Hause Spiel 7 in der Overtime. Das war gut, das hat, glaube ich, auch dem Trainer den Job gerettet. Sonst wären sie das erste Team in der Playoff-Geschichte Nordamerikas, egal welche Liga gewesen, die in 2 Jahren nacheinander eine 3-1 Führung noch abgegeben hätte und verloren hätte. Also dadurch ist der Job vom Coach sicher. Aber die Bruins sind ein tolles Regular-Season-Team, aber irgendwie kommen trotzdem in den Playoffs nicht weit. Und man sieht wieder, wir haben schon so oft drüber gesprochen, das, was die hier von Mitte Oktober bis Mitte April spielen, ist Eishockey. Und was danach spielt, ist auch Eishockey. Hat aber trotzdem mit dem anderen nichts zu tun. Das ist wirklich, ist ein komplett neuer Wettbewerb. Ich meine, klar, wenn du heute New York spielst, morgen L.A., übermorgen Chicago, dann ist das Spiel zu Ende. Du hast abgeschaltet alles. Aber wenn du ein Spiel, ein Team mindestens 4-mal siehst, maximal 7-mal, du hast so viel, du hast Videoanalysten, du guckst dir alles Mögliche an. Du kannst diese kleinen Sachen raussuchen, wo du weißt, da kannst du dir eventuell diesen 1%igen Vorteil bei rausholen, mit kleinen Geschichten, egal ob es keine Ahnung, du verlegst dein Morgentraining oder du bleibst beim Morgentraining, wenn die anderen rauf wollen, 5 Minuten länger, diese kleinen Spielchen halt, ne? Machst irgendeinen Kommentar, was weiß ich, wenn jetzt in 2 Spielen nacheinander du meinst, die Schiedsrichter waren nicht auf deiner Seite, haben komische Strafzeiten gepfiffen, dann erwähnst du das mal in der Pressekonferenz immer wieder. Und glaub mir, dann das hören natürlich auch andere. Und dann haben die Refs eventuell in Spiel 3 entscheiden sich so ein bisschen für dich. Also da kann man sehr, sehr viel machen. Das ist immer ganz interessant, diese Mental Games auch. Und da wird viel mehr entschieden, als ob du jetzt als Erster in die Playoffs gehst, in deiner Konferenz oder als Achter. Das ist total egal, finde ich.
Und es könnte aber, bevor wir zu den Oilers kommen, es könnte aber tatsächlich so sein, auch wenn du mir das jetzt so geschildert hast, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass Boston das gewinnt, aber es könnte ja sowohl in der NHL als auch in der NBA ein Halbfinale in New York gegen Boston geben, weil die Rangers, ich glaube, die haben den Matchball vergeben, oder? Gegen Carolina, die hatten auch ein 3-1.
Genau. Ja, die haben schon 3-0 geführt.
Ach, 3-0 haben sie sogar geführt, okay.
Genau, wir wissen ja alle, in der Geschichte der NHL gibt es nur 4 Teams, die das Ding noch gedreht haben. Zuletzt waren es, glaube ich, Champus Kings, irgendwie 2012 oder 2014, als sie Meister wurden, meine ich. Aber es passiert halt sehr, sehr selten. In der NBA ist das noch nie passiert. Und da muss schon viel stimmen. Aber jetzt haben die Carolina Hurricanes zu Hause das Spiel 4 gewonnen. Dann haben sie jetzt im Madison Square Garden gewonnen. Jetzt geht das Spiel zurück nach Carolina. Zwei Top-Teams. Also das Viertelfinalduell wäre auch ein würdiges Stanley Cup-Finale. Mhm. Wirklich zwei top besetzte Teams, also nicht top, sondern durchgehend stark besetzte Teams, die seit Jahren schon sich nach oben gearbeitet haben und so erfahrene Trainer. Bei Carolina ja Rod Brind'Amour, der 2006 als Kapitän mit dem Verein den Stanley Cup gewonnen haben. Ist natürlich eher ein kleiner Markt, Carolina da Raleigh, aber trotzdem super Team. Und ja, das habe ich hier auch neulich schon gehört im Radio, dass, also ich gehe mal davon aus, dass es in der NBA zum Duell Boston gegen Knicks, gegen New York kommen wird. Im Eishockey eher nicht, das liegt aber nicht an den Rangers, sondern eher an den Bruins, ja. Ja. Aber wäre super für beide Ligen. Zwei große Märkte in der NHL kämen noch hinzu. Zwei Original Six Teams. Boston, New York, Playoffs ist immer sexy.
So, Edmonton spielt gegen die Canucks gegen Vancouver, also 2-2 nach 4 Spielen, also komplett ausgeglichen. Dallas hat übrigens gegen Colorado, ich glaube, zu Hause jetzt verloren. Heiko, ist das richtig?
Da steht ja, genau, also Colorado. Colorado musste gewinnen, genau, haben die Serie jetzt nochmal verlängert. Dallas ist aber, die haben in Vegas, was hatten sie? Die hatten ja zu Hause in der ersten Runde gegen Vegas beide verloren, dann in Vegas gewonnen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, haben sie sogar dreimal in Vegas gewonnen, haben zweimal in Colorado gewonnen, sind das auswärtsstärkste Team der Liga und ich glaube, dass die sich das Ding in Denver holen. Du erinnerst dich vielleicht, als wir das letzte Mal mit Champos gesprochen hatten, hatte ich so ein Plädoyer auf die Dallas Stars abgehalten und hab denen ein bisschen was zugetraut, dann verloren sie gleich die ersten beiden Spiele zu Hause gegen Vegas, gegen den Meister, haben das Ding aber trotzdem noch gedreht. Also das könnte halt dieser, ich weiß nicht, ist es eine Überraschungsmannschaft, wenn du die Western Conference gewinnst? Eigentlich nicht, aber ist halt nicht der typische Name, der jedes Mal da ist, ne? Weil im Westen ist halt irgendwie immer, man hört Edmonton, man hört Colorado, man hört Vegas und Colorado und Vegas waren ja auch die Champions der vergangenen beiden Jahre. Aber Dallas ist auch da und ich traue denen zu, dass die dieses Mal sich gegen Colorado durchsetzen und dass die dann ja wahrscheinlich auf Edmonton treffen werden. Also es ist Edmonton, also wenn du siehst, Jens, dass du, wenn Champus jetzt hier wäre, würde er wahrscheinlich mehr an die Gurgel springen. Aber wenn du in der ersten Runde auf die LA Kings triffst und in der zweiten Runde auf Vancouver, anstatt erste Runde entweder Dallas oder Vegas und zweite Runde Vegas, Dallas oder Colorado, Entschuldigung, aber dann sind LA Kings und Vancouver, da musst du dich einfach durchsetzen als Edmonton Oilers. Aber welches Jahr haben wir? Ich bin mir nicht sicher, weil wir reden wieder über dieselben Probleme. Also jetzt, ich hatte eigentlich gedacht, der Torwart Stuart Skinner ist solide und gestern in Spiel 4 spielt Calvin Pickard und der wurde schon Skinner wurde in Spiel 3 schon rausgenommen. Du weißt ja, wie es in den Playoffs immer ist. Da wird nichts gesagt. Immer nur obere Körperextremitäten, untere ist ein bisschen verletzt oder nicht. Auf jeden Fall stand Pickard gestern erstes Playoff-Spiel, haben sie auch gewonnen. Und es ist, ich frage nochmal, welches Jahr wir haben, weil es ist wieder Playoff-Performer Leon Dreisaitl, 9 Spiele, 20 Punkte, Top-Wert in der Liga. Ich glaube, die ersten 3 in den Torjäger sind, nicht Torjäger, sondern Scorerlisten sind Leon Dreisaitl mit 20, Connor McDavid mit 19 und ich glaube Evan Bouchard mit 14 oder 15. Also dreimal Oilers, aber das sind auch 3 Spieler der Top 5. Und danach wird's leider sehr, sehr dünn. Es ist immer wieder, sie sind top-heavy. Also erste Line performt, zweite Linie ist eigentlich schon dünn und dritte, vierte, dieses Bottom-Six-Scoring, da kommt echt nichts und viel zu wenig. Und du weißt, wenn du in so einer Serie, es ist schwer, Dreisaitl und McDavid komplett auszuschalten, aber du kannst dich halt auch nicht immer auf sie verlassen. Na, und es ist wirklich, wirklich ein Wahnsinn, dass die Probleme immer wieder dieselben sind. Und wie gesagt, wir reden hier nicht vom Gegner Colorado oder Vegas, sondern wir reden über die Kings und die Canucks. Und nochmal eine Zahl, die mich auch verblüfft hat neulich, weil die wurde ja explizit erwähnt. Also da hatte Leon, ich glaube am Samstag war es, im 56. Spiel seinen 90. Playoff-Punkt erzielt. Und er war somit der drittschnellste. Schneller waren nur in der Geschichte der NHL Wayne Gretzky mit 43 Spielen und Mario Lemieux 45 Spiele. Und dann kommt schon Leon Dreisaitl. Also Wahnsinn. Er hat jetzt 8 Tore wieder, diverse wieder von seinem Spot da, also mit seinem Signature-Shot, also der kann die Ampel da wieder von Rot auf Grün schießen, unglaublich, wie der da die Lücken immer findet. Und trotzdem steht's gegen Vancouver 2-2, und Vancouver, vielleicht müssen wir auch mal ein bisschen vorsichtig sein, aber Da ist im Tor Arthur Schilovs. Mhm. Der war vergangenes Jahr lettischer Torwart bei der WM, als sie Dritter wurden. Aber der ist die Nummer 3 in Vancouver. Und die schießen den zum Helden hier. Also, tut mir leid, Jens, wenn deine Nummer 3 aufgrund der Verletzung der anderen Leute die Nummer 1 ist und du hast so eine Offensive wie Edmonton, dann muss es 3-1 stehen. Also eigentlich habe ich getippt maximal 5 Spiele und jetzt sind wir bei mindestens 6. Spiel 5 gibt's jetzt in Vancouver und das ist wirklich 2-2 und ich will nichts von Vancouver wegnehmen, aber die waren zuletzt 2015 in den Playoffs, die sind überraschend jetzt schon so gut gewesen. Die haben einfach nicht dieses Talent, was Edmonton hat. Aber trotzdem steht es 2-2 und das liegt an Edmonton und nicht an Vancouver. Und ich will, wie gesagt, I don't want to take anything away from Edmonton, aber diesen Gegner, den musst du in 5 Spielen, da musst du sagen, danke, 5 Spiele, Kraft sparen fürs Western Conference Final. Aber ob es das geben wird, weiß ich nicht. Also es ist, wie gesagt, welches Jahr haben wir? Es ist immer wieder dieselbe Thematik. Vorne Dreiseitel, McDavid, Wahnsinn, unglaubliche Statistiken. Und trotzdem kotzen die sich immer wieder selbst vor die Füße oder auf die Füße.
Aber ich habe jetzt noch mal kurz reingeschaut. Es ist eine absolute Amateurfrage. Spielen Dreiseitel und McDavid immer in einer Linie oder gibt es auch Phasen?
Diese ganzen Diskussionen sind auch so, das ist fast so ein bisschen deutsch. Hm. Also du hast ja, also das ist ja natürlich immer situativ. Powerplay, klar, spielen sie zusammen. Mhm. Aber die spielen zum Beispiel auch Penalty Killing. Ne? Da spielen die beide zusammen direkt danach. Also wenn Edmund das PK Penalty Killing überstanden hat, dann kommt sofort die geballte Wucht wieder. Oder wenn Edmund im dritten Drittel hinten liegt, na klar spielst du dann Dreiseitel und McDavid in einer Linie. Aber wenn du nach 2 Dritteln 3-0 führst, dann rollst du die erste Reihe mit McDavid, die zweite Reihe mit Dreiseitel. Das ist immer komplett situativ. Also das hat, wir reden da seit Jahren drüber und ich verstehe die Diskussion nicht. Klar ist, Leon Dreiseitel ist gut genug und das hat er seit Jahren bewiesen, seine eigene Reihe zu führen. Klar ist, dass Leon Dreiseitel natürlich auch im Powerplay davon profitiert, dass McDavid da ist, aber Connor McDavid hat auch genug Tore erzielt auf Vorarbeit von Leon Dreiseitel und das wird er auch genauso sagen. Also, ja. Natürlich bist du, sag ich mal, tiefer besetzt, wenn du erst dein das ist dein 1A und dann an dein 1B aufs Eis schicken kannst, ne, wenn du sprich die beide auf 2 Reihen verteilen kannst. Aber das ist natürlich eine einzigartige, wirklich Wucht, wenn du sie dann noch zusammen mit Zach Hyman, der ja der Topscorer war von Edmonton dieses Jahr, ich glaube, was hatte der, 54 Tore oder so, Leon war ja in Anführungsstrichen nur bei 41 und ich glaube, McDavid irgendwo bei 30, aber Hyman ist natürlich der, sag ich mal, der beim Fußball, würde man sagen, der vorne abstaubt, der Gerd Müller, ne, der den Fuß hinhält und die anderen spielen den Punkt dahin, aber trotzdem, wenn du Hyman, McDavid und Dreiseitel hast, das ist unglaublich, aber dann wird's natürlich auch danach recht schnell sehr, sehr dünn.
Großartig. Und lass mich das als abschließende Frage. Schmiedo verschieben wir auf nächste Woche. Aber haben wir darüber gesprochen oder habe ich es wo gelesen? Die Vertragssituation von Leon ist nochmal wie? Wird er im Sommer jetzt Free Agent oder wird er nächstes Jahr Free Agent?
Genau, also deshalb ist das ja, wir hatten, ich glaube, bei unserer Playoff-Vorschau das kurz angerissen. Leon hat noch ein Jahr Vertrag, aber er wird denen, also er geht am 1. Juli ins letzte Jahr seines aktuellen Vertrages und er muss denen sagen oder wird denen sagen, ob er verlängern wird oder nicht. Mhm. Weil wenn er sagt, wisst ihr was, es reicht mir hier, 10 Jahre, wir sind jetzt gegen Vancouver wieder rausgeflogen in der zweiten Runde. Ich bin erst einmal im Western Conference Finale gewesen, da sind wir geswappt worden, vor 2 Jahren Colorado. Ich habe nicht mal die Hand irgendwie in der Nähe des Cups gehabt und 10 Jahre, tut mir leid, geht nicht. Dann muss er denen im Sommer Bescheid sagen, weil dann müssen die im Sommer abgeben. Du kannst nicht warten bis zur Trade Deadline im März, weil dann ist der Markt viel kleiner. Du kriegst den meisten Gegenwert im Sommer, wenn du sagst, hier, Leon Dreiseitel ist auf dem Markt, wer will ihn haben, ein Jahr hat er noch Vertrag. Vielleicht musst du als Edmonton sogar noch ein bisschen von seinem Gehalt übernehmen. Weiß ich nicht, aber klar ist, das muss jetzt im Sommer passieren, wenn er weggeht. Und das muss Leon denen sagen und das muss Edmonton auch wollen, weil dann kannst du sagen, okay, das, ne, wer will ihn und das würden wir gerne ins Gegenwert haben. Das würde aber auch wahrscheinlich eine Lawine in Bewegung setzen, denn klar ist, Connor McDavid geht nächstes Jahr in sein letztes Vertragsjahr. Wenn der weiß, Leon ist weg, er konnte 10 Jahre oder 9 Jahre mit Leon nicht gewinnen, aber haben unglaubliche Statistiken aufgestellt. Wie groß sind die Chancen, dass er ohne Leon das schafft? Ja, weiß nicht. Klar ist aber auch, jetzt könnte man ja auch sagen, okay, gibt's vielleicht einen Verein, der beide sich leisten könnte, dass die beide woanders hingehen, aber das hat keiner, weil du zahlst, du musst Dreiseitel mindestens 13, 14 Millionen zahlen und er wäre immer dein Nummer 2 Center. Und McDavid wahrscheinlich 15, 16 oder 17, dann wären schon mal, weiß ich nicht, mehr als 30 Millionen von 85 Millionen von deinem Salary Cap wären schon mal für 2 Spieler ausgegeben. Das geht nicht. Also, ja.
So, und da muss man natürlich
deshalb sind das ganz entscheidende Playoffs jetzt für Edmonton und es könnten die letzten für Leon im Oilers Jersey sein.
Aber natürlich, wenn du diese Zahlen nennst, für die Kohle steht ein mittelprächtiger NBA-Star gar nicht auf.
Ja, klar. Absolut. Oder auch NFL oder so, klar. Das ist leider, also, und wir reden hier über Connor McDavid, den wirklich, ich glaube, jetzt spekulieren, wer ist der beste NFL-Profi? Nenn mir einen. Wer ist der zweitbeste?
Patrick Mahomes.
Gehen wir die MLB durch. Wer ist der beste? Wer ist der zweitbeste? NBA, alle. Es gibt in keiner dieser Ligen ist der Unterschied zwischen dem Besten und dem Zweitbesten so riesig wie in der NHL. Also ich sage dir, Jens, ich habe Connor McDavid, habe das Glück gehabt, ihn mehrere Male live zu sehen und das sind alles hier in Boston. Und da waren gute Spieler bei den Bruins auf dem Eis. Da ist ja immer noch ein Leon Dreiseitel auch mit auf dem Eis. Wenn Connor McDavid antritt, das ist ein anderes Niveau. Das ist unglaublich. Also wirklich dieser Unterschied. Und trotzdem ist ein Connor McDavid, ja gut, in Kanada kann er schwer haben, der könnte in L.A. ganz unbeschwert und Miami am Strand entlang gehen. Den kennt in Südamerika keine Sau. Aber gut, über Australien, Afrika muss man gar nicht reden. Das ist wirklich der Beste, der klar beste Eishockeyspieler der Welt und der wird ja vielleicht 15, 16 Millionen pro Jahr verdienen. Ne?
Was wir natürlich auch nehmen würden, aber es ist halt im Vergleich der Sportarten absurd. Heiko, wie immer eine Freude. Wir versuchen nächste Woche Schmiedo dazu zu bekommen. Jetzt machen wir noch eine kurze Pause in der Big Show 661.
Hallo, da ist der Dominik Thiem und ich höre Sportradio 360.
Und die Big Show 661 biegt auf die Zielgerade ein und wir tun das zunächst einmal, nur es ist fast eine Frechheit, wir tun das zunächst einmal mit Klaus Bellstedt vom Spiegel, möglicherweise kommt Paul Häuser dann auch noch dazu von Sky. Servus Klaus.
Servus in den Süden.
Ja, mit Paul wollen wir dann natürlich auch die aktuellen, wie der Schweizer so schön sagt, Exploits von Alexander Zverev beim Turnier in Rom besprechen. Aber mich würde, Klaus, weil du ja auch einen Tweet dazu geschrieben hast vor ein paar Tagen, mal die Außenansicht sozusagen, das nehme ich mir mal heraus. Nur qua Reisepass bin ich Dominik Thiem ja ein kleines bisschen näher als du.
Ja, das ist...
Mich würde mal die Außenansicht interessieren. Ja, also John Wertheim hat gestern in seiner Mailbag geschrieben, wenn man ihn fragen würde, Hall of Famer, ja oder nein, würde er sagen ja. Ich würde eher sagen nein. Was sagst du, Klaus?
Ach, mein Gott. Ich würde wahrscheinlich auch ja sagen. Ich meine, du hast mich dafür schon kritisiert.
Ich habe eine Anmerkung gewagt.
Aber du hast eine Anmerkung gemacht, die kann ich ja ruhig hier mal on air erzählen, nachdem ich diesen neutral positiven, aber irgendwie doch ja ehrhaften, für Team ehrhaften Tweet abgesetzt habe, hast Jens du mir geschrieben, bei aller Liebe, er sei ein guter Typ, aber Handgelenk und so weiter sei nur sozusagen ein weiterer Grund dafür, dass es nicht weiter ginge, denn und insgesamt sei doch auch die Tendenz schon rückläufig gewesen. Okay, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Also Hall of Famer, warum sage ich eher ja? Ja, also ich sehe es aus der, ich sehe es vielleicht zu romantisierend, Jens. Ich, und das habe ich auch in dem Tweet geschrieben. Ich finde, in seinen besten Zeiten war er, das muss man ja jetzt leider sagen, war Vergangenheitsform, ein wunderbarer Tennisspieler.
Ja.
Mit allem, was dazugehört. Also wirklich mit allen Ingredients, die es braucht, um ein Hall of Famer zu werden. Hall of Fame ist vielleicht ein Regal zu hoch, aber sagen wir mal irgendwie Sportler des Jahrzehnts oder sowas. Damit könnte ich vielleicht, das würde vielleicht ein bisschen besser passen. Oder Tennisspieler des Jahrzehnts oder vielleicht auch nur der in einem Fünfjahresraum Zeitraum. Aber nee, ich muss sagen, ich bin immer dahin geschmolzen, wenn ich ihn spielen habe sehen und die Rückhand, Jens, ganz ehrlich, wir beide als Ästheten, das war schon, und es ist ja immer auch noch, in Phasen kann man sie jetzt auch noch sehen, was der für ein Potenzial hat und was für eine spielerische Intelligenz und was für ein Talent. Das ist ja im besten Sinne ein unfassbar talentierter Spieler. Dem viel mitgegeben wurde qua Geburt. So, das muss ich sagen, das fasziniert mich an ihm. Ich bin ein Team-Fan und bin es auch nicht erst geworden, als er die US Open gewonnen hat in einem sagenhaften Spiel. Ohne Zuschauer muss man auch mal dran denken, was das eigentlich, wie schade es eigentlich für ihn ist, ja, im Nachgang. Aber ja, ich bin ein Fan, ich bin traurig, dass er aufhört. Die Begleitumstände besprechen wir jetzt bestimmt auch noch mal drüber. Aber Punkt. Also ich liebe ihn, wie er auf dem Platz in besten Zeiten Tennis gespielt hat.
Vorbehaltlos Haken dran, Klaus. Vorbehaltlos. Alles, was du gesagt hast, stimmt. Ich möchte noch ergänzen, der Dominik ist auf persönlicher Ebene ein unfassbar netter Kerl. Ist er wirklich. Der Dominik ist einer der fairsten Spieler auf der Tour, immer schon gewesen. Der Dominik, gibt's ja mehrere Beispiele, aber ich weiß noch, einmal bei den US Open hat er gegen Taylor Fritz gespielt und sagt dann nach einem Ball, der outgegeben wurde für Fritz, sagt er, naja, Taylor, wenn ich du wäre, würde ich den mal challengen, weil ich habe den eher gut gesehen und dann war der Ball auch gut. Also das sieht man bei keinem, also wirklich bei keinem anderen so prominenten Spieler überhaupt kein Thema. Warum? Ich sage ja nicht, dass das Dominik dort überhaupt nicht rein darf in die Hall of Fame, aber was mich halt stört, ist was ganz anderes. Ich kann diese Hall of Fame nicht ernst nehmen, solange nicht Thomas Muster da drinnen ist. Ganz ehrlich, Thomas Muster mit 44 oder 46, bin mir nicht sicher, Turniersiege, klar, es war eine andere Zeit, aber Muster mit seiner Geschichte auch noch, mit diesem Autounfall, wo ihn jemand anfährt, einen Tag vor dem Finale in Key Biscayne, Das ist so absurd und dann kommt er zurück, gewinnt die French Open, wird Nummer 1 der Welt. Auch das natürlich mit einem anderen, slightly different Ranking-System. Und wenn Thomas Muster in dieser Hall of Fame ist, dann renne ich selbst nach Newport, Rhode Island mit der Dominic Thiem-Fahne. Ja. Aber ich brauche zuerst, bevor Dominic da reinkommt, muss zwingend Thomas Muster in dieser Hall of Fame. Das hat natürlich nichts miteinander zu tun, aber ja, Dominik, alles, was du sagst, das ist wunderschön. Er hat natürlich auch ein irres Pech, kann man nicht sagen, ob es nur Pech oder ob es Glück ist, gehabt, dass er in dieser Ära mit Federer, Nadal und vor allen Dingen Nadal auf Sand, wo er eine Zeit lang wirklich der zweitbeste Sandplatzspieler war, aber halt zweimal im Endspiel der French Open gegen Nadal verloren hat, ist natürlich auch Pech oder es ist eine Gnade, in dieser Zeit zu spielen.
Ja, nein, es ist für ihn Pech. Ich finde, das ist für ihn einfach dumm gelaufen. Ja. Ganz ehrlich, in der Phase so ein starker Spieler zu sein, auch auf Sand und dann immer noch Nadal vor sich zu haben, wo du auch selber weißt, du kommst nicht ran, hat er, glaube ich, auch in ein, zwei Interviews mal gesagt. Apropos Interview, ich würde wirklich, und ich mache mich dafür auch persönlich stark, ich möchte ihn unbedingt nochmal sprechen in einem längeren, ausgeruhten Gespräch, wo er auch nochmal ein bisschen mehr aufmacht. So wahnsinnig viel, also du wirst es vielleicht auch besser noch beurteilen können, weil ihr den leichten Pass habt und in Österreich es vielleicht ja auch nochmal kürzere Wege gibt und da wird er sich wahrscheinlich auch nochmal mehr öffnen, denen gegenüber, die er lange kennt, seinem vertrauten Umfeld. Aber so richtig mal von ihm nochmal Anekdoten zu erfahren, wie war es wirklich auch zu seiner besten Zeit, auch jetzt irgendwie, wie es eigentlich ist mit irgendwie ja doch körperlichen Handicaps, Einschränkungen zu spielen und immer wieder diese quälenden Versuche zu starten, so das würde ich wirklich gern nochmal aus seinem Mund hören oder dann auch irgendwie lesen, wenn ich es nicht selber mache. Aber das fehlt irgendwie so ein bisschen. Du denkst ja jetzt, wenn du nicht wirklich dich mit Tennis beschäftigst, wow, der hört auf. Und es ist irgendwie ja erstmal ein großes Fragezeichen. Er hat es ja angedeutet selber, aber er ist sehr vorsichtig. Das macht ihn natürlich auch total sympathisch und er ist ja ein total bescheidener Typ, so, das hast du ja eben auch nochmal angedeutet. Wie gesagt, ich kenne ihn gar nicht persönlich, aber ja, das irgendwie zahlt das auch alles auf ihn ein, was ich gerade erzähle. Und du merkst, ich komme aus diesem Romantisieren nicht raus.
Nein, es stimmt ja auch alles. Ne, was ich damit sagen wollte, die Handgelenksverletzung, die Monate davor waren ja schon schwierig für Dominik. Also Dominik hat dieses Turnier gewonnen 2020 bei den US Open. Dieses Finale hat jetzt einen Vlog online gestellt, wo er sich auch mit seinem Vater und mit seinem Bruder gemeinsam so für eine Stunde lang mal erklärt, möchte ich sagen. Also da öffnet er sich dann schon.
Das habe ich nicht gesehen.
Ja, und da hat er aber auch dann sinngemäß, ich zitiere nicht wörtlich, gesagt, dass er es eben nicht verkraftet hätte, wenn er dieses Finale auch noch verloren hätte. Weil er hatte zu Beginn des Jahres bei den Australian Open gegen Djokovic 2 Sätze geführt, war Break 4. Hatte Breakball, bin mir nicht ganz sicher. Und Djokovic, er hatte Breakball im 4. Satz. Und Djokovic spielt eine unglaubliche Aufschlagwolle-Sequenz. Dominik spielt einen grandiosen Return, aber der Ball geht dann irgendwie rüber. Djokovic macht den Punkt, gewinnt das Spiel dann in 5 Sätzen. Aber eben nach diesem US Open Sieg, da hat er danach noch bei den French Open gegen Schwarzmann verloren. Im Viertelfinale war es, glaube ich. Und danach noch bei den ATP Finals in London das Finale erreicht, wo er gegen Medvedev verloren hat. Aber danach ist er halt, da ist die Luft raus gewesen bei ihm. Du hast einfach gemerkt, er hat sein Lebensziel, seinen Traum erreicht. Ich glaube, die Nummer 1 wäre ihm vielleicht wichtig gewesen, aber kann sich ein Normalsterblicher wie ich gar nicht vorstellen, wie das ist. Ja, und dann unter diesen besonderen Umständen auch noch. Da denkst du jahrelang dran, ich werde mal ein Major gewinnen, ich habe alle Tools dafür. Und dann gewinnst du dieses Major und im Stadion sind 200 Angestellte der USTA, ein paar Linienrichter und der Schiedsrichter und halt der Physio Alex Stober und ich glaube Massou war noch dort und ein Kumpel von ihm. So, und das ist natürlich auch genau das, was du dir nicht vorgestellt hast und trotzdem ist es natürlich ein irrer Erfolg. Ja, also.
Ja. Ich, das ist auch nochmal ein guter Punkt. Ich habe es mir jetzt auch nochmal in meiner Stimmung angeguckt und das ist so bizarr, wenn du siehst, wie er da zu Boden sinkt an der Grundlinie und was das normalerweise für eine Wucht entfacht, auch auf den Rängen und so. Und es ist, du hörst so diese vereinzelten Klatscher und es hallt so furchtbar und er liegt da im größten Moment seiner Karriere. Also ein bisschen tragisch, weiß gar nicht, ob er das auch so sieht oder ob er das ausblenden konnte, aber irgendwie hat er mehr verdient gehabt.
Ja, und was für ein Spiel das war, Tiebreak im 5. Satz dann. Hat alles drin gehabt. So. Und damals hat er gegen Alexander Zverev gewonnen, der Klaus, wie ich finde, in Rom, wo er 2017 sein erstes Tausender gewonnen hat. Also wir warten immer noch auf Paul, aber Paul scheint heute unpässlich zu sein. 2017 hat Alexander Zverev in Rom das erste Tausender seiner Karriere gewonnen. Jetzt steht er im Halbfinale, trifft dort auf Alejandro Tabilo. Hat am Mittwochabend gegen Taylor Fritz, wie ich fand, trotz dieses Sturzes, absolut makellose Leistung gezeigt, oder?
Total. Und es zieht sich jetzt durch. Ne? Also 3 Spiele zwar erst, kann man ja auch sagen, in Rom, aber alle gegen Borges war es, glaube ich, im 2. Satz ein bisschen knapper mal. Hat er auch mal beim Aufschlag gewackelt, aber gestern gegen Fritz fand ich es auch extrem souverän, also fast schon erschreckend. Man kennt es ja von ihm, so dass er vor Paris auch nochmal richtig hochdreht und hat auch in Rom ja in Teilen gut gespielt immer. Man weiß gar nicht, was man jetzt, also ja, man hofft natürlich, dass es jetzt durchzieht. Keine Ahnung. Es ist dann, geht dann Schlag auf Schlag. Über die Tausender-Turniere, über 2 Wochen haben wir ja auch schon uns die Köpfe heiß gesprochen. Wie sinnvoll das ist. Puh, keine Ahnung, ne? Es geht schnell. Sie haben dann nur eine Woche Zeit, sich zu regenerieren, wenn er jetzt ins Finale käme, mit Reise und so weiter. Also, aber dennoch natürlich wäre das ein großes Ding für ihn. Und ich meine, wann hat er sein letztes Turnier gewonnen? Ich weiß es gar nicht mehr.
War letztes Jahr in Chengdu und das letzte große Turnier war Cincinnati 2021, glaube ich. Abgesehen von der ATP-Finals.
Das muss man sich mal genau. Also das heißt, es wird Zeit für einen großen Titel wieder und es ist wie sagt ihr da unten gemarte Vasen.
Wiesen.
Ja. Guck dir an, wer noch drin ist. Also,
ja, Tsitsipas ist drinnen. Tsitsipas ist mein Geheimfavorit in diesem Jahr bei den French Open, einfach durch das Ausschlussprinzip. Weißt du, durch das Ausschlussprinzip. Alcaraz weiß man nicht. Sinner weiß man nicht. Djokovic weiß man nicht. Zverev weiß man. Und Tsitsipas weiß man.
Nadal weiß man,
ja. Und von einem, von dem ich dachte, dass er dieses Jahr reif sein wird, nämlich Casper Ruud, der hat die letzten Wochen auch angeschlagen gewirkt ein bisschen. Also für mich ist das Ranking tatsächlich jetzt Tsitsipas ganz, ganz knapp vor Zverev und nur weil ich weiß und gehört habe, dass Zverev gegen Tsitsipas einfach irgendwie nie zu seinem, also sagen wir so, nicht nie ist falsch, aber oft nicht zu seinem Spiel findet, siehe Monte Carlo, wo er dann diese irre Aufholjagd startet im zweiten Satz und trotzdem nicht gewinnt.
Ja, finde ich sehr interessant. Ich freue mich schon wahnsinnig darauf, mit dir in Paris vor Ort dann wieder hinter der Familie Tsitsipas zu sitzen.
Oh ja.
Oder inklusive Bruder und Freundin und Schwester und so weiter. Und da die Verrückten zu sehen, wie sie ihn wieder nach jedem Punkt beschimpfen oder bejubeln. Aber schöner Tipp von dir. Muss ich mal drüber nachdenken. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wen ich ganz vorne sehe.
Gut, ja.
Also Zverev müssen wir nicht. Ist ein starkes Turnier und wird ihm wahnsinnig gut tun, jetzt mal ein Halbfinale beim Tausender wieder zu spielen. Vollkommen klar. Und ehrlich gesagt, ja, Tabilo, ne? Das ist natürlich eine super Story. Ich sehe schon, dass er das vielleicht sogar verliert und wir schlagen uns ab in Paris. Let's see.
Naja, und ich, Tabilo, das schlägt Djokovic und dann denke ich mir, habe ich das Post-Match-Interview gehört, auch nach dem Spiel gegen Khachanov, denke, warum spricht er so gut Englisch? Weil normalerweise die Südamerikaner und auch die Spanier, du merkst halt schon. Und dann lese ich aber einen Tag später Canadian-born Chilean, also in Kanada auf die Welt gekommen, Alejandro Tabilo. Keine Ahnung, wie lange er dort gelebt hat, aber es macht richtig Freude, dem zuzuhören im Englischen.
Super. Ja, super. Ich bin dann mal gespannt. Also wir werden ja alle in Paris dann auch erleben und dann nochmal in so einem anderen Umfeld. Aber er ist einer, ja klar. Also ich bin total gespannt, wie er dann nochmal auf noch größerer Bühne spielen wird. Ist er 29 gesetzt in Rom. Das ist schon, ne? Das ist schon. Aber ich habe noch mal eine Frage. Jens, du bist ja unser Taktik, du bist ja in den Regeln noch sehr, sehr firm. Team keine Wildcard. Jetzt habe ich gestern irgendwo gelesen, dass es doch noch eine Chance gibt für ihn, irgendwie über die Quali reinzukommen. Kannst du das bestätigen? Oder?
Also über die Quali könnte er sowieso reinkommen, aber ich glaube, das wird er gar nicht brauchen. Der Dominik ist Stand jetzt, glaube ich, 5 draußen. Und da sind ganz viele Wackelkandidaten noch. Cilic, Carreño Busta, die werden ganz sicher nicht spielen. Djokovic ist ja auch schon wieder verletzt, so halb. Also es werden sich 5 Leute finden. Und diese Wildcard-Thematik, das ist dann das Fass der Pandora. Wenn man das aufmacht, wie die Wildcards vergeben werden. Aber das ist halt einfach so. Ich meine, jetzt haben sich die Franzosen dieses Privileg, ich weiß nicht, ob sie es erarbeitet haben, ob sie sich erschlichen haben, dass sie ein Grand-Slam-Turnier haben. Und die versorgen halt nur ihre eigenen Leute. Alle Quali-Wildcards an Franzosen und Französinnen. Und im Hauptfeld haben sie halt diese Vereinbarung mit dem australischen und mit dem US-amerikanischen Verband, wo sie dann halt retour auch eine Wildcard bekommen für die US Open und Australian Open. So ist es halt. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen in dieser Thematik, was den Dominik angeht. Ich weiß auch nicht genau, wenn er sagt, bis zum Ende der Saison möchte er spielen, wann genau dieses Ende der Saison ist. Ja, spielt er in Wien noch? Spielt er bis dorthin Challenger, weil er oder kriegt er so viele Wildcards? Das sind ganz viele Fragen, die ich noch habe, Klaus.
Vielleicht sehen wir ihn in Paris und können ihm auch nochmal die Fragen stellen.
Davon gehe ich aus. Klaus Bellstedt, mit Paul Heuser hat es in dieser Woche ganz offenbar und offensichtlich nicht geklappt. Vielleicht in der kommenden...
Buh, Paul.
Ja, buh. Naja, Paul hat Wichtigeres zu tun, da bin ich mir ganz sicher. Danke, Klaus, danke an alle die anderen, die dabei waren. Big Show 661, nächste Woche noch nicht live aus Paris, aber ich freue mich, dass ich dann in der kommenden Woche Klaus Bellstedt sehen werde.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!